Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 118. Heute mit Matt.
Warte.
Und mit Felix.
Cola.
Und mit Flydie an der Wolbleitung.
Fruchtsaftschorle.
Und mit meiner einer und ich nehme dann einfach Zeltas. Ja.
Das ist ja richtig cool.
Ja, tatsächlich trinke ich ja gerade Wasser.
Siehste. Jetzt kommen wieder Ausreden.
Ah, ja. Du hast gelogen.
Angelogen.
Ja, dann nehme ich halt Kaffee.
Ich trinke nie Fruchtsaftschorle. Ich trinke entweder Kaffee, Tee oder Wasser.
Fruchtsaftschorle.
Die wichtigen Sachen einfach.
Ja.
Genau. Okay, kommen wir am besten gleich zum LOL der Woche, weil wir schon so witzig sind.
Oh, so lustig.
Ja, total lustig. Irgend so ein Bundesliga-Basketball-Zweitligist ist irgendwie abgeschmiert. Also es ist in die dritte Liga abgeschmiert, weil er ein Windows-Update durchgeführt hat.
Wer? Ja. Also, wollen Sie diesen Wurf wirklich?
Ich kann mir mal die kausale Kette erzählen, wie es dazu gekommen ist, weil ich verstehe es nicht.
Ja. Also, okay. Die...
Haben Sie einen Termin verpasst?
Oder? Nein.
Das wäre auch gut gewesen. So, ja, da stand das gerade 1970.
Ja. Schalten Sie den Computer nicht aus. Wir können doch nicht los. Der Computer muss...
Nein, die Anlage, die wir nutzen, um die Uhrzeit anzuzeigen und wie viele Punkte es gerade, wie viele Punkte, Körbe es steht, die läuft halt unter Windows, dummerweise. Und sie haben halt vor dem Spiel ein Update eingespielt.
Und dann hat er sich verrechnet oder was bei dem Punkt.
Kaputt, es lief halt diese Anzeige nicht.
Ja.
Und deswegen konnte das Spiel erst mit 25-minütiger Verspätung starten. Mhm. Und sie haben das Spiel zwar gewonnen, aber hinterher hat sich der Gegenspieler hat sich dann beschwert bei der Liga. Mhm. Und die Liga hat gesagt, ja, ihr seid selber schuld, ihr seid dumm. Also werten wir das Spiel jetzt für den anderen als Gewinn. Und ihr kriegt Strafpunkte. Also,
ach so, weil sie eine lange Verzögerung hatten.
Genau, haben gesagt, waren formale Fehler.
Okay. Also, ja, weil sie dumm sind.
Weil sie dumm sind.
Genau.
Ja,
das
ist passt schon.
Genau.
Ja, das macht Sinn. Hätte ich auch gemacht,
ja. Also es geht ja im Wesentlichen so, die Anzeigetafel heißt es hier und diese 24-Sekunden-Uhr. Also beim Basketball ist so, sobald man den Ball im Ballbesitz ist, hat man 24 Sekunden, um die Aktion abzuschließen, also einen Korbwurf oder irgendwas zu erzwingen. Und ich meine, so eine 24-Sekunden-Uhr, das ist schon ein Fall für Windows. Also von 24 auf 0 runterzählen.
Windows-Echtzeit-Betriebssysteme.
Echtzeit-Betriebssysteme, ja.
Na gut.
Drunter machen wir es nicht.
Deswegen als LOL der Woche, weil wie blöd kann man eigentlich sein? Also ich meine, erstens, man stellt halt dann einfach automatische Updates aus und macht es dann halt nur irgendwie, keine Ahnung, wenn halt nicht gerade ein Spiel ansteht. Oder
aber wahrscheinlich haben die es immer genau zum Spiel gebootet, weil sie waren, brauchst du nur sonst, ja.
Das wäre auch so geil, wenn sie selber in Ballbesitz sind, ja, und dann kommt die 24-Sekunden-Counter und bei einer Sekunde vorher kommt nur so, Ding, wollen sie jetzt das Update installieren? So, ja, ist noch nicht abgelaufen, wir können noch weitermachen.
Nee, genau, dann rebootet das System, weil du es immer weiter gedrückt hast, immer so verzögert, ja, Gott.
Ja, genau, irgendwie mal morgen updaten und dann wieder morgen. Updaten.
Genau, nach dem Spiel.
Schön. Also ich find's auch schön.
Ja, ist irgendwie albern, aber also ich verstehe auch nicht, warum man auf so einem Rechner dann Updates einspielen muss, weil warum muss so ein Rechner am Internet hängen?
Ja, das heißt ja auch, dass die Box Internet hat und nicht eine Uhr und braucht nicht zwangsläufig Internet.
Obwohl, ja, doch, für die Internetzeit.
Internetzeit,
dass es genau geht.
Die Apple Watch. Damit der Fanclub den News-Ticker mitverfolgen kann, wie es denn gerade steht.
Was genau, damit sie da Twitter drauf zeigen können und so.
Die pusht das auch ins Internet raus, wie viele Sekunden es gerade.
Auf jeden Fall.
Wahrscheinlich läuft ein offener VNC-Server auch noch.
Und ja, eigener Twitter-Bot, der die ganze Zeit sagt, noch 24 Sekunden, noch 23 Sekunden.
Nichts anderes. Wie der Kölner Dom-Account. Dong, dong, dong.
Ja, jedenfalls schade für, was war das?
Wen auch immer.
Paderborn.
Die haben sich anders verdient, ganz einfach.
Ja, Paderborn. Tschüss. Tschüss, zweite Liga.
Willkommen, dritte
Fußball,
Liga.
Fußball sind sie ja irgendwie aufgestiegen, dann können sie Basketball ja absteigen. Ist nur fair.
Ja.
Ja. Benutzt halt ordentliche Betriebssysteme. So. Blast from the past. Flydie.
Ja. Ich war gerade abgelenkt.
Mhm. Beim Basketball?
Genau, also wir haben so ein paar, so ein bisschen Feedback bekommen, was so dieses ganze UI-Frontend-Zeug angeht. Da hat jemand gemeint, so, guck dir doch mal CSS-Flexbox-Geschichten an. Und ja, habe ich gemacht. Ist tatsächlich auch ziemlich cool, aber ersetzt jetzt für mich keine Responsive Grid. Also ist schon cooler, weil man dann kann halt sagen, ja okay, innerhalb von so einer Flexbox bekommen bestimmte Bereiche feste Größen und andere Bereiche sind dynamisch, die bekommen dann einfach den Rest und je nachdem, wie man dann sein Fenster größer oder kleiner zieht, kann man da dann quasi die Bereiche auf der Webseite, die man irgendwie so anpassen will, so ja, so sich automatisch anpassen lassen. Ich habe auch ein Grid-Framework gefunden, was sowas dann quasi mit responsive kombiniert, was ich eigentlich ganz cool finde. Ist allerdings auch wieder so eine Sache, würde ich selbst jetzt momentan aktuell nicht verwenden, weil das halt in durch relativ viele Revisionen gegangen ist, ist noch kein offizieller Standard, sondern erst ein Draft. Und ich glaube, der einzige Internet Explorer, der es aktuell, den aktuellen Draft unterstützt, ist halt der IE10, was es halt irgendwie so ein bisschen meh macht. Aber ist technisch cool und ich würde sagen, so, weiß ich nicht, in ein, zwei Jahren kann man es wahrscheinlich gut verwenden.
Oder gibt's was Besseres, so wie es halt immer ist?
Ja. Sollten wir irgendwann noch, ich hätte noch mal so ein Thema, sollten da Leute drauf Bock haben, dass wir da irgendwann mal drüber reden. Das würde allerdings ein bisschen länger dauern, wäre so wieder dieses Framework versus selber Dinge machen oder einfach kleine Libraries benutzen. Ich habe da irgendwann mal was vorbereitet, finde aber gerade meine Notizen nicht und bin auch nicht so richtig vorbereitet.
Na gut, dann müssen wir das verschieben.
Ja.
Hilft ja alles nichts.
Was ich allerdings noch sagen kann, so im Vergleich zum letzten Mal, ich habe mittlerweile mal einen Grid-Framework eingesetzt und zwar das von Pure CSS. Und ich konnte sehr viel von meinem Layout-Code wegwerfen und einfach das Grid-Framework wiederverwenden. Und das ist eigentlich schon ziemlich, ziemlich nett. Kann man schon machen.
Coole Sache, auf jeden Fall.
Ja.
Machen wir weiter.
Ja, oder? Ich bin hängebereit bei diesem komischen Tumblr.
Ja, das ist unfassbar. Da kommt man so schnell auch nicht mehr raus. Und das ist irgendwie so,
Doch, schnell wieder. Es ist grottig.
Ja, es ist halt wie so ein Autounfall. Man kann irgendwie nicht weggucken.
What?
Moment. Nein.
Geh nicht drauf.
Nee,
lass Matt, es geh einfach. Nicht drauf.
Also ich war schon drauf, ich kann weggucken. Mhm. Ich kann es auch schließen.
Echt? Gut. Kannst du es einfach schließen?
Ich kenne den Shortcut blind.
What the fuck?
Ja. Also so das hart. Beste
ist Arsch mit Flügeln.
Finde ich, was ich jetzt gesehen habe, ist pounded in the butt by my own butt.
Ja, das habe ich auch. Ich habe mir auch gerade angeschaut. Ja.
Also für die Hörer, es geht um Kindle Cover Disasters.tumblr.com. Und ja, das ist einfach so eine Sammlung von ganz, ganz furchtbaren Buchcovern aus den, ich vermute mal, US Amazon Kindle Store.
Solche Sachen, wo du quasi für einen Dollar jetzt damit ja, du die kaufen kannst.
Wo Leute halt irgendwie, wo jeder und sein Hund Bücher hinstellen kann und ja, so sieht's dann auch aus.
Ja. Yeah.
So.
Pounded in the butt by my own butt. So absurd. Yeah. So absurd einfach.
Ja, und halt auch ganz schlechte Photoshops und
Na, es gibt also, Sachen, die sollten verboten werden.
Das ist einfach so Seeing Your Sex Parties 5.
Nein, hier sowas Cheesy Puff came to life and pimped my gay ass. Cheesy Puffs sind diese, ich weiß gar nicht, was ist denn in Deutsch, diese Erdnussflip, ja?
Ja.
Und das ist einfach so, so absurd.
Also auch ein Klassiker, vor allem halt auch wegen diesem Bild ist Pounded by the Biker Rainbow Come to Life und auf dem Cover ist halt einfach ein Regenbogen, der ein Motorrad fährt und ein nackter Männeroberkörper.
Ja, nur der Regenbogen fährt Motorrad.
Ja, nur der andere, der wird ja gepoundet. Der kann ja kein Regenbogen
Motorrad fahren. Macht total viel Sinn. Also am besten mal durchschauen. Ich glaube, das ist ganz gut. Das
ist sehr absurd. Und
so ein bisschen so wie lustige deutsche Pornonamen.
Ja.
Nur mit Bildern dazu.
Naja, Sachen zum Fremdschämen.
Ja, also sehr großartig finde ich auch.
Auch noch mit Bildern.
But you're a horse und irgendwie eine Frau, die ein Pferd umarmt. Was, die kann man sich irgendwie, also ich weiß nicht, Leute haben interessante Gedanken und schreiben sie in Bücher.
Gedanken, ja, Fetische. Ich würde es jetzt Fetische nennen.
Ja, Leute haben interessante Fetische horses. Und machen da noch schlechtere Coverbilder dazu. Gut. Ist auf jeden Fall sehr amüsant.
Am coolsten finde ich gerade echt, das ist einfach so ein typisches alte Leute oder erwachsene Leute schiefgegangen. Before there were trucks and tractors, they did it with horses.
Yeah. Oh. Ach, also ich glaube, wir können auch den Rest der Sendung damit verbringen, diesen Tumblr durchzuscrollen.
Nein. Lasst uns lieber weitergehen.
Genau.
Zum Toten der Woche.
Oh, oh.
FoundationDB.
Ja. FoundationDB ist gestorben.
Ja, also ich kannte es bis vor kurzem gar nicht. Oder eigentlich bis vor ein paar Minuten.
Und jetzt wirst du es auch nicht mehr kennen.
Und jetzt ist es schon tot.
Ja. Todesanzeige. Ja. Kaum bekannt bei Ingo.
Ja.
Er ist ja quasi schon tot gewesen, weil es ja Closed Source war. Und alles Closed Source ist ja automatisch schlecht, wissen wir ja alle.
Ja. Kann also auch nie auf dem Open Apache Graveyard landen. Dazu muss es ja erstmal Open Source werden.
Kann. Aber es könnte noch geopen sourced werden von Microsoft. Zum Beispiel. Weil Microsoft ist ja gerade dabei, alle Sachen zu open sourcen. Vielleicht erbarmen die sich ja.
FoundationDB könnte schon von Microsoft geopen sourced werden. Da könnte man einfach reinschicken.
Ja, Fleidi macht das mal.
Ja, genau. Nee, also ist halt ganz lustig, weil das ist halt so eine Datenbank, die so recht viele Konzepte ineinander vereint. Also du hast halt so ein Key-Value-Storage und du hast eine Dokumentdatenbank und du hast einen SQL-Layer und die können alle irgendwie miteinander
die können alle auf den
gleichen Daten arbeiten. Mhm. So. Ja. So habe ich das jetzt zumindest von der Webseite mal kurz runtergelesen und also könnte ich mir schon interessant vorstellen. Ich glaube aber mittlerweile kann man es nicht mal mehr runterladen so. Und ich habe schon Leute auf Twitter irgendwie im Motzen gehört, die das scheinbar irgendwann mal aufgesetzt und eingesetzt haben.
Ja, reicht ja. Die haben es jetzt einmal runtergeladen, einfach nie wieder neu starten.
Genau. Warum ist es denn der Tote der Woche? Weil Apple hat es gekauft.
Ja, Apple hat es gekauft und sofort eingestellt.
Und genau, wie Apple so Dinge macht, sie kaufen sowas und dann geht das irgendwo wahrscheinlich, weiß nicht, irgendwie bei ihnen hinten in den iTunes Store als Datenbank für die Fav-Icons
oder sie nehmen einfach nur die Leute, das kann ja auch immer noch
Sie nehmen einfach nur die Leute, genau, und man hört einfach von dem anderen nichts
also
mehr.
Also was ich irgendwie gelesen habe, was momentan gemutmaßt wird, ist, dass sie FoundationDB als irgendwie Storage-Medium für iCloud benutzen wollen.
Für iCloud, okay.
Ja. Oder kann man auch
das Know-how sich einkaufen wollen, weil das sind dann halt Leute, die haben offensichtlich irgendwie Erfahrungen mit Datenbanken und mit Skalierung und mit verteilten Systemen und sonst irgendwas und das sind dann vielleicht gerade die Leute oder das Know-how, was man dann für so ein Produkt wie iCloud haben will, damit das halt irgendwie...
Und da müssen sie Oracle-Datenbanken upgraden.
Naja, jedenfalls würde dann iCloud vielleicht mal funktionieren. Zurzeit tut es das ja eher.
Ich weiß nicht, in letzter Zeit hatte ich eigentlich keine großen Probleme, aber das ist halt Works on my Machine. Ich habe keine Ahnung, wie es dann bei anderen Leuten in der anderen Welt aussieht, aber bei mir geht es momentan eigentlich so, was die minimalen Dinge angeht, für die ich iCloud benutze. Also das ist jetzt nicht viel, das ist Kalender und irgendwie Kontakte synchronisieren und irgendwie so vielleicht mal ein bisschen Daten für ein paar Apps hin und her schieben.
Ja, man muss ja auch sehen, dass iCloud mittlerweile ein extrem großes Thema ist. Also das ist ja nicht mehr nur, dass ein paar Dinge gesynkt werden, sondern da stehen ja eine ganze Reihe Subsysteme dahinter, die von Entwicklern angesprochen werden.
Jo.
Und entweder baut Apple da an was Neuem und braucht die Leute dafür, oder sie wollen eben den Layer unten drunter einfach austauschen, zum Beispiel an ihrem neuen Cloud-Kit. Oder sie wollen natürlich einfach die Leute nur für irgendwas intern haben, weiß man nicht.
Ja, also ich glaube, das Know-how kann Apple schon gebrauchen, weil die sind jetzt so nicht super bekannt dafür, besonders gute Cloud-Services zu bauen und besonders zuverlässig. Und ich meine, vielleicht haben sie sich dann die richtigen Leute eingekauft.
Habe ich nicht gerade schon wieder gelesen, dass irgendwie iTunes so halb down war oder so?
Ja, das war gestern. Nee, der iTunes App Store war gestern down.
Ups.
Das
lief, kann ja mal passieren.
Also, oder war es der Mac App Store? Das lief irgendwie unglücklicherweise zusammen mit dem Launch von dem zweiten Fantastical und deshalb sind die alle ein bisschen wuschig geworden dann.
Was ist ein Fantastical?
Fantastical ist eine App.
Das ist eine Kalender-App, die tatsächlich von einem ehemaligen Kollegen von mir entwickelt wird.
Tatsächlich?
Von Michael Simmons. ja, ist ein netter Typ. Ihr könnt ihm gern Geld für die App geben. Ist ganz, ganz nett.
Könnt ihm auch einfach so Geld geben. Gar kein Problem.
Das ist halt eine Alternative zu dem Kalender auf macOS, die halt
Weniger sagt oder was?
Weniger sagt, schöneres Interface. Ja. Ist nicht ganz günstig, also kostet momentan als Einführungspreis $40.
$40 für einen Kalender? Will ich mich verarschen? Dann kann ich ja einen billigeren Kalender kaufen bei fucking Amazon.
Kann ich ja einen Papierkalender kaufen und das alles
reinschreiben. So groß, Mann, so groß. 1,50 Meter.
Einmal im Jahr so ein Ding schenke, ich weiß nicht, das kostet auch seine 10 bis 20 Euro.
Ja,
das ist einfach nur Papier.
Ja, und was kriegst du da als App? Gar nichts.
Naja, das ist halt eine Sache, wie man es benutzt. Ich meine, wenn man irgendwie, es gibt Leute, die leben in ihrem Kalender und
ja, weil die so einen großen Kalender gekauft haben einfach.
Komm aus deinem Adventskalender wieder raus, Türchen auf. Hallo. Genau,
die haben einfach den größten Kalender gekauft bei Amazon. Und der kommt halt in der Box, ja, da kannst du drin leben.
Überlebensgroß.
Ja. Ja. Naja, jedenfalls, es gibt Leute, die stehen da drauf und die mögen gute Kalender und die geben da auch gerne für Geld aus. Und auf der anderen Seite nimmt das halt ein bisschen Supportlast für die Entwickler weg, weil erstens die Leute, die es kaufen, die geben dann mehr dafür aus und zweitens werden es wahrscheinlich weniger Leute kaufen. Das heißt, insgesamt wahrscheinlich weniger Last für den Support. Ich glaube, die werden sich da schon was bei gedacht haben.
Das hat nicht so viel Sinn gemacht, aber ist auch egal.
Egal. Ja.
Leute kaufen Kalender. Das ist momentan, glaube ich, Platz 1 im US App Store auf dem Mac und Platz 2 in Deutschland oder so. Also scheint sich schon gut zu verkaufen. Darum.
Ja.
Daumen hoch.
Okay. Ist auch gefeatured natürlich von Apple. So, egal. Ja, aber andere Dinge zum Einführungspreis. Oh, nicht mehr.
Oh, Amazon. Also,
der Amazon Fire TV Stick.
Ja. Aber wir haben ja alle,
wir haben alle das Fire TV schon, ja. Aber also ich habe mir den Stick vorbestellt.
Warum?
Ja, weil einfach nur weil super billig.
Weil er billig, weil es billig ist. Quasi, du konntest sie gar nicht leisten.
Der kostet 39 Euro. Das ist ja halt auch jetzt irgendwie vernachlässigbar, oder?
Ob du da noch
20 Euro hier nee, oder du kaufst dir die Kalender-App. Kannst du dir überlegen.
Tja. Ja. Und ja. Oder beides oder wie auch immer, weil wenn ich bei dem einen so viel spare, dann muss ich beim anderen ja mehr ausgeben.
Ja, also genau,
jedenfalls,
also
das Fire TV Stick kann man jetzt vorbestellen, wird dann irgendwie, glaube ich, am 15. April ausgeliefert. 15. oder 25. muss ich gerade nochmal nachschauen.
Irgendwann halt. 15. April steht hier.
Ja, 15. April. Und das Interessante daran ist, der reguläre Vorbestellpreis sind 39 Euro oder der reguläre Preis. Und wenn man Prime-Mitglied ist, dann konnte man bis heute Morgen um 10 Uhr. Wir konnten leider so früh nicht senden, um da noch Leute darauf hinzuweisen, konnte man es für 19 Euro vorbestellen. Wenn man noch gar nicht Prime-Mitglied war und dann sozusagen gleich noch eine Prime-Mitgliedschaft abschließt, kriegt man den Stick für 7 Euro, muss aber natürlich die Prime-Jahresgebühr bezahlen. Jedenfalls, für mich ist das halt insofern total interessant, das Gerät, weil ich habe mein Fire TV bei mir daheim, aber ich habe halt ständig die Situation, dass ich bei Familie, Eltern, wem auch immer irgendwo unterwegs bin, und denen dann irgendwie Fotos zeigen will oder irgendwas einfach zeigen will von meinem Rechner. Und das ist halt einfach total super, wenn ich da einfach nur kurz was hinten an den Fernseher dran stecken muss.
Hast du das mal ausprobiert, dieses Übertragen von Bildschirm von deinem Handy oder so?
Nee, habe also ich noch nicht probiert, weil Airplay oder so, weiß ich nicht.
Da gibt's auf jeden Fall, da ist eine App dafür.
Okay. Ja, also ich hab's ausprobiert. Ich benutze ab und zu mal AirReceiver.
Ja, das habe ich, glaube ich auch.
Es kostet irgendwie, ich weiß nicht, 2-3 Euro in diesem Amazon Schlag mich tot Store.
Ja.
Ja, kann man benutzen. Also man kann halt irgendwie so, das unterstützt auch dieses Airplay Mirroring, womit man dann halt irgendwie so ein iPhone oder iPad, also ich habe es mit Mac noch nicht probiert, aber mit meinen iDevices habe ich schon probiert. Das hatte früher relativ hohe Latenz, so also schon mal irgendwie 30 Sekunden oder so. Mittlerweile ist es weniger geworden. Ich habe es noch nicht oft genug benutzt, um jetzt sagen zu können, in welchen Fällen da eine hohe Latenz auftritt oder ob das einfach durch ein Update behoben wurde oder so.
Ist ja für sowas auch erträglich. Die zwei Dinge, für die ich das Fire TV hauptsächlich benutze, ist Netflix und Spotify, also um dann Musik von meinem Rechner oder von meinem iPhone an Spotify und damit die Anlage, an der in der Regel der Fernseher hängt, zu streamen. Und das wird halt mit dem Fire TV Stick auch super gehen. Und das heißt, wenn ich irgendwie unterwegs bin, egal, also keine Ahnung.
Selbst wenn du nur in einem Hotel irgendwo bist.
Genau, Hotel, Urlaub, irgendwie eine Woche. Und da ist ja auch immer Schissel. Und dann ist es halt
cool, wenn man so einen Stick dabei hat. Jetzt ist die Frage, braucht es nochmal USB oder nimmst du das USB vom HDMI? Die Power.
Die Power nimmt es, soweit ich weiß, vom HDMI.
Weil das ist ja der Supersack an dem an dem anderen Stick.
Kann das HDMI überhaupt? Also
geht ja, HDMI aus? Ist natürlich stromgespeckt dazu.
Okay.
Und zwar, ich glaube, 500 mAh. Aber das müsste ich jetzt auch, also ich habe jetzt geraten, aber ich weiß, okay, dass da Strom mit dazu gespeckt ist.
Ja, nee, das ist ja dann schon cool. Jetzt, wo ihr sagt, es wäre tatsächlich mal eine Sache, die man mal seinen Eltern schenken könnte, weil ich habe jetzt irgendwie meinen Fire TV und so, ich habe meinen Eltern jetzt meinen alten Fernseher aufgedrückt. Jetzt haben sie mittlerweile auch die Möglichkeit, irgendwo HDMI-Ports bereitzustellen. Da könnte man ja mal überlegen, ob man mal vielleicht bei irgendwelchen Gelegenheiten so mal so ein Teil irgendwie verschenkt. Mhm. Ist halt ein bisschen blöd, weil man damit halt nicht so richtig viel anfangen kann ohne so einen Prime-Account, der dann halt 50 € im Jahr kostet.
Ich muss mich kurz korrigieren. Das gesamte Amazon Promo-Material, die ganzen Bilder deuten immer darauf hin, dass man das einfach nur an den HDMI ansteckt.
Ist wahrscheinlich nicht so.
Aber hier dann weiter unten, ganz weit unten, ist dann mal ein so ein Ding, so 1, 2, 3 Schritte, und da steht eindeutig dabei, du musst noch ein USB dazu als Power-Adapter
anschließen. Okay, also ich hab
grad mal, der ist
dabei.
Das wäre aber heutzutage auch kein Problem, weil die meisten Fernseher in der Nähe vom HDMI.
Ja, aber die meisten, USB, und das, da fängt es dann schon wieder an. Das
die, Fra-
ist ja
auch die Frage ist, wie viel bringen sie über den USB? Der, den
ich meinen Eltern vermacht habe, der hat kein USB.
Ja. Also ich habe hier mal geschaut, und zwar HDMI-Port hat Strom gespeckt, aber nur 50 mAh auf 5 Volt.
Ja, das reicht,
das reicht nicht. Das geht halt nicht so
dafür. USB ist auf 500 mAh, glaube ich, gespeckt.
Genau.
Und also, dann ist die Frage, ob sie, wie viel man extra braucht, aber ja.
Also ist auf 500 gespeckt, aber sehr, sehr viele Geräte ziehen mehr, weil die meisten Ports mehr können. Also gerade so externe Festplatten oder so, die ziehen manchmal schon deutlich mehr als 500 mAh.
Das Coolste ist, sie empfehlen hier unten weiter einen HDMI-Extender, ja, für bessere WLAN-Verbindung. Also, weil, naja, wenn du das Ding hinten am Fernseher dran hast, dann ist das ja häufig in der Nähe der metallenen Backplate von dem Fernseher oder wie auch immer, und dann könnte ja das WLAN-Signal schlecht sein. Und deshalb empfehlen sie dir einen HDMI-Extender, also ein HDMI-Verlängerungskabel, dass du das halt einfach hinten am Fernseher einsteckst, aber dass der Fire TV-Stick halt irgendwo vorne liegt.
Ja. Ja, dieser Stick, der hat nur Wi-Fi, oder? Der hat jetzt keine Möglichkeit, da irgendwie Ethernet anzustecken.
Der hat nur Wi-Fi. Der hat keinen weiteren, soweit ich sehen kann, keinen weiteren Port.
Noch oder sowas.
Ja. Ja, der hat so einen, was ist das, Micro-USB-Port, glaube ich.
Ja, aber da geht dann
Strom. Ja, ja, genau, über den der
Saft steckt dann USB-Stick an, um da Storage drauf zu kriegen oder so. Also was man zum Beispiel beim normalen Fire TV kann.
Ja, Fire TV hat jetzt irgendwie ein Update bekommen, wo das dann alles besser wird, und dann kannst du da externe Festplatten und so Sachen wirklich ranstecken, die funktionieren. Und Bluetooth.
Kann man tatsächlich auch, wenn man zum Beispiel sowas wie, wo man später noch drauf zukommen, irgendwie XBMC beziehungsweise Kodi oder sowas benutzt, dann kann man ja halt auch irgendwie externe Festplatten anstecken und die dann irgendwie davon Dinge abspielen oder so.
Mir fällt gerade noch ein Easter Egg auf, im Lieferumfang enthalten. Also enthalten ist der Stick und die Fernbedienung. Man kann so eine Bluetooth-Fernbedienung extra bestellen für 30 €. Das ist die mit Sprachfunktion dann auch, so wie man sie vom Fire TV kennt.
Ist ja egal, ich wollte das genau deswegen nur haben, wegen der Fernbedienung, weil ich meine.
Ach, du wolltest noch eine neue Fernbedienung.
Wegen dem Spar-Abo.
dann sind USB-Kabel und Netzteile dabei, dieses sogenannte HDMI-Extender-Kabel, Batterien, Kurzanleitung, wie auch immer. Und dann, sie benötigen ein HDTV, Highspeed-Internet und WLAN, und jetzt kommt optional Popcorn.
Oh,
danke, Amazon.
Ansonsten hätte ich das jetzt nicht gewusst.
Ihr seid so nett. Ihr seid so toll. Aber guck mal hier, Felix.
Was?
Auf dem Bild, hier auf dem Produktbild, da ist Popcorn mit drauf.
Ah, ja, das heißt, du kriegst das nicht mit dazu.
Hart gelogen.
Angelogen.
Ja, dann ist da mal ein Sternchen dran.
Dürfen wir es überhaupt?
Sternchen, Popcorn, not included.
Genau. Ja. Genau. Wie heißt das dann? Serviervorschlag.
Ja. Fire TV Serviervorschlag.
Recipes on Fire TV. Ja.
Gut.
Und gleichzeitig, also, es gab noch kurz irgendeine Info, dass es auch Updates geben wird in Zukunft, in naher Zukunft für das Fire TV und den Stick, wo das irgendwie um spezielle WLAN-Funktionalität nachgerüstet wird, damit es in Hotels einfacher benutzbar ist. Dass es das Hotel WLAN nutzen kann, irgendwie so.
Aber das interessiert jetzt den Privatanwender nicht so richtig.
Ja, und so kleine Details noch, wie wenn du den Kindersicherungspin eingibst, dann war das bisher beim Fire TV ungeschützt. Also jeder, der halt daneben stand, konnte sehen, was du gerade eingibst. Der Pin wurde nicht maskiert. Und das wird jetzt maskiert, damit die Kinder, die daneben stehen,
wenn der Papa den Pin eingibt,
nicht so. Ist doch jetzt schon so. Guck mal weg, dreh dich mal um, ich muss mal den Pin eingeben.
Ist doch jetzt schon so.
Beim Fire TV anscheinend nicht.
Doch. Ich, also wenn ich bei mir Funk Pin eingibt, dann sind da Sterne.
Okay. Ich
Ich hab das in den Release gelesen. Oben sind Sterne, aber darunter siehst du natürlich noch deine Tastatur, wo dann quasi mit diesem blöden Fighter dahin
Du kannst den Pin auch alternativ reinsprechen.
Eins.
Ja, mit dieser Kindle-App, die der Ingo vor ein paar Sendungen mal empfohlen hat, da kann man tatsächlich, wenn man dann irgendwie keinen Bock hat, auf dieser Onscreen-Tastatur zu tippen, kann man das tatsächlich auch mit seinem Mobilgerät machen, wenn die App dann mal den Fire TV findet.
Echt? Echt? Bei mir hat sofort also funktioniert.
Der Fall ist.
Doch,
also sofort funktioniert. Manchmal auch nicht der Fall ist bei mir.
Echt, bei mir findet es immer. Also ich habe mittlerweile auch meine Fernbedienung tatsächlich wiedergefunden. Yeah.
Wo war's denn? Ja. Bei Amazon.
Da hat er
noch eine gekauft.
Nee, irgendwo so weit in das Bett gerutscht, dass man es einfach nicht gefunden hat.
Ja, schon.
Aber
wobei ist die wohl in das Bett gerutscht.
Wahrscheinlich beim Film gucken.
Angeguckt, ja,
genau, Film gucken. Welche Filme verraten wir jetzt auch nicht?
Haben wir hier da oben bei der Kindle Cover Disasters.
Genau. War irgendwas mit Pferden, ne?
Okay.
Ja, aber trotzdem benutze ich relativ oft die App, weil es ist so, weil das Telefon hat man tatsächlich, also öfter dabei als so eine blöde Fernbedienung. Und bei mir findet er das immer. Also ich mache die App auf und der connectet sich sofort mit dem.
Ja, also bei mir ist es tatsächlich so, dass es so tagesformabhängig ist. Also manchmal findet er den sofort, manchmal dauert es eine Weile, manchmal geht es gar nicht so richtig. Wenn er den aber mal findet, dann ist es halt ganz cool, weil man halt irgendwie die Tastatur, also das ist halt für mich so ganz nett. Ich kann halt auf dem Handy deutlich schneller tippen als mit der Fernbedienung auf diesem Onscreen-Display irgendwelche Dinge einzugeben. Vor allem ist bei mir auch die Situation, wir wohnen im Altbau, wir haben relativ große, hohe Fenster und direkt nebenan ist ein Hotel und ich möchte nicht, dass alle Leute, die in diesem Hotel wohnen, sehen, wie ich Passwörter auf meinem Fernseher eingebe.
Oder andere
Deswegen
Sachen.
Ist es also auch ganz cool, da irgendwie das auf dem Mobiltelefon machen zu können.
So ist es.
Oder auf iPad oder sowas. Wobei ich weiß gar nicht, ob es die App fürs iPad gibt. Aber auf dem Handy gibt es auf jeden Fall.
Gut. Warum soll es nicht für ein iPad geben? Macht da Apple irgendwie einen Unterschied oder so?
Ja, es gibt halt Apps, die sind halt UI-mäßig aufs iPad optimiert und andere nicht. Und die werden dann halt nur aufgezoomt und sehen ganz furchtbar aus. Also man kann die schon installieren, aber...
Sieht halt kacke aus. Na gut, okay, machen wir weiter. Zu den schönen Sachen des Lebens kommen wir jetzt.
Zu Editoren.
Zu Nano.
Mein Lieblingseditor kann neue Sachen.
Nimm ich Undo. Kann jetzt Undo.
Ja. Das ist total, ja. Erzähl Ingo.
Ja, er kann Undo. Also besseres, mehr Undo.
Und was konnte davor? Nur einmal Undo? So wie der VI oder was? Nee, wer konnte es manchmal gar nicht.
Ja. Nicht so richtig.
Also nee, was kann er denn jetzt für ein Undo mehr?
Also vorher konntest du nur ausschneiden und wieder einfügen.
Aber er konnte kein Undo? Der alte wie ein mit so einmal.
Nee, ich glaube nicht.
Das ist ja mal ganz schön scheiße, was du da an Editor benutzt hast. Ja.
Also, Ingo kann Undo.
Ich kann Undo. Und er kann mehr Syntax-Highlighting.
Wow, was kann er jetzt Syntaxen?
Ich, keine Ahnung.
Nix.
Was, doch?
Ja.
Naja, der konnte vorher schon ein paar Sprachen, jetzt kann er mehr, was weiß ich.
Krass! Nee, also passend dazu, der VIM hat ein Undo-Tree, das heißt, du hast quasi alle deine ganze Vergangenheit, was du alles mal geundet hast und dann zu irgendeinem Zeitpunkt dann weitergemacht hast, hat er alles noch.
Das ist ja furchtbar, das ist ja aus Privacy-Sicht, das ist ja scheiße.
Das nicht erstrebenswert.
Genau, aus Privacy-Sicht, du möchtest aus Privacy-Sicht auch keine Versionskontrolle haben.
Ja, da möchte ich nicht meine Fehler wiedersehen.
Ja.
Ich habe keine Fehler gemacht. Undo ist quasi wie Fehler rückgängig machen, die man nie gemacht hat.
Mhm. Der Ingo macht einfach keine Fehler.
Ingo macht aber keine Fehler, ja.
Ja, zu einfach.
Bin einfach perfekt.
Mhm. Aber jetzt, jetzt kannst du es jetzt.
Jetzt also kann davor, ich ja trotzdem, jetzt kann ich ja ein, zwei.
Davor war es ja wirklich so. Ja,
ein, zwei Fehler kann ich aber machen.
Ja, und die kannst du dann rückgängig machen.
Genau.
Aber die machst du eh nicht. Ist eigentlich Quatsch, oder? Diese Feature brauchst du gar nicht. Auch Syntax-Highlighting ist voll der Quatsch, weil du...
Nee, Syntax-Highlighting ist tatsächlich gut. Also das ist...
Da warst du schon ein bisschen neidisch auf dem VI.
Ja, genau. So. Jahrzehntelang neidisch auf dem VI.
Ich fand das schon apropos, da fällt mir auch gerade eine News ein. Vim ist jetzt auf GitHub gewechselt.
Jetzt weit gekommen einfach.
Auf jeden Fall.
Oh mein Gott, und was kann man jetzt machen? Jetzt kann man da auch wirklich mitspielen?
Ja.
Geil. Gucken. Oh, keine Pull-Requests, was ist hier los?
Tja, ist noch neu. Auf jeden Fall kann der Nano irgendwelche diverse Lint-Systeme, wie Beispiel Splint. Was auch immer das ist.
Linter? Der macht quasi, der sagt dir, wenn du so Splint. Leerzeichen vergessen hast und so Krams.
Splint kann er jetzt.
Okay, das ist bestimmt super. Der Wim war davor auf Google, auf code.google.com und deswegen müsst ihr auch wechseln, weil es jetzt quasi tot.
Zwangsweise.
Nächstes Jahr.
Ja.
Aber
ja, es auch gibt ganz nett noch ist irgendwie, also ich bekomme das ab und zu mal so ein bisschen mit, dieses NeoVim-Projekt. Da scheint sich auch was zu tun. Also die wollen jetzt irgendwie hier so Vim in neu, modern und mal so ein bisschen überarbeiten und aufräumen. Und da scheint sich so langsam was zu tun. Also ich weiß jetzt nicht, ob man das schon benutzen kann oder will oder so, aber die sind auf jeden Fall schon dabei und haben irgendwie Sponsoren und so. Das sieht ganz interessant aus. Kann man auch mal verlinken.
Okay.
Wollte ich nochmal erwähnt haben.
Schöne Sache auf jeden Fall.
Ja, gut. Also wer Nano benutzt, kann...
Nano wenn, härter benutzen jetzt.
Wenn es dann in eurer Distribution irgendwann mal ankommt.
Wenn ihr mal ausgelacht werdet, weil ihr Nano benutzt, kein Problem, könnt sagen, könnt ihr jetzt auch schon Ando.
Ja. Mhm. Ja, reicht ja auch.
Im Jahr 2015 muss man mal dazu sagen.
Muss man mal dazu sagen,
ja. Ja, immerhin. Gibt ja Leute, die benutzen ja noch nicht mal Editoren auf der Kommandozeile.
Sondern?
Die benutzen
nur benutzen einfach nur Add. Und die wissen Word. Auch, die machen einfach, die wissen einfach, was sie können, ja. Genau.
Die schreiben Code in Word.
Wenn du Ad richtig benutzen kannst, kannst du bestimmt auch voll ausrasten damit.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn nicht, benutze noch Set.
Ja. Ja, Ad ist ja quasi Set. Nur halt für Files zum Editieren.
Ja. Ja, was ich auch ganz interessant finde, ich gucke gerade ein bisschen auf diesem NeoVim Repository rum und die haben jetzt auch mittlerweile so Graphen, so was die letzten Wochen passiert ist, also wie viele Pull-Requests und wie viele Issues wurden geschlossen und man sieht da irgendwie, was die letzten paar Wochen passiert ist.
Oh ja, Graphen sind gut.
Und sie haben ein hübsches Logo. Das muss doch mal was Gutes sein. Und sie haben Code-Coverage. Also nicht viel, also 65%, was jetzt nicht so super ist, aber immerhin. Hm. Ich bin mal gespannt, was da draus wird. Also das könnte irgendwie so Wim für das nächste Jahrtausend werden.
Sie haben vielleicht auch nicht, aber 300 super Millionen Pull-Requests, das ist aber alles ihr eigener Shit.
Jo.
Oder? Also so wie ich das jetzt gerade sehe. Quasi du bist Entwickler dort bei NeoVim.
Ja, du machst halt einen Pull-Request, um in ein Feature für jedes übersichtlich Feature. Zum Review freizugeben.
Aber das heißt,
es passiert was.
Aber das sieht einfach nur super gefährlich aus. Das ist voll der Quatsch, weil die haben hier so Migrate Legacy Test 92 und 93. Und das ist einfach so ein Quatsch. Also da sehe ich nicht irgendwie, dass man Pull-Requests dafür braucht. Das weiß ich nicht.
Naja, ist auch egal. Pull-Requests sind ja auch ein Review-Tool, dass andere Leute mal drüber gucken können, bevor das alles gleich reingemerged wird.
Na gut, mach. Nee, es ist bestimmt super, macht bestimmt total viel Sinn und die haben sich da hart was bei überlegt.
Wie gesagt, ich benutze es selber noch nicht, ich weiß auch nicht, wie weit die sind, aber die haben mittlerweile irgendwie die Möglichkeit, ein komplettes Terminal du kannst einfach mittlerweile ein komplettes VT100 kompatibles Terminal in deinem Vim laufen lassen und das scheint irgendwie cool zu sein.
Cool.
Gucken wir mal.
Kannst du dann in deinem Terminal ein Vim mit einem Terminal?
Ja, wahrscheinlich.
Mit noch einem Vim drin.
Gehe ich davon aus, ja.
Geil.
Ja, und die scheinen halt auch so, also das soll irgendwie super embeddbar sein und die
embeddbar halt in was?
In andere Programme.
Achso. Okay, na gut.
Die Architektur ist halt so gebaut, dass es sehr, also dass es einfacher sein soll, dafür ein grafisches Interface zu schreiben, dass so Leute wie zum Beispiel jetzt den MacVim, den ich benutze, oder irgendwelche Distributionen für Windows oder sowas, also irgendwas Grafisches, dass es halt einfacher sein soll, weil du es halt relativ einfach embedden kannst. So. Schauen wir mal. Also ich bin gespannt. Vielleicht ist cool und wenn nicht, dann benutze ich es einfach nicht. Bam.
Ja, geil. Voll die einfache Sache. Machen wir weiter. Auf jeden Fall.
Genauso einfach wie
Enigmail
oder auch nicht.
Wer hat denn das hier schon wieder reingeschrieben?
Ja,
das kann ja nur der Ingo gewesen sein.
Total gut. Also eigentlich ist es eher gewöhnungsbedürftig. Also ich benutze ja Enigmail, um meine Mail zu verschlüsseln oder zumindest an den Leuten.
Wie oft machst du sowas? Also wann war deine letzte verschlüsselte E-Mail?
Vorgestern.
Warum?
Weil.
Ich weiß die E-Mail, oder? Das hat die E-Mail geschickt.
Ich hab einen E-Postbrief bekommen.
Ausgedruckt? Oh nein.
Und, also die Post wollte, dass ich, wo jetzt gerade dabei sind, die Post wollte mir 5 E-Postbriefe kostenlos schenken.
Haben Sie die direkt zugeschickt oder wie funktioniert das?
Ja, ja. Wir haben ja also einen Brief, ich habe ein Foto davon gemacht.
Das war so absurd, das war
so geil. Also ein E-Postbrief, total geil.
Sind das von deiner Bank oder wo kriegst du den dann her?
Nee, von der Post. Von der Post.
Ja, aber wenn die Post dir einen Brief schickt,
die Post muss schickt irgendwo her. Schickt mir einen E-Postbrief.
Oh, da steht jetzt sogar unser Logo drauf.
Ja, das habe ich da drauf geklebt, damit man, weil ich gedacht habe, wenn ich es mal twitter.
Ah, ja, ja.
Und dann hast du da oben E-Post.
Oh mein Gott. Ja, ach, drin, da oben ist E-Post.
Ja, und drin und stand
das scannst du dann ein und ich verstehe nicht, wie das, was das
Wort zu sagen. Drin stand halt, wenn ich mich jetzt anmelde, kriege ich 5 E-Postbriefe umsonst.
Unfassbar. Hast du es gemacht?
Nee. Also da habe ich ja gedacht, da wäre ja das Telekom-Angebot mit seinen 20 Euro Amazon noch besser. Also echt.
Also wirklich.
Also weißt du, wir hätten...
Weißt du, dann hättest du uns, wir sind 4 Leute, da hättest jedem, du vielleicht noch, könntest du mal, kannst du ein E-Post
du kannst sie selber
in die USA schicken? Wahrscheinlich nicht.
Oh ja. Nee. Nee, aber wahrscheinlich Behörden nur digital. Ja. Nee, also wenn, dann muss man schon die E-Mail nehmen, weil die machen ja wenigstens Internet-Vollverschlüsselung.
Jetzt, ja.
Gut, kommen wir zurück zu Enigmail. Also Enigmail ist ja ein Plugin in Thunderbird, was Mailverschlüsselung macht und es sieht jetzt anders aus.
Ist es besser? Also ich weiß nicht, das
also
sehen jetzt nicht so viel besser aus als das, was ich von vor 5 Jahren in Erinnerung habe.
Nee, vorher hattest du halt unten in der Leiste, dass du anstellen konntest, verschlüsselt oder,
Also es
oder ist signiert und jetzt passiert. Genau, jetzt ist es offensichtlicher wohl. Es ist eindeutiger, auch wenn du oben einfach Verschlüsselung ein aus, ja, irgendwie und nicht mehr, dass du irgendwie in ein Untermenü gehen musst. Öffentliche Schlüssel anhängen kannst du auch mit einem Klick machen. Puh, ja, ich finde es vor allem gewöhnungsbedürftig. Und was es auch macht, ist dich zumindest warnen, wenn du noch eine alte GNU-PG-Variante einsetzt. Also 1.4 ist, glaube ich, schon seit 10 Jahren out of date. ist aber noch bei vielen Systemen Standard, auch bei Debian.
Ja, bei Debian Stable
zum Beispiel. Bei Debian ist alles 4 Jahre alt, da kriegst du ja nichts, was neuer ist.
Ja, ja, aber GNU-PG 1.4 ist 10 Jahre alt.
Oh, okay.
Ja.
Das ist dann schon auch für Debian Verhältnisse ziemlich legacy.
Ja, ja, das ist der Abgestandene.
Ich war heute nämlich auf einem Vortrag, hier in Stuttgart ist gerade das Frühjahrsfachgespräch und da war der Werner Koch, der GNU-PG entwickelt und hatte auch mal so ein bisschen vorgestellt, was GNU-PG 2.1 demnächst alles kann.
Und was kann das? Kannst du was Cooles?
Es kann zum Beispiel den SSH-Agent untersetzen.
Wie?
Du hast ja den
ersetzen.
Du hast den GPG Agent.
Ja.
Der wird dann genauso funktionieren, also auch dass die Keys halt nicht mehr in der SEC Ring Key Dings liegen, sondern dass halt alles über den GPG Agent geht.
Ja, aber ist das halt dann so, oder?
Nee, das ist tatsächlich jetzt nicht so.
Okay.
Der liest halt immer diese Datei aus. Dieses also die bei dir in .gnu.pg Security Ring Datei. Und das würde er dann demnächst nicht mehr machen. Elliptische Kurven, Zeug wird unterstützt.
Auch schon, so weit
sind die schon. Ja. Und was ich auch cool fand, ist ein Feature, dass du eine Datei unterschreiben, also signieren kannst, die auf dem Server liegt. Ohne dass du deinen Private Key auf den Server kopieren müsstest.
Oh mein Gott, quasi wie Agent Forwarding bei SSH.
Ja. Ja.
Nur nicht SSH.
Na doch, ist es natürlich über SSH.
Ja, ist es über SSH, aber es ist nicht SSH.
Nee, es ist über SSH und da Unix-Socket-Weiterleitung.
Oh mein Gott, ja. Magix.
Also du kannst jetzt irgendwie einen 10-Gigabyte-File auf dem Server unterschreiben.
Ohne, dass du deinen Key dorthin bringen musst.
Genau, und ohne, dass das File runter und wieder
runter. Und ohne, dass du diesen ganzen anderen GPG-Quatsch da drüber leiten musst, weil das ist ja auch immer vor der Pain.
Ja.
Schöne
das
Sache.
Alles. Also das gibt's alles.
Alle guten Sachen quasi.
Das kommt alles in
und wie sieht's aus mit Usability? Ist nicht so, oder?
Es ist halt immer noch ein Textkonsole-Zeug.
Es ist halt immer noch Shit. So ist es.
Ja.
Wir müssen jetzt über GPG noch hassen, weil wir haben das viel zu wenig gemacht. Weil alles, das ganze Internet hat es schon gemacht.
Ja, aber warum willst du es hassen? Also ich meine,
Matt möchte hassen. Der ist halt gerade so.
GPG hassen? Nö.
Ist halt das Einzige, was funktioniert.
Nutzt es einfach nicht.
Und wer weiß, Edward Snowden hätte das wahrscheinlich auch alles nicht gemacht, wenn es nicht
irgendwie
GPG gegeben hätte.
Oh mein Gott.
Ja. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eine gute Sache ist.
Wir brauchen sie.
Das Problem ist halt
Benutzbarkeit.
Nerds wie mir, wie wir, sind in der Lage, das zu benutzen. Und aber selbst wir tun es nicht, weil wir niemanden groß haben, mit dem wir irgendwie verschlüsselt kommunizieren können, außer haha, das ist ja jetzt cool, diese Mail kannst nur du lesen. Und
Test.
Also ich wiederhole mich wahrscheinlich, ich habe das jetzt schon öfters gesagt, für mich ist E-Mail halt ein Medium, was so für persönliche Kommunikation tot ist. Und für E-Mail interessiert es mich ehrlich gesagt auch nicht mehr, weil per E-Mail bekomme ich Amazon-Versandbestätigungen und ich kommuniziere
E-Postbrief.
Ja.
Solche Sachen.
Ja, Nachrichten, offline. Dass du einen neuen E-Postbrief hast.
Ja, oder halt irgendwie so auf dem Geschäftsaccount kommuniziere ich halt mit irgendwelchen Leuten, aber die sind dann auch nicht in der Lage, irgendwie Krypto einzusetzen.
Das sind auch unwichtige Details, die du im Geschäft kommunizierst.
Auf jeden Fall. Du wüsstest, was ich gerade mit meinen Anwälten rede. Quatsch.
Ja, da kannst du ja einen E-Postbrief nehmen.
Ja, genau.
Ja, weil mein Anwalt...
Der wird dann auch direkt ausgedruckt und der muss den dann auch wahrscheinlich unterschreiben oder so, dass er ihn angenommen hat.
Auf jeden Fall.
Good. Also auf jeden Fall.
Also, wie gesagt, für mich ist E-Mail halt irgendwie vorbei. So als Medium, auf dem ich irgendwie viel kommuniziere. Aber ich meine, es gibt mit Sicherheit Leute, für die das nicht so ist.
Ja, für den meisten Teil der Weltbevölkerung, die Zugang zu Computern hat.
Ja, aber die benutzen halt, also ich kenne tatsächlich niemanden, der jetzt wirklich, also jetzt mal abgesehen von dir, Ingo, der jetzt wirklich E-Mail noch als persönliches Kommunikationsmedium verwendet, sondern per E-Mail schreibe ich halt Beschwerdemails an irgendwelche Shops, die irgendwie Kacke liefern.
Ich habe gedacht, das macht man jetzt per Twitter.
Genau. Ja, per Twitter geht's meistens sogar noch schneller, aber nicht jeder Shop hat einen Twitter-Account.
Dann musst du denen erstmal eine Twitter-Nachricht schreiben, dass sie sich einen Twitter-Account holen sollen.
Ja.
Nee, du machst ihn einfach rein.
Nee, du schreibst auf Twitter mit dem Hashtag und schickst ihm deine E-Mail und guckst das danach.
Nein, du machst ihn einfach einen Twitter-Account und leitest ihn gleich an die
Passwort.
An die Presse @unternehmenx.tdl und dann
gute Sache.
Gefälligst nachgucken.
Nee, also ich glaube, ich habe die Illusion aufgegeben, dass E-Mail oder gerade auch Ende-zu-Ende verschlüsselte E-Mail jemals in der breiten Masse ankommen wird. Ich lasse mich da gerne vom Gegenteil belehren, aber ich bin da irgendwie desillusioniert, was sowas
angeht. Gut, haben wir geklärt. Ja, ansonsten Enigmail ist neu und werdet ihr wahrscheinlich sehen, wenn ihr es benutzt und es warnt, wenn euer GPG
10 Jahre alt ist.
Nice. Genau, 10 Jahre oder älter. So, upgraded mal. Immer gut. So, wo waren wir? Wir waren bei
Tessel.
Tessel gibt es jetzt eine zweite Version. Also wir haben da, glaube ich, irgendwann so zur Weihnachtssendung oder so, glaube ich, mal drüber geredet, weil ich dachte, das ist so ein ganz interessantes Projekt. Und die haben jetzt eine neue Version rausgebracht und stellt sich raus, irgendwie neuer, schneller, besser und vor allem deutlich günstiger. Also die haben jetzt irgendwie es schon geschafft, also sie schreiben jetzt in diesem Blogpost, dass sie ihre Produktionskosten so halbiert haben. Was schon mal ganz
indem nett ist. Indem sie einfach mehr verkaufen oder was war der Trick?
Nee, die haben jetzt einfach wahrscheinlich ihr Hardware-Design überarbeitet. Also als Beispiel bringen sie zum Beispiel, ist auch leicht redundant, aber
naja. Aber nur leicht.
Nur leicht.
Aber weitermachen.
Ja, sie benutzen jetzt tatsächlich Wi-Fi-Chips, die für so Wi-Fi-Router eigentlich produziert werden. Und die werden in so hohen Stückzahlen produziert, dass die einfach super günstig sind. Also die haben jetzt irgendwie geschrieben, so ein Wi-Fi-Chip, den sie da jetzt verwenden, der kostet irgendwie für sie im Einkauf $3. Und der für den Tessel 1 hat zum Beispiel $13 gekostet. Und solche Dinge. Und ist jetzt irgendwie neuer, schneller. Sie benutzen auch kein Node mehr, sondern IOJS standardmäßig. Also diesen Node-Fork, über den wir schon von vor einer Weile mal geredet haben.
Okay. Ist das auch Open Hardware oder ist das quasi, sie machen es nur einfach?
Das ist auch Open Hardware, so wie ich das verstehe.
Echt? Wo sind denn
die Überschrift ist a True Open Hardware Development Plattform, aber das kann jetzt alles Mögliche heißen. Ich kann jetzt tatsächlich mit Sicherheit nicht sagen. Ich würde vermuten, dass es auch open ist. Ja. Also, dass man quasi auch die Sachen...
Die haben auch Schematics und alles. Das ist quasi eine coole Sache.
Genau, also ich glaube, das ist schon so ganz nett. Und was halt bei dem Projekt ganz cool ist, ist, wenn man halt so zwei linke Hände hat, wie ich, und nicht irgendwie in der Gegend rumlöten will oder so, man bekommt da halt ganz viel Peripherie als Modul, was man sich einfach kauft und anstecken kann. So.
Ja. Also das Coole an dieser ganzen Peripherie ist ja eigentlich, dass das so einfach geworden ist, dass man das auch so mit drei Kabeln an irgendwie irgendwas ranstecken muss. Man braucht gar nicht mehr diese ganzen Gewürze, so irgendwie hier Kondensatoren und Transistoren und so einen ganzen Quatsch. Brauchst du alles nicht mehr. Du steckst es quasi alles nur einmal Strom, einmal Ground und einmal vielleicht noch Daten. Ja. Und dann sind die meisten Sachen eh schon fertig.
Ja, und ist halt ganz nett. Also ist halt so ein bisschen so ein, also kostet jetzt $35. Ich weiß nicht, ob wir es schon gesagt haben. Und das ist halt so, ja, da läuft halt out of the box. Also man kann irgendwie Programme mit Rust, mit Python und mit JavaScript, also mit Node oder mit IO.js schreiben.
Nicht Lua? Was ist los mit denen?
Ich weiß nicht. Vielleicht gibt es auch eine Möglichkeit, da drauf Lua zu schreiben. Haben sie jetzt irgendwie nicht, habe ich nicht gesehen, sagen wir es mal so. Und es gibt halt so jede Menge Module, die man einfach anstecken kann. Also so Sensoren oder irgendwie, es gibt Relais, die man anstecken kann, Kameramodule, Bluetooth Low Energy und sonstige Dinge. Und die funktionieren dann halt einfach so, scheinen einfach so zu funktionieren. Man kann dann halt mit NPM irgendwie ein Modul, einen Treiber dafür oder sowas installieren und dann scheint es zu tun.
Ja, coole Sache. Passend dazu, du wolltest noch was sagen dazu?
Nee, eigentlich nicht. Also ich finde es halt interessant, immer noch. Es ist jetzt halt es ist halt nicht so günstig wie das, was man halt mit so China oder so Handmade-Lösungen hinkriegt. Es ist halt deutlich einfacher zu benutzen.
Ja, und also ich kann mir gut vorstellen, dass es nett ist, mal auszuprobieren, aber man wird es ja niemals quasi irgendwo hernehmen, um dann mit seiner Temperatur oder sowas zu messen, weil das ja einfach viel zu teuer ist dafür.
Naja, kann man ja trotzdem machen.
Ja, genau, machen. Oder man kauft, dann kann man auch gleich so ein Scheiß
Ding also auf kaufen. Also auf der Webseite ist halt auch so, das Tessel ist, oder der Tessel, ich weiß gar nicht, was von, was das ist.
Suchst du aus, der Tesseract.
Mr. Tesseract.
Mr. Tessel. Was der Mr. Tessel, also was auf der Webseite halt auch steht, ist, das soll halt ein Device für Prototyping sein. Das heißt, du baust da im Normalfall eine Sache und guckst mal, was du irgendwie machen kannst. Und dann, wenn du es cool findest oder wenn du mehr davon haben willst, dann kannst du dir ja mal überlegen, wie du das mit irgendwie billigerer Hardware hinkriegst. Also das ist vielleicht auch so eher so gedacht, nicht so, du implementierst da jetzt eine Sache drauf, flashst deine Firmware drauf und dann lässt es irgendwie fliegen, so wie man sich jetzt vorstellt für so das Internet der Dinge.
Ja.
Sondern ich denke, das ist eher so ein Prototyping, wo du dann halt auch für mehrere Projekte die gleiche Hardware wiederverwenden kannst oder so.
Ja, okay. Aber wenn man quasi das Zweitere haben will, das heißt irgendwas, was man dann vielleicht auch irgendwo mal hinstellen kann, weil es günstig genug ist, dann könnte man sich mal den ESP8266 anschauen. Das ist was, worüber ich davor schon mal geredet habe und der auch schon super gehypt habe, wie awesome das denn alles ist. Und das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, das nochmal anzusprechen, weil es halt es ist genau so ein, also es heißt Internet of Things, keine Ahnung, Wi-Fi Adapter oder so ein Quatsch, Wireless Transceiver, und was es macht echtes Wi-Fi, das heißt, es connectet sich zu deinem Access Point und kann dann mit Dingen im Internet reden. Es kann, du kannst quasi so einen HTTP-Server darauf starten, wenn du da Bock drauf hast. Und das alles wird programmiert in Lua, wenn man die NodeMCU-Firmware draufhaut. Und das Ganze kriegst du dann für $2.50. Mhm. Und das ist schon eine echt geile Sache, weil du machst dann zum Beispiel einen Temperatursensor dran und dann sagst du, okay, jetzt Wi-Fi. Und dann startest du da drauf einen Message Queue Client, wo der dann gegen dein eigenes Home Automation connected. Und das ist halt so billig, dass du es einfach irgendwo hinwerfen kannst.
Ja. Hat halt natürlich, also das ist völlig richtig, hat halt natürlich den Nachteil, also ich habe vor einer Weile mal, du hast das, der Felix hat das mal erwähnt in einer der vorherigen Sendungen, dass es so Projekte gibt, ich habe gerade den Namen vergessen, mit dem man so 833 Megahertz, was glaube ich, Funksteckdosen, Geschichten und sonst was schalten kann. Da gibt es so ein freies Projekt für Home Automation. Weißt du gerade den Namen noch,
Felix? PyLight.
PyLight, genau. Das war's. Und ich habe mich da mal ein bisschen mit beschäftigt und dann hast du halt das Problem, ja, dann kommst du dann halt in so ein Wiki und dann stehen da irgendwelche kryptischen Produktbezeichnungen dann irgendwelche Kompatibilitätstabellen und dann haben Leute das irgendwie mit dieser selbstgebauten Antenne probiert oder mit dem hier und dann bei manchen tut's und bei manchen nicht. das ist schon cool, wenn man da Bock drauf hat. Aber es ist halt nicht so Plug and Play.
Ja.
Also klar, es ist günstig und das ist für das Internet der Dinge total cool, weil man kann es halt einfach irgendwo hinlegen und man baut, implementiert da einfach ein Projekt einmal drauf, flasht da irgendwie sein Zeug drauf und dann kann man das da laufen lassen und man kann ganz viele davon haben.
Ja.
Aber ich glaube, das ist halt so, wenn man mal mit sowas anfangen will oder mal rumspielen will, ist es halt schwierig, weil man muss sich halt schon sehr viel einarbeiten. Also ich musste auch tatsächlich mich erstmal so eine halbe Stunde in dieses Pylight-Projekt einlesen, um rauszufinden, ob es das überhaupt, das, was ich damit tun will, ob es dazu überhaupt in der Lage ist.
Ja.
Weil das irgendwie nicht so offensichtlich super dokumentiert und sonst was ist.
Hat also kein shiny Icon und.
Doch, hat es.
Echt?
Ja. Also das Pylight ist aber schon eine coole Sache.
Aber die Webseite, die ist halt so ein bisschen, da kommt halt irgendwie ja hier so deine Custom Open Source Dominica oder so Lösung.
Dominica?
Nee, Moment. Domotica Solution und ich habe keine Ahnung, was Domotica sein soll.
Bestimmt was super Tolles, was man
Dominica haben will. Wäre einfacher gewesen.
Ja. Domonica. Ja, keine Ahnung.
Ja.
Ja, klar, es ist halt nicht immer alles super easy.
Also es ist halt nicht super, super dokumentiert. Es ist mit Sicherheit cool und es funktioniert. Und ich möchte das, wenn ich mal irgendwie dazu komme und zeitlich irgendwie mir das mal rausnehmen möchte, möchte ich da mal irgendwie das als Frontend für meine ganzen Funksteckdosen, die ich hier in der Wohnung verteilt habe, benutzen.
Ja.
So, als damit ich halt immer alles mit meinem Smartphone schalten kann.
Oh yes.
Aber es artet halt in Arbeit aus und in Recherche und wo bekomme ich jetzt welche Module und wo kann ich die kaufen und wenn ich das jetzt irgendwie nächste Woche haben will, wo kann ich es dann kaufen, weil wenn man es halt irgendwie bei Deal Extreme oder sowas bestellt, dauert es halt irgendwie ein paar Wochen, bis man so die Dinge geliefert bekommt.
Ja, aber man muss jetzt auch sagen, wenn man Sachen selber macht, dann ist es nicht einfach und man muss sich tatsächlich mit den Sachen auseinandersetzen. Traurigerweise.
Schon, aber es erschwert halt den Einstieg.
Das ist ja, das, was
ich gerade sage. Ja. Also ich meine, man kann auch im Zweifelsfall Zeit in Geld oder andersrum Geld in Zeit umwandeln und sich vielleicht das mal sparen und dann einen Tesla kaufen. Okay. Hat man zwar deutlich mehr Geld für aus, aber
wir hatten das ja schon ein paar Mal. Dazu. Also ich bin immer auch der Meinung, dass wenn ich zu Hause sitze, dann kriege ich dafür kein Geld, auch wenn ich nichts mache.
Nee, darum geht's ja auch gar nicht, sondern es geht halt vielleicht drum, ich habe jetzt nicht Bock, in der Gegend rumzulöten und in der Gegend rum zu recherchieren, was für Module ich brauche, sondern ich habe jetzt Bock zu frickeln und zwar wirklich frickeln in Form von irgendwie Code schreiben und Dinge irgendwie tun und ich möchte nicht noch
hat sich quasi
Tage und Wochen damit verbringen, rauszufinden, wo ich überhaupt meine Hardware herbekomme.
Ja, dann mach das.
Das ist das. Okay, dann machen wir das so. Ich glaube, wir machen weiter. So. Hier, Break Up with Internet Explorer 8.
Ich habe da gerade mal draufgeklickt, ist ja sehr süß gemacht. Das ich weiß zwar nicht, warum, aber
es ist hey. Also es ist halt, ich hab's auch darum reingemacht, weil das
oh,
ist halt auch
so, du alter Romantiker.
Ja, also das ist halt wirklich süß gemacht, so mit einem animierten
kaputten Logo. Herz.
Und wenn man dann draufklickt, dann kann man dann irgendwie so die ganzen Break-Up-News oder die wie nennt man das, wenn man die Ausreden, warum man mit jemandem Schluss macht oder so, ich weiß es nicht.
Look, I was only using you to get Firefox.
Ja, yeah, so. Oder, I found a better box model. She lets me try new positions. Ja, das ist ganz süß und dann kann man da halt irgendwie auch die Gründe, warum Leute mit dem Firefox Schluss machen, kann man dann irgendwie hochladen.
Genau.
Internet Explorer, sorry. Internet Explorer 8.
Ja, also er ist 6 Jahre alt oder so und wir haben ja auch letztes Mal schon drüber geredet, eigentlich ab 9, ja. IE9 kann man mit Sachen anfangen.
Ich habe in der Folge, in der ich über so Frontend-Geschichten geredet habe, vom IE7 geredet. Das war natürlich falsch. Ich habe natürlich den IE8 gemeint, weil mit dem IE7, da kann ich auch nicht mehr viel anfangen.
Ja. Und sehr mit dem 8 auch nur gerade so knapp und den wollen wir jetzt auch
genau, also den 8, den supporte ich auf eine Art und Weise, dass ich sage, okay, ich möchte, dass die Inhalte der Webseite überhaupt mal angezeigt werden. Und das muss aber nicht pixelperfekt funktionieren.
Okay, perfekt.
Aber ja. Also könnt ihr euch mal angucken.
Ist eine hübsche Webseite, kann man sich mal angucken. Ist genau. Ganz nett.
Und irgendeinen blöden Kommentar hinterlassen.
Genau.
Auf jeden Fall.
Angular 2.
Angular.
Ja, das finde ich interessant. Scheinbar scheint irgendwie Google jetzt in Sachen Angular auch mit Microsoft zusammenzuarbeiten. Und so wie ich das jetzt verstanden habe.
Google und Microsoft verbünden sich gegen Apple.
Dürfen
und
die das dann überhaupt?
Naja, übernehmen sich Facebook.
Na, im Prinzip ist es ja so, Google und Microsoft versuchen zusammen das zu fixen, was Mozilla mit JavaScript hingefickt
hat.
Rotzt hat, ja. So. In Angular.
Naja, Mozilla war es ja nicht wirklich. Das hat
ja, das war Brandon Eich. Damals
gearbeitet. Mr. Ja. Brandon Eich, er hat's verkackt.
So. Nee, aber bei welcher Firma war denn das nochmal? Das war doch auch irgendwie, war das...
Brandon Eich, das war bei Netscape, oder?
Netscape.
Ja, bei genau, das war bei Netscape.
Ja. So, egal, das war ja auch nur eine...
Da waren die Browser noch gut, damals.
Brandon Eich ist ja mittlerweile CTO von Mozilla, muss man mal sagen. Aber
ganz schön dick geworden.
Der hat die Sprache auch in den berüchtigten 15 Tagen oder sowas designt und implementiert, weil irgendwie Zeitdruck.
Ja, damals konnte man die noch die Welt...
Dafür ist es schon ganz cool.
Damit konnte man damals noch die Welt ändern.
Heute. Ja, und zwar ganz schön hart verkacken konnte man so.
Ja.
Sie hätten einfach Lua hernehmen sollen, weil das ist fertig.
Ja.
Und alle lieben Lua. So.
Die Sache ist jetzt die, Angular 2, daran wird ja irgendwie gerade gearbeitet und ich fand es interessant, dass das in TypeScript implementiert werden soll, was ja diese Programmiersprache von Microsoft ist, die auch nach JavaScript runterkompiliert, wie so vieles heutzutage. Und fügt halt zusätzliche Dinge hinzu, wie so zum Beispiel irgendwelche Typ-Annotationen, die man irgendwie beim Entwickeln benutzen kann, um irgendwie korrekteren Code zu schreiben. Und ich glaube irgendwie, ich weiß nicht, ob der Compiler in der Lage ist, mit den Type-Annotationen irgendwelche Dinge härter zu optimieren, vielleicht auch. Aber letzten Endes muss es ja immer noch lauffähiges JavaScript sein.
Doof.
Ja, wobei die können ja da so ASM.js und sowas mit einbauen, damit das dann noch irgendwie schneller läuft, wenn das der Browser drunter unterstützt.
Okay.
Ja, finde ich auf jeden Fall interessant, weil ich nicht dachte, dass da irgendwie Google sich da reinreden lässt. Vor allem Google hat ja selber seine Dart-Sprache, die irgendwie auch so ähnliche Dinge tut. Naja.
Okay, und das.
Ja,
und
aber gut, wenn sie sich jetzt auf Angular committen, ist ja auch okay.
Ja, also ich weiß nicht, ich habe ja einmal Angular ausprobiert und
dass Google da irgendwie mehrgleisig fährt, hat man ja bei vielen Projekten schon gemerkt.
Die haben genug Leute einfach.
Genug Leute, genug also Geld, um da mehrgleisig auch, zu fahren.
Angular.dart, was dann in Dart implementiert ist.
Boop. Krass. Braucht man bestimmt.
Was ein Dart-Rapper außenrum ist, ich habe es selber noch nicht verwendet, ich habe es nur mal irgendwie gehört.
Okay.
Kann ich auch mal verlinken, kann man sich ja mal angucken.
Das kann man bestimmt alles ausführen.
Kommen wir zu Facebook.
Ja. Wir sind ja schon bei Facebook, oder? Also nächstes war Microsoft.
Wenn wir gerade bei Daten waren, könnten wir gleich noch die Dart-News mit hochziehen.
Okay. Ja.
Dart.
Chrome.
Dart.
Als Dart angekündigt wurde, ist da auch mit das Gerücht rumgegangen oder wurde auch mit angekündigt, dass die Dart-VM mit in Chrome integriert werden soll. Also dass es quasi so als native Alternativsprache neben JavaScript auch Dart lauffähig sein soll in Chrome.
Ja, war nicht von Google Dart so als JavaScript-Ersatz vorgesehen und hat sich dann halt bisher noch nicht so wirklich durchgesetzt.
War so gedacht und gut, das Problem an der Geschichte ist halt, der einzige Browser, der dann Dart nativ supportet hätte, wäre halt Chrome gewesen. Und da wäre es wahrscheinlich schneller gewesen, weil dann hat man tatsächlich auch die VM in der Hand und könnte da halt auch anhand von Typ-Annotationen und so weiter besser optimieren, härter optimieren. Okay. Jetzt scheint es so zu sein, dass sie das mal sein lassen wollen und dann sagen, okay, nee, wir wollen Dart für alle haben und es soll keine Ungleichheit geben. Wahrscheinlich waren sie nur zu faul, die VM zu implementieren. Aber der aktuelle Stand ist jetzt, dass Dart weiterhin eine Sprache bleiben soll, die nach JavaScript kompiliert wird und nicht nativ in einer VM in Chrome direkt interpretiert werden kann.
Okay.
Jo.
Voll gut.
Mhm. Oh. Ja. Kann man machen.
Facebook.
Kann man hernehmen, kann man alles ausprobieren. Ich bin eh für eine Programmiersprache im Jahr lernen.
Ja, und zwar jedes Jahr
Lua. Meine ist dieses Jahr Lua auf jeden Fall.
Neue Blickwinkel zu sehen und mal auch zu schauen, wie denn so Communities funktionieren, weil es gibt zum Beispiel so Ja, keine Ahnung, also Felix macht gerne Python, ich mache gerne Ruby und die Programmiersprachen, die sind sich technisch gesehen sehr, sehr ähnlich, aber sie sind, was die Communities angeht, total unterschiedlich und sowas ist auf jeden Fall auch mal interessant.
Facebook über kaputte Chats benutzen, nee, über kaputte Verbindungen dazu benutzen, um andere Dinge zu tun.
Richtig.
Ja.
Schön. Ja, ist mir irgendwo mal auf irgendwo vor die Füße gefallen. Ich weiß nicht mehr genau wo. Ja. Wahrscheinlich auf Twitter, höchstwahrscheinlich.
Wofür braucht man das?
Also der Use Case, der in diesem Repository angegeben wird, ist, dass es ganz viele öffentliche Wi-Fis gibt, die halt so hauptsächlich Facebook erlauben.
Ja,
so.
Es gab ja auch irgendwie ein paar Mal solche... ich weiß nicht, solche Verträge, wo du dann...
Ja, so Telefonverträge,
genau,
Smartphone-Verträge.
Wo du dann quasi für immer super unendliches Facebook bekommst oder was gab's irgendwie, oder so Spotify oder sowas, wo du dann quasi unendlich streamen kannst und das gibt's auch mit Facebook halt.
Ja, also genau. Also der Autor dieses Tools, der lebt halt in Paraguay und da gibt's halt so ein Programm, dass irgendwie, wenn du dann Mobilfunkvertrag hast, dann kannst du halt kostenlos Facebook benutzen und für alles andere musst du halt zahlen. Und ein Schelm, wer da Böses denkt, was könnte man denn da tun, um durch Facebook andere Dinge zu tun? Ja, und er hat jetzt irgendwie so ein Dingsy gebaut, womit er durch Facebook-Chat-Nachrichten TCP-IP tunneln kann.
Ja.
Und was irgendwie vom Hack-Value schon ziemlich cool ist. Ich glaube, in der Praxis eher nicht so, aber...
Doch, ich glaube, es ist cooler auf jeden Fall als diese ganze, als zum Beispiel das, was du durch DNS machen kannst. DNS-Tunneln kennt man ja. Und das weil ist ja das.
Zur Verfügung
genau, hast, du hast so viel, viel mehr Platz, weil du hast ja quasi das ganze Jabber Services quasi und da kannst du ja beliebige Nachrichten einfach schon schicken und was ja bei DNS so nicht so einfach der Fall ist. Ja.
Also ich weiß jetzt auch nicht, was der da konkret, wahrscheinlich ist es dann nur der HTTP-Transport von Google, von Facebook, vom Facebook-Chat, aber das sind dann halt einfach HTTP-Calls, wo du halt größere Pakete einpacken kannst und nicht nur irgendwie so winzige DNS-Schnipsel.
Ja, genau. Also das ist ja das Problem bei DNS, du hast auf dem Rückweg hast du relativ viel Platz, quasi die Antwort kann relativ groß sein, aber auf dem Hinweg kannst du ja immer nur Domains anfragen. Das heißt, du musst dann A, B, C, D, E, F, G bis halt das maximale Level von 128 Zeichen, ich weiß gar nicht, maximale Domainlänge kann man irgendwo nachschauen. Da bist du dann quasi begrenzt und auf dem Rückweg hast du dann halt mehr Platz. Aber das so ist ja auch normalerweise, du hast immer mehr mehr Downstream als Upstream. Normalerweise jedenfalls. Und das, wenn du es halt dieses Chatting hernimmst, dann kriegst du da wahrscheinlich um einiges mehr durch. Was ja eine coole Sache ist. Aber das ist halt nicht überall, nicht so im Gegenteil.
Ja, so aber du hast trotzdem halt sehr hohe Latenz. Also ich meine, du kannst vielleicht mal eine Webpage darüber abrufen, aber jetzt so richtig irgendwie Skype-Kommunikation oder sowas würde ich darüber jetzt nicht machen wollen. Aber es reicht wahrscheinlich zum Twitter-Lesen, würde ich mal behaupten.
Höchstwahrscheinlich.
Ja.
Obwohl Twitter, die Startseite, wenn man auf die Startseite gehen möchte, dann sind es 1,5 fucking Megabyte, die er dann an JavaScript runterlädt.
Ich meine einen Twitter-Client benutzen, der über die API kommuniziert. Ich glaube, die Startseite von Twitter will man generell nicht benutzen.
Holy crap.
Also das ist huge. Und die haben es ja mittlerweile, ich glaube, die war mal irgendwie 2,5 Megabyte. Ich glaube, die haben die schon ein bisschen kleiner gekriegt, aber ich verstehe auch nicht, wie das alles zustande kommt. Aber es passiert Magics. Einfach.
Ja, jedenfalls ein lustiges Projekt auf jeden Fall. Ich wollte es ja mal für Wikipedia bauen, die Proxypedia für das Amazon Kindle. Nie fertig geworden, ist ja auch egal. Es war ja nur eine Idee.
Ja, also die Idee war, wenn man Wikipedia-Account hat, dann kann man da irgendwie User-Seiten anlegen und da Dinge editieren und dann könnte man halt das benutzen, um da irgendwie ein TCP-Tunnel drüber zu bauen.
Genau. Ja. Aber da gab es auch schon die ersten Leute, die dann quasi diese User-Pages sich angeschaut haben und da auch schon mit rein editiert haben und so. Das ist nicht in Ordnung gewesen.
Auf keinen Fall.
Tja.
Plötzlich bekommst du lauter irgendwie komische Bilder ausgeliefert und.
Ja, weird auf jeden Fall. Ja.
Na gut. Gehen wir lieber in warme Regionen.
Oh yeah. Wo
gibt's das? Care Gapping.
Oh ja. Jetzt kommen wir zu den tollen Security-Themen. Und zwar, Eine News, die ich relativ interessant fand, geht darum quasi, wie du ein Airgap überwindest als Malware. Du hast zum Beispiel es geschafft, einen anderen Computer, der in einem isolierten Netzwerk ist, zu infizieren. Und jetzt ist halt die Frage, wie kriegst du die Daten dort denn dann runter? Und es gibt da ein paar Möglichkeiten. Es gab zum Beispiel so die Idee, dass du die Speaker benutzt und Mikrofon, damit du quasi darüber 1 und 0 schreiben kannst im Ultraschall oder halt im tiefen Bereich, was nicht so auffällt. Und
plötzlich fangen dann alle Hunde an zu jaulen, aber.
Naja, wenn das in irgendeinem Atombunker ist, dann ist es, da gibt es da glaube ich auch nicht
so viele Hunde. Ja, okay, da gibt es dann keinen Hund.
Genau.
Ja, und vielleicht gibt es sowas wie so ein Wellensittich im Bergbau. Hast du dann irgendwie dein Mikrofonhund?
Ja, genau. Nee, eine andere Idee jetzt von, ich weiß gar nicht genau, wer es vorgestellt hat, ist es, diesen Airgap mittels Temperaturunterschieden zu überwinden. Das heißt, du hast einen Computer, der hat Internet, daneben steht ein anderer Computer, der hat kein Internet, aber der ist befallen worden durch zum Beispiel einen USB-Stick, der da auch mit angesteckt wurde. Und die Daten bekommst du jetzt von diesem anderen Computer runter, indem du quasi den einen Computer heiß und wieder nicht so heiß fährst. Und der andere merkt es natürlich auch, weil er direkt daneben steht. Und dann kann man quasi diesen Temperaturunterschied hernehmen, um darüber 1 und 0 zu übertragen. Und das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache, eine ziemlich coole Idee einfach, aber wahrscheinlich nicht so richtig richtig toll. Es braucht halt viele Faktoren.
Ja, das hört sich jetzt eher so nach so einem theoretisch coolen Versuchsaufbau an. Aber das muss ja sein, dass die Computer direkt
nebeneinander stehen.
Stehen oder übereinander liegen oder auf jeden Fall sehr nah beieinander sind.
Genau.
Und es muss halt auch sein, dass so die Wärme außenrum nicht irgendwie höher ist als
der Computer heiß werden können. Das ist relativ einfach, weil dein Computer wird 80 Grad, wenn du ihn heiß laufen lässt und das sind ganz schön viele Grad.
Wenn der Computer jetzt nicht gerade in der Sauna steht, dann ist es schon relativ unwahrscheinlich.
Und wenn dein Computer in der Sauna steht, dann hast du irgendwas falsch gemacht. Oder irgendwas richtig, ich weiß nicht.
Ich weiß nicht, vielleicht ist das irgendwie ein neues Ding, Sauna-Computing. Ich weiß nicht, vielleicht wird irgendwas besser. Ich weiß es, also könnte man ja mal laut drüber nachdenken, ob sich's irgendwie ein Sauna-Computer lohnt.
Vielleicht kannst du auch einfach dein Handy mit oder dein Tablet mit in die Sauna.
Ja, nehmen. Aber das wird dann immer so schwitzig. Und
was mit normalen Computern natürlich nicht der Fall ist, weil es ja
Magic. Ja, nee, du kannst ja einen normalen Computer vielleicht irgendwo in der Sauna.
Wasser kühlen. Könntest du ihn Wasser kühlen. Perfekte
Fall,
Idee.
Ja. Auf jeden Fall, ja. Nee, keine Ahnung. Ich wüsste jetzt auch nicht, was man mit einem Computer in der Sauna machen sollte.
Also Filme gucken wäre jetzt schon eine gute Idee, aber dafür kann man auch ein Tablet hernehmen.
Ja.
Naja.
Okay.
Jedenfalls fand ich eine lustige Idee auf jeden Fall.
Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall cool, wobei ich die Idee mit dem Sound eigentlich auch ganz cool finde, weil da kannst du halt wahrscheinlich deutlich bessere Datenübertragung, würde ich jetzt mal vermuten.
Ja, so, auf jeden Fall. Du bist halt viel schneller, weil wenn du dein Computer mal heiß gemacht hast und dann nicht mehr heiß.
Es dauert halt einfach ewig, bis du den Computer mal heiß und wieder kalt bekommst. Also das, ja.
Okay.
Mhm. Aber jedenfalls, ich habe auch gesehen, es gibt jetzt Supercomputer hier so als Heizkörper von so einer französischen Firma.
Echt? Supercomputer als Heizkörper?
Ja. Endlich
bringen
die einem was.
Ja.
Endlich machen immer was Sinnvolles.
Also, wir haben eine tolle Möglichkeit gefunden, wie man diese neumodischen Computer hernehmen kann. Heizung. Heizdecken. Wir machen einfach Tablets in Decken rein. Und dann wird das alles voll warm. Das
ist manchmal billiger als so ein Heizelement.
Was ihr lacht jetzt. Ich war ja früher mal so als
Heizer unterwegs.
Hä? Als Anheizer.
Ich war mal in so Wasserkühlungsforen unterwegs, wo dann so die Leute auch so sich selber so Heizkörper, so Kühlkörper gefräst haben und so. Mhm. Und da haben tatsächlich sich Leute mal eine Kupferplatte hergenommen, da so Leitungen reingefräst und dann das Kühlwasser aus ihrer PC-Wasserkühlung durch diese Kupferplatte gejagt und die dann halt als Fußwärmer benutzt.
Ja. So muss
also
das sein.
Das ist schon im Bereich des Möglichen so
elaboriert. Auf
jeden das Fall. Muss man nicht mal so machen. Da reicht doch, wenn man hinten, also wenn man keine Kühlung mit Wasser betreibt, sondern einfach mit Luft, kann man sich das auch gegen die Füße einfach, biegt man manchmal so Schlauch hinten dran. Ja,
mit Wasser ist halt so bisschen effizienter. Ah. Ich meine, was man natürlich vielleicht auch machen könnte, ist irgendwie, keine Ahnung, mit so einem Peltier-Element oder so irgendwas machen. Naja, egal.
Peltier-Elemente also, sind gar nicht...
Auf jeden Fall, es war ja die CeBIT irgendwie letzte Woche und das war das einzige Lustige, was ich mitgenommen habe, dass auf der CeBIT-Folge so eine Firma vorgestellt hat, dass man so einen Supercomputer sich da einfach als Heizung hinhängen kann.
Wird der Strom dann bezahlt von... irgendwie? Also ist ja quasi wie so ein Radiator, oder? Wie ein Ölradiator.
Ja.
Also der verbrennt quasi direkt Energie. Mhm. Nur, dass es dann ein echter Computer ist, quasi. Also
das ist ein echter...
Also und kann dann kannst du damit Bitcoins rechnen, oder was ist der Use Case? Ich sehe den nicht so richtig.
Naja, das ist halt ein Computer, mit dem du irgendwie größere Dinge berechnen kannst und der hat dann...
Wer braucht sowas zu Hause?
Wahrscheinlich niemand, aber das ist ja eher für so Firmengebäude gedacht, nehme ich mal an.
Das hört sich gut an.
Man hat früher auch für Computer keinen Bedarf gesehen. Wenn du so einen
Hochleistungscomputer im Keller haben will, dann kannst du ja sagen, okay, du koppelst die Wärme, die der abgibt, weil die CPUs halt irgendwie unterwegs heiß werden und GPUs und was da sonst noch für Komponenten drin sind. Die Wärme, die nimmst du halt mit deinem Wasser auf, gibst die über irgendeinen Wärmetauscher an deinen Heizkreislauf deines Unternehmens ab und dann musst du da weniger Brennstoff verfeuern, weil du...
Also in Rechenzentren ist das durchaus üblich, ja.
Also die Frage ist halt, was machst du, wenn du viel rechnen musst, aber es ist mitten im Sommer? So, Leute, sorry, es wird jetzt ein bisschen wärmer.
Naja, kein Problem. Der Witz ist, wenn du das richtig anstellst, kannst du ja auch die Wärme benutzen, um Turbinen anzutreiben, um dann wieder um Elektrizität zu erzeugen, mit der du
deine Kühlgeräte betreibst. Ja, aber die Wärme ist ja eindeutig für Wärme hergenommen.
Das heißt, also ich meine, in dem Artikel steht, im Sommer rechnen die Systeme halt auf niedriger Stufe.
Ah ja, auf
langsamer.
Auf Stufe 1.
Im Sommer geht's langsamer.
Genau, im Sommer wird weniger warm, weniger schnell warm. Und du kannst trotzdem so einstellen, dass in der Schule, in der Sommerferien sind, da kannst du auch richtig durchheizen.
Sorry, hier zu frei. So was, es sind 20 Grad. Ja, bei draußen.
Moment, noch.
Wir müssen hier ein paar Bitcoins rechnen. Sorry, Leute.
Genau, es sind 40 Grad im Schatten drin.
Ja, hatte man nur 20 Grad in der Sonne, ja. Problem, Kinder.
Schon sehr gut.
Smart Home Funktion, ja.
Finde ich total gut. Okay, dann noch lieber das Schutzschild. Achso.
Ich finde das auf jeden Fall.
Das findest du gut.
Besser als
das Schutzschild von Boeing. Nee.
Also Science Fiction ist ja immer wieder cool. Und Science Fiction ist immer besser, wenn
es ist
wenn
ja noch so lange Fiction,
wenn die Fiction weggeht quasi.
Genau.
Und dann ist es auf einmal
Science. Wenn es gerade so an der Grenze ist.
Genau. Ja. Und früher hat man gedacht, ja lol, solche Schilder.
Selbst automatisch öffnende Türen braucht ja keinen Mensch. Und heutzutage
gibt es einfach.
Ja.
Ja.
Und alles nur wegen Star Trek.
Und in Star Trek gab es einfach Leute, die diese Tür auf und zugeschoben haben. Ja.
Das weil,
muss man sich überlegen.
Ja. Das war halt früher.
Crazy.
Ging's ja nicht.
Jedenfalls.
Komm, Pausen.
Jedenfalls Schutzschilde.
Geht auch parsen.
Es gibt zwar noch keine Laserwaffen und Photontorpedos,
aber wir können schon mal schützen davor.
Es gibt schon Schutzschilde.
Okay.
Und zwar Boeing hat dafür eine Technologie patentieren lassen, die quasi vor der Explosion, von der Auswirkung von Explosion schützen soll. Und zwar machen die das, indem sie...
Sie pusten hart dagegen.
Ja. Ziemlich genau das.
Mit Luft.
Es wird ein Plasmafeld vor dem Objekt erzeugt.
Mhm.
In diesem Feld wird die Luft ionisiert. Mhm. Und diese ionisierte Luft schützt dann quasi vor der Druckwelle von der Explosion.
Okay.
Und soll funktionieren. Es hat natürlich noch keiner gesehen, aber sie haben es erstmal patentieren lassen.
Und wie bekommen sie mit? Sie können das ja nicht lange aufrechterhalten, oder? Also wie bekommen sie mit, dass
keine Explosion kommt? Du musst es zum richtigen Zeitpunkt zünden, das stimmt. Und zwar musst du dann quasi...
Also wenn die Druckwelle kommt, kurz bevor sie da ist.
Ah ja, okay, wie kriegst
das? Das berechnest du.
Du hörst den Knall? Über den Lichtblitz.
Ja, du hörst den Knall. Den
Lichtblitz oder alternativ, also wenn bei Google ganz viele Leute auf einmal Explosion eingeben, ja, dann
weißt du, dann guckt Twitter Live-Feed zur Explosion dort. Oh, piu! Nee, also es funktioniert wohl so, dass...
Der Gegner sagt ja, ich feuere jetzt.
Und dann.
Nicht immer.
Ja.
Naja, also wenn es kein Terrorist ist, macht er das schon immer vorher.
Mit Ankündigung, weil ja. Das sind ja Edelmänner.
Ja, genau.
Genau.
Man trifft sich zum Duell und
ja, Gott sei Dank funktionieren Terroristen so. Ja. Muss man ja sagen.
Nee, Terroristen machen das nicht, aber alle anderen machen das so.
Ach so, alle anderen.
Ja.
Ja. Na gut, jedenfalls funktioniert es mit ionisierter Luft und mit diesem Plasmafeld. Und es funktioniert so, dass du da quasi genug Sensoren hast, die genau auf Licht und auf diesen Schall reagieren und dann halt diese Gegenexplosion zünden ja. Quasi.
Ich könnte jetzt blöde Witze machen.
Ja, mach das.
Flugzeug, was gerade abgestürzt ist. Nee,
das machen wir nicht. Wir
wenn
haben
das
nämlich
auch so ein Schutzschild hätte, wäre es vielleicht einfach nicht dagegen
doch. Geflogen.
Wieso? Vielleicht wäre das ja aufgehalten worden dann.
Nee, ja, das ist genauso direkt. Wie hätte Captain Picard jetzt auch die Schilder einfach ausgemacht, ja.
Echt? Macht er sowas?
Und dann nee. Direkt. Also, außer es ist taktisch sinnvoll. Anyways, wir machen weiter. Das geht hier gerade in die falsche Richtung.
Also cooler Schutzschild, den ja. Boeing da entwickelt.
Genau, und das Coole, also ich muss sagen, ich warte auf das, auf die ersten Videos, die das dann zeigen, wie awesome es ist, weil es muss super geil sein, ja. Weil es reflektiert nicht nur diese Welle von diese Luftdruckwelle quasi und alles, was alles kaputt macht, sondern auch Licht. Das heißt, es muss dann ist dann quasi wie ein Spiegel.
Oh, du siehst gar nicht, dass dein Gegner
ja, da das ist. Problem.
Ja, der Flighty ist rausgeflogen. Wir ja, müssen ihn kurz wieder neu reinholen.
Ist ja egal.
Ja. Lass dich nicht in unserem interessanten Gespräch
jedenfalls,
davon stören.
Das Problem ist an diesem, dass das Licht reflektiert wird. Das funktioniert nicht mit dem.
Dieses
professionelle. Dass du auch selber geblendet wirst, was nicht so praktisch ist, wenn du gerade im Krieg bist.
Ich verstehe auch nicht, der Flighty besteht unbedingt darauf, dass wir so eine komischen Microsoft-Produkte einsetzen würden.
Echt?
Ja.
Nee, das war diesmal ich, weil ich sonst Mumble nochmal neu einrichten
muss. Oh ja, du hättest es doppelklicken müssen. Einmal, dass es startet.
Zerrt und ich weiß nicht, was für ein
Kampf. Du hättest okay drücken müssen.
Ja. Verbindung zu diesem Kontakt nicht möglich.
Tja, da muss wohl doch Mumble aufsetzen.
No.
Das ist Qualitätssoftware halt.
Qualitätssoftware
von Microschrott.
Ja. Microschrott haben wir auch lange nicht mehr gesagt. Und Microsoft mit dem Dollar anstatt dem S.
Ja.
Ja, die wichtigen Sachen einfach. Ja. Ja.
Komm, wir fallen einfach in unsere alten Rollen zurück, weil die waren doch einfach gut einfach.
Das war einfach.
Ja.
Das war klar.
Da hatten wir doch keine.
Microsoft ist böse, Apple ist, kennt eh keiner und Linux ist der einzige Weg, ja. Der wahre Weg. Es funktioniert zwar nichts, darum geht's aber auch nicht.
Genau. Es geht um die
Freiheit. Es geht um den Weg.
Um die Möglichkeiten.
Ups. Oh. Jetzt habe ich. Ingo haut.
Jetzt habe ich mein eigenes Mikro zerhauen. Genau. Es geht um die Freiheit und die Möglichkeiten, die du entdecken könntest, wenn es alles funktionieren würde.
Genau.
Schauen wir mal.
Wenn du dann quasi alle Commands vom Vim auswendig gelernt hast, dann hast du gewonnen.
Die stehen ja Gott sei Dank auf meiner Kaffeetasse.
Alle?
Alle
passt
nicht.
Doch nicht. Außer du hast die größte Kaffeetasse der Welt.
Ich habe die größte.
Du hast eine VI-Kaffeetasse, aber keine VIM-Kaffeetasse.
Ja, Ingo hat einfach die
VIM. Nee, stimmt, ist eine VI-Kaffeetasse.
Ja, also,
Kaffeekasse.
Nee, die VIM-Kaffeetasse, da kannst du auch nicht mehr kaufen in den USA. Das war ja dieser Super Slug oder wie das Ding hieß. Die 3-Liter-Kaffeetasse dann. Ja, schön. Oder nicht?
Gut. Okay, Schutzschilde. Super, haben wir abgehakt, oder? Oder ja. Gab es jetzt noch was zu sagen? Kommen wir zum Light Eater. Ja. Ein amerikanische Forscher? Egal, amerikanische Forscher haben herausgefunden, dass es möglich ist, ein Licht zu essen. Dieses Licht füllt meinen Magen und ich fühle mich. Das wäre doch eher dann die Philosophie von diesen Globuli-Fressern, oder?
Was? Licht essen? Es gibt ja dieses Licht.
Naja, Nahrung. Genau. Du lebst einfach von Licht.
Aber ich glaube, das ist eine andere Esoterik-Gruppe, die irgendwie auf eine andere Art und Weise spinnt.
Okay. Die spinnen alle genau gleich.
Spinnen die Esoteriker.
Aber sie spinnen in eine andere Richtung, oder?
Egal, sie spinnen. Okay.
Ja.
Wir wollten aber über dieses Rootkit, über dieses
BIOS Rootkit reden.
Light Eater.
Genau,
also irgendwie.
Es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, OMG, BIOS, wenn ein BIOS gehackt wird, dann ist der Computer nicht mehr sicher. Aber es gibt wenig Proof of Concept, also wirklich Leute, die mal vorzeigen, dass es funktioniert.
Und überhaupt das BIOS zu hacken.
Genau, das BIOS zu hacken. Und also BIOS zu hacken ist klar, du kannst dann eine neue Firmware hochladen, wenn du das richtig anstellst. Die Frage ist dann halt, dass du danach dann noch was mit dem BIOS anstellen kannst. Erstens, dass es bootet, ja. Zweitens, dass es dann deine bösen Sachen macht. Und drittens, dass dann nicht einfach das Betriebssystem darüber explodiert. So. Und wenn du die Sachen geschafft hast, dann ist quasi gewonnen. Und das ist Light Eater. Light Eater ist ein Proof of Concept auf vorgestellt auf der CanSec West Security Conference. Security Conference. Und die haben genau das vorgestellt, nämlich ein Rootkit für UEFI Firmware und dieses BIOS, dieser BIOS-Hack nimmt die System Management, den System Management Mode her, um bösartige Befehle auszuführen. Und zwar zum Beispiel den RAM vom laufenden Betriebssystem zu durchsuchen oder dort irgendwelche Sachen reinzuschreiben oder keine Ahnung, halt alle bösartigen Sachen zu machen, ohne dass das Betriebssystem davon was mitbekommt. Und
also ich bin da jetzt tatsächlich nicht so auf dem Laufenden, wie das dann so aussieht, aber wenn man dann quasi da bootet, läuft dann weiterhin noch Code vom BIOS oder von dieser Firmware weiter?
Genau.
Die das dann die ganze Zeit machen kann? Oder?
Genau, also du hast den System Management Mode, der quasi unabhängig vom Betriebssystem läuft. Und diese Software hat dann quasi die Möglichkeit, den kompletten Speicher des Systems auszulesen und auch zu beschreiben.
Coole Sache.
Ja, also cool auf jeden Fall für Leute wie NSA oder den, weiß nicht, was haben wir in Deutschland?
BND.
BND oder den MAD oder sowas. Oder
also wenn der BND endlich mal sein Gebäude hinkriegt, dann...
Das war ja ein terroristischer Anschlag.
So. Ja. Einfach die ganzen Hähne abzuschrauben.
Nee, also das war wohl wirklich so, dass das mit dem Hintergrund quasi das Gebäude zu sabotieren gemacht wurde. Nicht einfach nur, weil sie dieses Wasserhähne haben wollten.
Ja, wie man denkt. Als Rache wegen nicht bezahlter Rechnungen.
Ja, vielleicht, genau. Aber das hatten wir alles schon mal.
Ja.
Der Proof of Concept zeigt quasi, dass es möglich ist, weil früher, wie gesagt, es wurde immer nur gesagt, dass es die Möglichkeit wohl besteht, aber keiner hat es gemacht und jetzt wurde es erstmal vorgestellt, dass es gut funktioniert und dass man damit quasi alle Computer hacken kann. Quasi genauso schlimm, anders schlimm wie das den RAM fraggen, indem man die ganze Zeit auf eine Stelle schreibt. Nur anders. Und aber gleich schlimm und kaputt und alle Computer sind gehackt und eigentlich könnt ihr euren Computer wegwerfen und wieder einen Abacus hernehmen oder so. Ist eh besser. Mhm. So, noch andere Security-Dinge. Und zwar diesmal ist es quasi Counterintelligence. Hier geht es darum, ähnlich wie der HDCP-Key ist jetzt auch der Zigbee Lightlink Master Key geleakt worden.
Aber Zigbee war doch schon immer tot. Also
Zigbee war nie tot, weil doch. Diese ganzen komischen
Philips-Lampen.
Philips-U-Lampen, genau.
Ja, ja, damit funktionieren, aber ich meine, sicherheitstechnisch war das doch schon tot,
ach so, ja,
als
ja,
es klar. auf also, die Welt kam.
Ja.
Also konnte man das nicht eigentlich schon von Anfang an irgendwie halt
also hier brute-forcen? Oder? Ja, es geht hier bei dem Lightlink Master Key geht es darum, dass Produkte, die Zigbee sprechen, beziehungsweise die halt so ein Zigbee-Client oder Server sein wollen, die brauchen diesen Zigbee-Master-Key eingebrannt in ihre Firmware, damit die mit den anderen Geräten anständig reden können.
Achso, also kann jetzt einfach jeder Zigbee-Hardware herstellen.
Genau, jeder Chinese kann jetzt
Zigbee. Super,
ja, das heißt jetzt aber auch, jeder, keine Ahnung, der Open-Source-Hardware baut oder sowas,
der
oder
kann jetzt
so Software-Defined Radio oder sowas, kann jetzt mit den Geräten sprechen, ohne irgendwie Schmerzen dabei zu haben.
Genau, das ist der Plan.
Was eigentlich cool ist.
Ja, also ist eine coole Sache auf jeden Fall. Und genau, der Key steht da auch irgendwo in den Kommentaren mit drin. Und
eins, zwei.
Dort ist auch beschrieben, was es genau zu bedeuten hat und was der Impact ist und so. Aber ist auf jeden Fall eine coole Sache für mehr freie Bytes. weil der Key ist ja auch nur ein paar Bytes, genauso wie HDCP.
Mhm. Der HDCP. Auf jeden Fall.
Eine interessante Sache an der ganzen Geschichte, weil wir gerade die U-Lampen angesprochen haben, ich komme nachher bei Mimimi auch nochmal drauf. Philips hat auf der CES vorgestellt, das ist an mir bisher vorbeigegangen, dass sie in Zukunft auch Heimautomationssensorik in ihr U-System integrieren wollen. Mhm. Das heißt, sowas wie zum Beispiel so ein, ist ein Fenster offen oder geschlossen Sensor oder ein, ist eine Tür offen oder geschlossen Sensor und noch sowas, ich glaube, Luftfeuchtigkeitssensoren, wollen sie auch damit einbinden.
Ja, macht ja nur Sinn.
Macht Sinn. Das Problem an der Sache ist, sie benutzen dafür weiterhin Lightlink. So wie ich das verstanden habe. Allerdings wird das irgendwie in Zukunft sowieso in der nächsten Version des Zigbee-Standards so aufgebohrt, dass diese Profile insofern alle vereinheitlicht werden oder so. Also kurzum, in Zukunft, es sind noch keine genauen Produkte, Preise und Release-Dates angekündigt, aber es wird von Philips in dem Bereich was geben. Genau.
Oh, yeah. Ich meine, dann gibt es ja noch eine andere Gruppe an Herstellern, die irgendwie Z-Wave machen. Ich weiß nicht, ob das viel besser ist als Zigbee. Also es gibt auch noch eine Gruppe Hersteller, die irgendwie Home Automation, Lighting Zeug auf Basis von Z-Wave machen wollen.
Okay. Verbraucht vielleicht weniger Strom.
Ist vielleicht genau der gleiche Scheiß, bloß mit einem anderen.
Genau, Namen. Das gleiche, bloß ganz anders.
Ja. Same, same, but different.
Genau.
Ja.
Wenn man es braucht. Ansonsten kann man natürlich auch einfach das Wi-Fi-Zeug hernehmen, aber das Problem ist mit den Lampen, dass da 230 Volt reingeht und das will man nicht selber machen.
Da gab es ja jetzt auch so Lampen, die auch dein WLAN-Access Point dann sind oder so.
Ja, das kannst du ja. Also das kannst du zum Beispiel mit diesen ESPs, die können Soft Access Point werden und kannst du dich auf deine Lampe einloggen. Was schon eine coole Sache ist.
Wunderbar.
So praktisch.
Ja, wunderbar. So praktisch.
So viel Spaß. Ja, anyways.
Gut, dass da so viel Strom anliegt.
Ja, das ist ja das einzige Problem, aber deswegen sind ja auch diese LEDs so cool, weil du kannst einfach so einen Stripe nehmen, da gehen 5 Volt rein und da kannst du dich nicht verbrennen dran, weil die halt nicht genug Energie haben. Also die haben schon viel Energie.
Aber du musst halt immer
noch. Du kannst halt nicht dran sterben, was eine gute Sache ist.
Musst halt immer noch so einen Transformator vorher haben.
Ja, du kannst vorher so ein 5 Volt Handy-Steckernetz hernehmen und da kommen dann 5 Volt raus. Und dann kannst du nämlich das Teil dran fahren und die LEDs und du kannst glücklich werden, ohne dass du stirbst.
Glücklich werden, ohne zu sterben.
Das ist auf jeden Fall schon nicht schlecht.
Gutes Lebensmotto, ja.
Das ist mein Lebensziel einfach.
Ja. Nicht so glücklich sind jetzt vielleicht ein paar Leute in der Gegend von Oakland oder alle, die mal durch Oakland durchgefahren sind. Es geht um License Plate Reader.
License Plate Reader. Die sind jetzt total glücklich, weil jetzt
wissen
sie
wissen's.
Als auch, was die Polizei weiß.
Ja. Naja, sie wissen, dass die Polizei das weiß. Sie wissen nicht, was sie sonst noch so wissen.
Nee, aber dass sie das weiß, ja.
Ja. Also die Sache ist die, es gibt Technologie, um automatisiert License Plates, also Nummernschilder.
Nummernschilder.
Ich dachte gerade, wie heißt das auf Deutsch?
Was ist das?
Zu lesen. Und das setzt man halt typischerweise ein, um sowas wie gestohlene Fahrzeuge oder so zu erkennen. Oder auch, wenn man jetzt im Zweifelsfalle bei der Vorratsdatenspeicherung oder bei der Autobahnmaut oder sonst irgendwo Abrechnungszwecke verfolgt, dann setzt man halt solche License Plate Reader ein. Wir haben das in Deutschland auch. Bei uns sind die aber in der Regel nur stationär auf Autobahnen angebracht.
Das sind die großen Dinger, die über die Autobahn hängen.
Genau. Und in Bayern, glaube ich, gibt's das zumindest auch schon, dass sie die so mobil manchmal so aufstellen, so wie so Blitzer, und die scannen dann halt auch License Plates.
Ja, Bayern ist ja Gott sei Dank nicht Deutschland.
Ja. Stimmt, ja. Zum Glück. In den USA sind sie da insofern weiter. Sie haben auf jeden Fall so stationäre, als auch sie haben License Plate Reader, die teilweise einfach nur dann auch in Patrol Vehicles, also in Fahrzeuge der Polizei einfach eingebunden sind. Das heißt, wenn so ein Fahrzeug der Polizei irgendwo auf Patrouille ist, dann scannt das gleich nochmal alle License Plates von allen Autos, die es sieht, ab. Die Technik ist da soweit, wenn ich das in dem Artikel richtig gelesen habe, die können so bis zu 60 Plates pro Sekunde lesen.
An wie viel ein Auto kannst du dann gleichzeitig vorbeifahren?
Holy crap. Pro Sekunde?
Ja.
Bist du sicher?
Wenn das 60 FPS macht.
Ja. Na ja. Gut, ich meine, die buffern wahrscheinlich. Also verarbeiten das vielleicht nicht alles in Real-Time oder so. Wie dem auch sei. Das Ding ist ja immer eine massive, also in Deutschland zumindest haben wir da massive Bedenken, was Privacy angeht. Wir
sind ja auch Bedenkenträger.
Wir sind Bedenkenträger, irgendwas müssen wir ja tragen können.
Ja.
Und es ist jetzt so, in den USA gibt's das auch, und jetzt reden wir mal nur von Oakland in Kalifornien, also nur von der Stadt Oakland, von dem Stadt County, wie auch immer.
County ist bestimmt super.
Und das Oakland Police Department hat jetzt eben als auf einen Public Records Request, also auf Anfrage, nicht irgendwie das nicht gehackt worden oder irgendwas, sondern das auf Anfrage, so eine Art Freedom of Information Act in der Art, haben sie das rausgegeben, und zwar einen Datensatz von 4,6 Millionen License Plate Scans mit wann erfasst, wo erfasst, also GPS-Koordinaten, und ich glaube auch das License Plate mit.
Super. Ein tolles Data Mining Projekt jetzt.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn man sich vorstellt, also das ist für den Zeitraum von etwa 4 Jahren, und zwar Dezember 2010 bis Mai.
Super, dann kannst 2014. Du endlich mal nachverfolgen, wo du so das letzte Jahr in Oakland rumgefahren
bist. Genau, falls du dein Auto vermisst, ja. Irgendwo in den letzten 4 Jahren habe ich mein Auto verloren, ja. Vielleicht ist es ja in Oakland. So.
License Plates sind quasi Public Record, das heißt, man kann die alle rausgeben.
Ja, die sind ja, also genau, da ja nicht dranhängt, wem das zugelassen ist, auf wen das zugelassen ist, kann man ja sagen, ist ja sozusagen öffentliches Gut, kann ja jeder sehen.
Okay, macht ja Sinn.
So interpretiere ich die Formulierung der Rechtslage da.
Okay.
Und und dann haben sie sich irgendwie, Ars Technica hat sich dann jemand geschnappt, um da so ein kleines Visualisierungstool zu machen, und dann sieht man halt sehr schön, okay, du kannst auf jeden Fall dafür einzelne Plates, also einzelne Fahrzeuge, Bewegungsprofile erstellen, über einen Zeitraum von 4 Jahren in Oakland. Ganz nett.
4 Jahre ist ganz schön.
Ganz, ganz nett soweit. Ja. Das ist das eine. Das ist schon mal, ich find das so schon bedenklich genug. Ja. was in dem Ganzen dann noch rauskommt, ist, dass unter anderem hier Berichte aus dem April 2008 rauskommen, als das Oakland Police Department mal so ein paar Zahlen rausgegeben hat, dass sie irgendwie 4 License Plate Reader hatten. Die haben sie 16 Monate eingesetzt. Da haben sie knapp 800.000 Plates gescannt und hatten auf ihrer Hotlist, also sie scannen ja die License Plates gegen so eine Hotlist markierten License Plates, und da hatten sie ganze 2000 Hits, das heißt, es entspricht einer Hitrate von 0,2%. Das heißt, sie haben, um das in deutscher Sprache auszudrücken, so in deutscher Bedenkenträgersprache, sie haben alle überwacht, um 0,2% böse zu finden.
Ja, aber sie sind noch nicht mal gefunden, sondern sind quasi nur als bedenklich von irgendwem und irgendwie mal eingestuft.
Genau, und dann ist es häufig noch zu Fehlerkennungen gekommen und zu Sachen wie, dass dann irgendwie Leute gespottet wurden, deren Auto da irgendwie fehlerhafterweise erkannt wurde und so weiter.
Das ist ja voll praktisch.
Ja, ich meine, jeder braucht mal ein bisschen Ereignis in seinem Leben.
Nee, ist auch geil, wenn einfach mal quasi so 5 Polizisten mit Sturmgewehren auf dich zukommen. Ist schon gute Erfahrung, und das ist auch unbezahlbar, ja. Muss man jetzt mal sagen, ist unbezahlbar.
Wenn sie so auf dich zugehen.
Außer,
ja. Ist besser, als wenn sie auf dich schießen, schon mal.
Ja, also, wenn sie aus Versehen auf dich geschossen haben, kann ja mal passieren.
Ja. Sie haben außerdem, also Ars Technica hat außerdem auch eine interessante Liste dann an Plate Scans auch von den eigenen Oakland Police Department Vehicles rausgekriegt. Also die werden natürlich auch gescannt.
Ja, von den anderen, wenn sie quasi an den anderen vorbeifahren.
Und da haben sie dann mal so ein Fahrzeug, das sozusagen der Winner ist, der am meisten gescannt wurde. Und haben dann mal dessen...
Und der wurde immer
wo vom... Wo der so überall war.
Und der wurde immer vom Donutladen erwischt.
Nee, keine Ahnung. Ja.
Aber kann ich mir gut vorstellen.
So, ein interessantes Tidbit, das in dem Artikel noch drinsteht, ist, dass es in den USA auf jeden Fall üblich ist oder Gesetzeslage ist, dass jedes Police Department, jede Stadt, glaube ich, selber entscheiden kann, wie lange diese Informationen überhaupt vorbehalten werden. Also ob Tage, Wochen, Jahre. Im Falle von Los Angeles sind es zum Beispiel 2 Jahre, im Falle von Menlo Park sind es 30 Tage. Im Falle vom Oakland Police Department ist es so, naja, Retention Limit haben wir nicht, wenn die Platten voll sind, dann machen wir Platz.
Aber nicht die License Plates voll sind, sondern die 4 Terabyte
Festplatten. Wie gut, dass Festplatten so günstig sind.
Und das Gute ist, wenn man das mal hochrechnet, wie teuer ist ein Bild, also quasi in Kilobyte.
Nein, die Bilder werden ja nicht mehr gespeichert.
Achso, die werden nicht mehr, sondern nur das. Ja,
irgendwann
das,
nur noch
so, nur noch der Rekord quasi. Also
ich, und dann, soweit ich weiß,
dann wird
dann nicht
mal,
das erkannte Bild
okay,
gespeichert.
Okay, dann hast du 100 Bytes mal 4 Millionen.
Ja.
Das sind 400...
da geht was runter.
400 Millionen Bytes, was dann quasi 400 Megabyte sind.
Ja, hast ja natürlich noch einen Timestamp und hast noch irgendwie andere Informationen dazu, aber ich meine jetzt nicht, dass da irgendwie das komplette Bild gespeichert wird, sondern das ist halt OCR-Erkennung und da gibt es ein Ergebnis raus mit einer Confidence und das war's.
Ja.
Ich meine, das wäre ja, würde auch nicht viel Sinn machen, da das Rohbild zu speichern, weil Bilder sind einfach viel zu groß.
Ja. Das Schlimme ist halt, sowas darf ja immer nur ein Anfangsverdacht sein. Aber in der Massenüberwachung wird sowas halt gerne dann einfach mal gleich anders genutzt. Egal, ist interessant. Vor allem interessant finde ich eben, dass Ars Technica da auf dem legalen Wege an diese Informationen gekommen ist, anstatt jetzt irgendwie die da hacken zu müssen oder so, weil so hatte ich es im ersten Moment verstanden, als ich die Headline gelesen habe.
Ja.
Also
ich habe das, ich habe richtig gerechnet, es sind 400 Megabyte für diese 4 Millionen License Plates, wenn jeder Rekord 100 Byte sind.
Was? Ja, also sie haben gesagt, sie haben irgendwie so 18 verschiedene Excel-Spreadsheets bekommen insgesamt.
18 fucking Spreadsheets. Und wenn du damit Festplatten voll machen willst, ja, brauchst du noch ein paar mehr.
Ein bisschen.
Da kannst du sogar die 100 Gigabyte oder sowas, die shitty Festplatten von damals, kriegst du damit nicht voll.
Ja. So ist das in den USA. Mal schauen, wie das hier in Deutschland bald ist, wenn die Bayern dann auch mal sowas rausrücken.
Oh.
Nicht.
Wie ist das jetzt? Kommt jetzt die Steuer oder so? Die Autobahnsteuer?
Ja, die kommt. Autobahnmaut.
Ja, die Maut für Ausländer, die kommt.
Maut für Ausländer.
Ja. Wir haben jetzt noch ein bisschen was geändert, aber die kommt.
Okay.
Ja. Allein schon, weil wir müssen ja auch dafür sorgen, dass deutsche Unternehmen auch wieder License Plate Reader und so bauen können und verteilen können. Infrastruktur.
Jetzt, wo der Euro so billig geworden ist, müssen wir auch gut exportieren können.
Ja. Wir müssen halt mal wieder so Infrastruktur ausrollen. Also Siemens und T-Systems brauchen mal wieder Arbeit.
Ja,
ich meine, Toll Collect ist jetzt auch schon echt eine Weile her.
Genau, die haben ja auch
irgendwie muss man Geld die mehr. Doch auch wieder sanieren. Das geht doch sonst nicht.
Ja. Nee, das wird ein ganz anderes Konsortium werden natürlich aus den gleichen Firmen.
Das sind ganz andere, ganz viele andere Firmen.
Das ist was ganz anderes.
Ganz andere Subkontraktoren.
Also ich meine auch LKW versus PKW.
Das ist was ganz anderes.
Ganz anderes. Vier Räder versus wer weiß wie viele so ein LKW hat.
Keine Ahnung, wenn der mal so ein ganz viele Räder hinten drauf hat, ja.
Oh Gott.
Ich muss hier ganz egal, wie fangen 10.000 Räder oder so.
Nummernschild scannen, wenn der so viele Räder hat. Das geht doch nicht.
Außerdem brauchst du ja ganz andere Optiken, weil das Gewicht des LKW ist ja das Bild viel mehr krümmt.
Die Massen krümmen.
So, gut. Haben wir denen genug Argumente geliefert, warum sie uns wieder viel Geld rausschneiden. Genau,
weil die Raumzeit krumm.
Jetzt einfach überweisen, wie immer.
Kommen wir nur helfen.
Ja, kommen wir zu was ganz Witzigem, nämlich Wände, die zurückpinkeln.
In Hamburg, um jetzt kurz ein bisschen auszuholen, in Hamburg scheint es ein Problem mit Wildpinklern zu geben. Originalzitat aus irgendeinem dieser Berichte, der da verlinkt ist. Also in St. Pauli.
Genau, und
konkret zu sein.
Ja, wir nehmen jetzt nicht von jedem den Penis einfach auf und gleichen ihn mit irgendwas ab, sondern...
Auch!
Das ist der PPR, der Penis Plate Reader.
Ja, auf jeden Fall.
Riesiger Penis,
nicht so großer Penis.
Sondern wir machen einfach, wir pinkeln einfach hart zurück.
Einfach zurückpinkeln.
Ja, kann man schon machen. Das fand ich ziemlich interessant, weil das irgendwie so, also das ist jetzt nicht wirklich Low-Tech, aber es ist halt so was man jetzt nicht unbedingt erwartet hat. Und zwar haben da Leute eine Farbe entwickelt, die sehr hydrophob ist. Und also das heißt, die ist sehr, sehr wasserabweisend. Und die ist dann so wasserabweisend, dass
das zurückkommt.
Die Flüssigkeit, die du da drauf kippst, mit einer ähnlichen Geschwindigkeit wieder zurückkommt, wie du sie drauf kippst. Und das funktioniert scheinbar auch bei Pinkeln.
Ja, es wird ja immer schneller, weil du ja nach unten quasi.
Ja, aber willst, Einfallswinkel oder? Gleich Ausfallswinkel.
Ja, das ist das
Coole. Du musst halt,
und es wird schneller.
Plus, plus Schwerkraft.
Plus Schwerkraft.
Ja.
Du musst schon, und minus halt die Luftwiderstand.
Ich glaube, das ist vernachlässigbar.
Ich fände es lustig, wenn sie...
Bei der kurzen Entfernung ist es, glaube ich, vernachlässigbar. Aber das Ding ist, da werden jetzt auch irgendwelche Schilder aufgestellt, so Achtung, die Wände pinkeln zurück. Und
ab 13 Uhr wird zurückgepinkelt.
Für den Fall, dass jemand seine Notdurft wirklich mal in Notfällen verrichtet und dann die Stadt verklagt, dass die Wand zurückgepinkelt hat.
Man muss sich
Wandschilder oder wie?
Naja, nach allem, was ich bis jetzt gesehen habe, also da in dem Link, den ich da in die Shownotes gepackt habe, ist auch noch ein lustiges YouTube-Video drin, wo man dann auch mal so sieht, wenn Leute dann mit so einer Wasserflasche dagegen sprühen, was dann so passiert, und die Wahrscheinlichkeit ist dann relativ hoch, dass du dir halt an die eigene Hose oder zumindest auf die Schuhe pinkelst. Was irgendwie, also meine Vermutung ist, es wird sich jetzt einfach nur ein paar Häuser weiter verschieben, dass die Leute dann halt dort pinkeln gehen, wo dann halt
wo nicht zurückgepinkelt wird.
Da werden mit Kreide dann einfach die entsprechenden Wände markiert.
So, genau.
Hier gefahrloses an die Wand pinkeln. Genau. Hier ist ein Hotspot. Das Pinkel War Driving beginnt.
Die offensichtliche Lösung ist dann, die komplette Stadt mit so Zeug einzupinseln.
Der Trick ist dann einfach nicht gegen eine Wand zu pinkeln, sondern einfach quasi auf dem Boden zu pinkeln. Ich mein
einfach auf die Straße.
Also ich meine, ganz, ganz viele Leute, also wenn ich mir so vorstelle, in dem Geisteszustand, wo ich das machen würde, also so.
Ich glaube, das wäre mir in dem Zustand wahrscheinlich egal.
Intoxicated, ja. Also da würde ich mir so schon wahrscheinlich.
Also ich weiß.
Da würde es mir dann auch nichts mehr aus.
Und irgendwann haben sie einfach die komplette Stadt in dieser Farbe gestrichen. Und überall, wo du hin bist, kommst du dir entgegen zu sagen.
Da fliegen halt wie in Goldfinger fliegt hier Pussy's Flying Circus oder wie das heißt, fliegt hier Pussy Galore, fliegt hier einfach einmal über Hamburg. Und sie coaten die ganze Stadt mit der Farbe.
Ja. Ja. Genau. Und du kannst nirgendwo mehr hinpinkeln, weil überall kommt sie entgegen einfach. Überall.
Du spuckst aus Versehen auf den Boden und kommst zurück.
Und wenn es irgendwie regnet, dann kommt sie auch quasi unter deinen Regenschirm, ja? Über und unter den Regenschirm. Alles ist nass die ganze Zeit.
Forrest Gump schon sagte, Regen, der von unten nach oben zu kommen schien.
Und er hat nicht genommen. Er war einfach nur in Hamburg.
Auf jeden Fall.
Okay,
ich also, könnte das jetzt auch noch irgendwie lustig machen, indem er irgendwie da noch irgendwelche Partikel aufbringt, die dann deine Hose komisch leuchten lassen, sodass du
das alle sehen.
Drin wären, die im Dunkeln leuchten, wenn du sie mit anurinierst.
Ja, oder halt so Farbe, wie sie in Geldbeutel reingepackt wird, wenn jemand den aufreißt. Dass das ihm dann an die Hose spritzt. Ja, so Tinte, wenn du Geld. Sagt so. Man doch immer, dass wenn du Geld irgendwo klaust bei so einem Geldtransport oder so, dass dann so ein Farbbeutel drin ist, der so rausspritzt, ja.
Oh yeah.
Yeah. Einfach so Selbstschussanlagen, die so Tinte versprühen. Mm.
Total wunderbar. Selbstschussanlagen.
Sich dann gegenseitig.
Ja. Auf jeden
Fall. Immer mehr Tinte. Ich meine, man könnte ja natürlich auch einfach irgendwelche Selbstschussanlagen hinstellen, die denn dann Leute, die überhaupt nur auf die Idee kommen, in die Nähe dieser Häuser zu gehen, dann mit Pisse bespritzen, aber.
Okay. Genau. Außer die Bewohner, die werden gleich per DNA irgendwie durchgelassen und alle anderen werden mit Farbe oder Gegenständen bespritzt.
Mhm. Ja, okay. Mit Paint, mit so Paintball. Das ist irgendwie eine ziemlich coole Lösung, so mit materialwissenschaftlicher Sicht einfach mal so, so diesen, wie nennt man das beim Autolack, so einen Lotus-Effekt für andere Dinge zu missbrauchen. Das finde ich schon ziemlich cool.
Eine Sache, wie sowas übrigens nach hinten losgehen kann, so sozioökonomisch betrachtet. Eine Stadt in der Nähe von wo ich herkomme, die haben das Problem, sie haben irgendwann so sich so einen Stadtplatz mit so teurem vietnamesischen Stein irgendwie machen lassen. Da gab es dann auch riesen Aufruhr. Und natürlich hat es dann den Bürgermeistern und den ganzen Stadträten nicht gefallen, wenn die Leute da irgendwie Kaugummis und so und Zigaretten drauf haben fallen lassen oder mit Beschleunigung gegen Boden gebracht haben. Und dann haben sie sich was ganz Tolles überlegt, und zwar, sie haben Schilder nicht aufgestellt, sondern in den Boden an gewissen Stellen reinplatziert, wo halt so draufsteht, so mehr oder weniger Symbole für hier kein Kaugummi, hier keine Zigarette, sonst 20 Euro Strafe. Also einfach nur so Kaugummi, Zigarette, 20 Euro. Das hat dummerweise dazu geführt, dass die meisten Leute das jetzt als Zielscheibe betrachten und sich gegenseitig versuchen zu überbieten. Das heißt, wer besser trifft, der kriegt einen Zwanni von dem anderen. War leider so nicht so gedacht, glaube ich. Also ich habe das zumindest schon mal ein paar Mal erlebt.
Ja. Schon lustig.
Gut, sind wir durch mit den News?
Ja.
Kommen wir zum Thema der Woche.
Haben wir Themen?
Ja, ich habe ein Thema.
Gott,
Ingo hat
Themen. Ich habe die Woche versucht, einen Jabba-Server aufzusetzen.
Warum machst du so einen Quatsch?
Aber, also ich meine...
Sowas tötet
das
Leute.
Das ist jetzt keine Raketenwissenschaft, oder?
Na, doch. Wenn du einen Jabba-Server... Ja, okay,
ich habe mich mit Jabba schon vor ein paar Jahren mal intensiver beschäftigt.
Genau.
Wenn man dann die ganzen Features kennt und so,
dann ist das auch... Du willst ja die coolen Features haben. Und ja, die coolen Features, die...
Habe ich aber tatsächlich schon von einer... also ich glaube, viele dieser Xeps, die du hier gelistet hast, haben wir schon mal erwähnt in einer dieser ominösen Mobile Messenger Sendungen. Aber erzähl.
Genau. Außerdem für Felix.
Für mich?
Ja. Ist in Lua geschrieben alles.
Oh yes, Lua. Ja. Oh, alle also, lieben Lua.
Benutze ich übrigens auch schon seit 2-3 Jahren rum den Prosody.
Genau.
Genau. Server. Ja.
Also wir hatten mal einen Testserver mit eJabberD am Laufen und irgendwann war jetzt mal, nee, wir machen jetzt mal alles neu. Wir machen es so, dass es cool ist.
und cool sind zumindest so ein paar Features, die, also Jabba ist ja nur so ein Grundprotokoll und daneben gibt es dann diese XEPs, die man unterstützen kann und die nur bestimmte Server unterstützen und nur bestimmte Clients leider. Und so ein paar coole, die ich jetzt für wichtig empfand oder wir für wichtig empfanden, die der Server mindestens haben muss, ist XEP 136 Message Archiving. Das ist halt die Möglichkeit, so ein bisschen, dass du auch eine Offline-Nachricht schreiben kannst.
Okay.
Also du kannst jemandem schreiben, der gerade nicht online ist und sobald er online geht, würde er die kriegen, die Nachricht.
Das ist ja schon mal eine ganz nette Sache.
Das unterstützt so quasi jeder Jabba-Server. Also das machen schon viele.
Genau, musst du aber explizit halt einschalten, sonst ist es halt nicht der Fall. Genau. Auch der alte HDM-Server, also ich habe dann auch gleich, wir haben ja auch an der Hochschule den Messi lange Zeit und
den der Mark irgendwann mal ins Leben gerufen hat, genau, als er noch studiert hat.
Genau, den der Mark noch ins Leben gerufen hat, der ist jetzt auch geupdatet, den werde ich nächste Woche wahrscheinlich umschalten. Der läuft jetzt auch mit all diesen Features, weil das war früher auch schon Prosody.
Nimmt es jemand her?
Es nehmen tatsächlich, wir im Studiengang nehmen das, um uns untereinander abzustimmen.
Okay.
Also wenn zum Beispiel jemand im Homeoffice ist oder auch so, wenn man halt nicht das Telefon oder nicht E-Mail verwenden will, sondern mal also, schnell irgendwas erklären will, dann ist Jabba ganz nett.
Okay.
Also früher in der guten alten Zeit,
damals,
als ich angefangen habe zu studieren, also das Lustige ist, ich habe zufälligerweise in dem Semester angefangen zu studieren, wo dieses Messi-Projekt damals von Marc zum ersten Mal in Betrieb genommen wurde. Das heißt, bei uns war das alles neu und shiny und das ist halt ganz nett, weil der Jabba-Server, der hing am LDAP von der Hochschule und das heißt, man hatte dann halt auch automatisch die ganzen Leute aus seinem Semester im Roster und das war halt auch so ein sehr niederschwelliges, eine sehr niederschwellige Möglichkeit, um mit den ganzen Leuten so zu kommunizieren, ohne dass man jetzt irgendwelche Nicknames austauschen muss oder weiß ich gar nicht, sonstige Jabba-Handles oder so. Man hat sich einfach mit seinen Credentials, die man von der Hochschule bekommen hat, eingeloggt und hatte dann halt auch alle seine Kommilitonen im Chat-Roster.
Okay.
Genau. Also ich glaube, das hat dann irgendwie noch die paar Semester nach uns angehalten, dass man das viel verwendet hat und aus irgendwelchen Gründen ist es danach so ein bisschen untergegangen. Wahrscheinlich auch, weil es nicht mehr so prominent war und nicht mehr so Werbung dafür gemacht wurde.
Ja, und weil heutzutage haben halt alle Facebook und,
ja, und heutzutage WhatsApp. Genau, und das gab es damals halt noch nicht in so einer Verbreitung und so die Geschichte mit den Smartphones und so, die war 2007 auch noch nicht so weit. Also da habe ich irgendwie auf meinem Nokia UMTS-Phone vielleicht mal E-Mails gelesen, aber mit Sicherheit nicht in der Gegend rumgechattet. Und heutzutage ist es halt irgendwie präsenter als andere. Ja.
Genau. Es gibt trotzdem noch viele Studenten, die den benutzen. Oder was heißt viele? Es ist so halb Mitarbeiter, halb Studenten. Ja. Also ich habe mal geguckt, wie viele so connected waren. Waren 15 Leute und es war halb. Also es war jetzt nicht groß.
Von aber diesen 15 Leuten war wie geht denn das? 7,5?
Ja, da waren halt einer sechs und der anderen. Also jetzt
völlig. Von diesen 17 Leuten können 18 rechnen.
Ja. Mindestens.
Das heißt gar nicht so richtig viele.
Es waren gar nicht so richtig viele.
Das könnte auch auf dem Raspberry Pi direkt umgezogen werden. Ne?
War aber auch zu der späten Zeit schon. War nach 17 Uhr, als ich geguckt habe.
Oh, na, ist
so. Genau, aber zurück zu dem, was man eigentlich haben will. Zumindest meiner Meinung nach, also diese Offline-Messaging Fähigkeit, dann will man, dass das gut mit mobilen Clients funktioniert. Das ist das sogenannte Stream Management. Das ist in XEP 198 beschrieben. Also das sollte der Server auf jeden Fall können und dementsprechend auch die Clients, damit halt die Verbindung zu mobilen Clients gut gehalten wird und nicht einfach irgendwann wegbricht oder halt dementsprechend zu viele Daten ausgetauscht werden müssen. Und das regelt dieses XEP. Dann will man Message Carbons haben. Das ist die Fähigkeit, dass du dich zwar mit 5 oder 6 oder 7 oder 10 oder x Trillionen Clients anmeldest, aber alle gleichzeitig die Nachricht bekommen. Das heißt, also einer schreibt dir eine Nachricht und alle deine Clients kriegen sie automatisch.
Zum Beispiel dein Laptop und dein Handy.
Und dein Smartphone und dein Tablet und ja, deinen Festrechner zu Hause auch noch.
Muss aber der Client unterstützen. Ich habe das.
Genau. Der Server auch, der Client auch.
Ja, also ich habe dieses Modul auf dem Server tatsächlich mal mit irgendeinem Lua, also mit, ich musste da mal was zusammenhacken, weil ich hatte irgendeinen Client, der das nicht unterstützt hat, und dann habe ich einfach irgendwie was dazu geskriptet, was dann halt dem Client trotz den ganzen Clients, die eine bestimmte, die gleiche Priorität haben, auch die gleichen Nachrichten schickt, egal ob sie das unterstützen oder nicht.
Genau, also bisher ist es ja so, du kannst Prioritäten vergeben, ja, und der mit der, ich weiß gar nicht, höchsten oder niedrigsten Priorität kriegt.
Der mit der höchsten, doch, ich glaube mit der höchsten Priorität,
ja. Kriegt auf jeden Fall die Nachricht und die anderen halt nicht. Du kannst aber auch die gleiche Priorität vergeben, dann sollten eigentlich alle Clients das genau, gleiche also kriegen, wenn, aber das nur so halb.
Genau, also wenn sie Message Carbons unterstützen, dann sollten die ganzen Clients, die gleiche Priorität haben, auch gleichzeitig die Nachricht bekommen.
Okay. Jedenfalls leider unterstützen das auch noch nicht so viele Clients. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Und was man auch noch haben will, ist das XAP 313. Das ist nochmal so ein bisschen wie das allererste, dieses 136. Bloß anders und ein bisschen besser, ein bisschen neuer, ein bisschen moderner. Ist Message Archive Management, und das würde dann zum Beispiel regeln, dass du auf allen Clients auch die gleiche Unterhaltung siehst. Was heißt, du fängst zum Beispiel auf deinem Desktop an zu chatten, klappst dann den Rechner zu, nimmst dann den Mobile Client zur Hand und siehst halt immer noch dein ganzes Gespräch und kannst weiterarbeiten. Ja. Also im Endeffekt das, was die ganzen Messenger heute können. Ja, also egal, wenn du jetzt Telegram, WhatsApp, Bloodyblue benutzt, funktioniert es ja überall. Das ist theoretisch alles auch in Java drin, wenn man die richtigen XAPs unterstützt, und deswegen die XAPs müssten es sein, dass das tut.
Okay, das heißt, jetzt wisst ihr, was ihr braucht, und jetzt müsst ihr quasi nur hören, was Ingo benutzt hat, dann könnt ihr das nämlich fertig.
Genau, also das ist Prosody jetzt gewesen mit Mod Archive, Mod Smax, Mod Carbons. Und für das letzte Mod MAM, also Message Archive Management, muss man aber die Devil-Version von Prosody benutzen, also 0.10. Oh. Zurzeit sind sie noch bei 0.9 irgendwas, 0.96 oder 0.97. Da tut halt MAM noch nicht mit, aber also
könnte man auch mitleben, wenn es jetzt nicht da ist, oder nicht?
Ja, aber du kannst auch mit der Devil, also zumindest ist sie mir jetzt die letzten 3 Tage nicht abgestürzt.
Das ist eine
ja,
gute Sache auf jeden Fall.
Muss man mal gucken, wie stabil das Ganze ist, aber ich will das ja schon haben. Jetzt hast du halt bloß das Problem, dass du jetzt noch Clients finden musst, die das alles unterstützen, und dann sieht's halt echt schwierig aus.
Ja, und das ist halt das generelle Problem. Also ich glaube, ich lasse jetzt den Ingo reden, weil sonst rede ich
ja,
die nächste Stunde, weil das ist so ein,
das, also dieses. Ja, darüber wollen wir gar nicht. So genau, das hatten wir schon.
Du hattest schon deine Versuche.
Genau.
Ich hatte schon.
Ja. Darüber haben wir jetzt schon oft genug geredet. Es ist klar, du kannst dir ein Telegram nehmen oder sonst was, da funktioniert es auch alles. Wenn du es aber selber machen willst, dann wären das halt die Features, die du unterstützen musst. Mhm.
Ich wollte jetzt schon auf Java eingehen, weil ich denke, so als Transportprotokoll auf dem Weg zwischen Servern ist XMPP schon ziemlich cool.
Ja. Ich meine, selbst ja. WhatsApp und sowas setzen ja im Hintergrund auch nichts anderes ein als XMPP.
Ja, ich glaube, Facebook auch.
Genau.
War zumindest mal so der Fall. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile noch der Fall ist.
Ebenso bei Google.
Sollen mal ihre Server open sourcen.
Ja.
Wollte ich jetzt einfach mal so sagen.
Gut, also
das Problem
ist kannst halt, du das vielleicht
halt auch nicht. Keine Federation. Also zumindest Facebook nicht. Oder ich glaube, sie haben es vielleicht mal gemacht. Bei Google geht's noch so einigermaßen.
Ja, aber sobald Hangouts ja nicht mehr. Also.
Ja, aber Facebook bietet ja zum Beispiel auch die Möglichkeit an, dass du über einen XMPP-Gateway deinen Facebook-Chat benutzt, aber dann siehst du halt dann nur deine Facebook-Kontakte, aber du kannst jetzt keine Federation, also die pairen quasi nicht, die verbinden sich nicht mit anderen Jet-Systemen. Genau.
Es gibt keine Server-to-Server-Kommunikation.
Ja.
Also du unterscheidest ja bei Java Client zu Server und Server zu Server. Normalerweise kannst du mir jetzt mit meiner normalen Mail-Adresse kannst du mich jetzt auch auf Java erreichen. Und wenn ich halt zu einem anderen Java-Server, was weiß ich, jabba.ccc.de oder was weiß ich, den Flight oder so anchatte, müssen die Server sich ja untereinander unterhalten und die Nachricht weiter transportieren. Und das macht dann halt Facebook und Google und Co. alle nicht.
Okay.
Ja. Also bei, es ist jetzt so auch so angebunden, dass alle, die eine E-Mail-Adresse haben, dann auch den Java-Server benutzen können mit ihrer E-Mail-Adresse. Ganz praktisch. Gibt es ein kleines Plugin, dass du das an den Dovecot anbinden kannst.
Dovecot.
Oder halt auch an den LDAP. Also der mäßig früher war zum Beispiel noch über Cyrus Sassel und Sassel dann an den LDAP angebunden und so. Ah,
hört sich voll nach Spaß an.
Ja, so hinten cool. Durch die Brust, durchs Auge und eigentlich, es hat gut funktioniert, aber ich habe das einfach mal aus Spaß versucht nachzubauen. Es ging nicht. Habe ich gedacht.
Aus Spaß.
Ja, ich habe gedacht,
ich glaube, musst auch wieder einen eigenen Lua-Code schreiben dafür.
Ja, das weil Sassel heißt ja Simple Authentication, ja, muss ja total simpel sein.
Also dementsprechend darf es ja nicht simpel sein.
Ja, das würde
Egal. Würde es ja das machen, was es aussagt im Namen und das geht ja nicht.
Geht nichts verboten.
Mittlerweile gibt's auch gute LDAP-Plugins für Prosody, also habe ich ein LDAP-Plugin genommen, zack, geht gut. Ja, Clients. Für Android gibt's eigentlich zwei, die mit am meisten können. Zu empfehlen ist da wahrscheinlich Conversations. Gibt's im Play Store, aber auch bei F-Droid. Der unterstützt so die meisten Xaps, die wir gerade gesagt haben. Also ich glaube sogar alle davon. Müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Bei Yaxim, was der Flydie ja vor Urzeiten mal mitgestartet hat.
Wo der Flydie immer noch schuld ist.
Ja, genau.
Ja, es ist immer noch auf meinem GitHub-Account, auch wenn ich da schon, also ich bekomme auch immer noch Mails von irgendwelchen Leuten, die irgendwelche, keine Ahnung, die es für kommerzielle Projekte benutzen wollen oder so. Ja, ich habe das 2009 mit einem Freund zusammen gestartet als Studienprojekt und wir haben das mal implementiert und mittlerweile, lustigerweise auch einer der Blogposts, den der Ingo hier verlinkt hat, nämlich der von Xep 198, opcode.de. Das ist der Blog vom Georg und der Georg ist mittlerweile der Hauptmaintainer von Yaxim. Der hat mir das abgenommen, ich glaube irgendwann im Jahr 2010 oder so.
Genau, und okay. Yaxim hat zumindest, jetzt muss ich kurz den Link nochmal finden, auf der Webseite, finde ich nicht, Features, doch da implementiert sind zumindest Stream Management und Message Carbons und sie wollen noch einbauen den 313, also Message Archive Management, wenn Message Archive Management auch noch drin wäre das auch ein Client, den man gut empfehlen kann. Aber zumindest mal so jetzt ob man jetzt 136, also 136 und 313 unterstützt, ist fast noch egal. Hauptsache mindestens mal eins von den beiden, ja, sollte dabei sein. Deswegen kann Yaxim zumindest zwei von dreien. So.
Okay.
Conversations kann alle.
Das heißt, Conversations hernehmen.
Sorry. Zurzeit, ja, genau. Dann hat man eine ganze Reihe von Clients, die auf libpurple aufsetzen, so Ardium, Pigeon, genau, und noch ein paar andere. Da gibt's.
Da gab's doch auch mal diesen Konsolen-Client, den der Felix mal benutzt hat. Wie heißt dieses Ding
nochmal? Ja, das hast du auch für Twitter und sowas.
Verwendest,
genau.
Bittlebee
kann das auch.
Bittlebee kann alles. Bittlebee ist einfach die Waffe der Wahl.
So ist es. Es gab mal so einen Konsolen-Instant-Messenger, der auch auf libpurple, den hast du, glaube ich, auch mal benutzt. Ist egal.
Der ist auf jeden Fall super
schick. Finch.
Genau, Finch war's. Ja.
Ja.
Aber das ist nicht was man haben will.
Okay.
Das ist so ein bisschen so, es fühlt sich so an wie so ein Window-Manager auf der Konsole. Und wenn man die zwei Sachen zusammen sagt, weiß man eigentlich schon, was dabei rauskommt, nämlich nichts Gutes.
Na. Ja, wobei Temux ist ja eigentlich auch ein Window-Manager auf der Konsole.
Ja, richtig. Und hast du noch einen Window-Manager in deinem Window-Manager. Aber das war so ein echter, wo du dann auch die Fenstergröße und kleiner schieben konntest und so. Mhm. Das war schon echt voll abgefahren und ich habe es nur ein bisschen hergenommen und dann habe ich irgendwann Bittlebee gefunden und das war schon ein geiler Experience jetzt. Also ist immer noch geil. Weil alles im Irk ist eh besser.
Auf jeden Fall.
Ja, wenn das mal endlich alles in libpurple drin wäre ja auch schon ziemlich gut geholfen. Es gibt auch mehrere Leute, die daran entwickeln, gerade bei Carbons und sowas. Es gibt auch irgendwelche Patches, die gefühlt seit zwei Jahren seit einem auf jeden Fall irgendwo rumhängen, aber es kommt halt nicht rein. Ich verstehe es nicht. Es gibt auch auf Bounty Source, wo man einfach sagen kann, ja, ich gebe hier irgendwie $15 oder so, wenn dieses Feature endlich umgesetzt wird. Teilweise da zumindest $130 wird hier für Message Carbons angeboten, aber irgendwie findet es einfach den Weg nicht. Ich verstehe es nicht, warum das der Fall ist.
Weiß einer, wie das bei Bounty Source funktioniert, wer die Kohle bekommt? Derjenige, der den Patch geschrieben hat oder der das Projekt? Weil das ist ja schon eine interessante Sache.
Ja, ich weiß es nicht. Ich habe bloß deswegen zum ersten Mal eigentlich so richtig Bounty Source entdeckt und werde mich jetzt da auch mal anmelden und mal dann für diese Xeps, die mir wichtig sind, Geld spenden. Aber es ist leider auch nicht so, dass ich ewig viel Geld übrig habe. Deswegen kann man da jetzt nicht einfach mal sagen, man haut da mal 1.000 Euro rein und guck mal, wie schnell das dann plötzlich gehen könnte.
Es gibt gerade relativ große Sachen für Build Debian Packages from Source Code für $3,000 und Add X Code Type Options No Sniff Support für Firefox für 1.000. Vor 6 Monaten, das heißt, es hat sich noch
keine. Ja, also manche Sachen hängen da einfach ewig rum und es passiert nichts. Das ist auch so ein bisschen traurig. Also ich kann hier zumindest auch mal den Bounty Source für das Unaccept verlinken.
Unacceptable!
Ja.
Wollte ich einfach mal so sagen.
Gut, also dann hätten es zumindest Adium und ein paar andere Clients. Es hängt halt teilweise rum. Es gibt für Pidgin hat jemand auf GitHub eine Windows 32-Variante gebaut, die die Sachen enthält. Und es gibt auch ein Auer-Paket, Pidgin Extras, die dir auch die LibPurple mit diesen Patches bauen würde, dass es auch geht. Ich habe es jetzt leider nicht mehr geschafft, vor der Sendung noch auszuprobieren, ob meine Clients damit dann funktionieren würden, Message Carbons und MAM und sowas. Habe ich leider nicht mehr geschafft. Aber wer damit mal experimentieren will, der kann das dann mal machen. Also zumindest unter Windows und Arch Linux würde es da Möglichkeiten geben. Dann würde es nämlich auch mit Telepathy funktionieren. Also mein KDE-Client, den ich zurzeit nutze, benutzt einfach Telepathy im Hintergrund. Ja, das wäre halt so ein... Das wäre eigentlich ganz geil. Den einzigen Client, den man sonst noch für Linux und Windows empfehlen könnte, der nämlich die ganzen Sachen kann, der nicht auf LibPurple aufsetzt, sondern irgendwie ganz cool ist. Er ist ziemlich einfach, sieht einfach aus, funktioniert aber.
Ich habe es auch in Python geschrieben.
Er ist Gargem. Ja. Ich weiß gar nicht. Ja, was Python? Ja, das kann durchaus sein.
Ich glaube, ja. Achso, übrigens, ich glaube, Yaxim unterstützt mittlerweile Message Carbons.
Ja, Message Carbons schon, aber MAM noch nicht.
Ah, stimmt.
Die Message Carbons kann es und Stream Management kann es, aber noch MAM nicht.
Ja.
Genau. Was das halt bedeuten würde, wenn man Android benutzt, Conversations nehmen, wenn man Linux und Windows benutzen will, Gargem nehmen, ja, beiden. Das wären die beiden Clients, die halt jetzt alle wichtigen Steps unterstützen. Bei allen anderen Clients sieht's teilweise tote Hose aus, sind Bugs, die irgendwie seit einem Jahr rumhängen und irgendwie fühlt sich keiner zuständig. Wenn ihr einen von diesen Clients benutzt, könnt ihr da ja mal noch ein bisschen Radau machen. In den Bug-Reports sagen, ja, wir brauchen dieses Feature unbedingt. Weil das wären halt die Sachen, damit es auch wie Telegram, WhatsApp und Co. funktioniert. Das ist ja das, was wir haben wollen eigentlich. Jabber soll genauso cool sein und man muss nicht sagen, hey Leute, verwendet doch irgendein komisch proprietäres Zeug und eure Nachrichten landen dann direkt bei der NSA oder in Russland irgendwo.
Beides nicht gut.
Nee, Telegram landet in Russland. Wahrscheinlich auch bei der NSA noch vorbei. Die snappen das garantiert auch weg. Okay. Und na, WhatsApp brauchen wir gar nicht drüber reden. Facebook halt.
Auch USA.
Ja.
Gut. Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, das Problem ist mittlerweile, diese XEPs, also XEP steht übrigens für XMPP Extension Proposal, sollte es jemand interessieren. Die gibt's schon eine ganze Weile. Und die Clients unterstützen das halt auch schon, seit ich mich damit irgendwie beschäftigt habe, irgendwie nicht.
Nee, das ist doch tragisch.
Naja, das ist halt nicht tragisch. Ich glaube halt, XMPP ist halt auch vom Protokolldesign, also bin ich als jemand, der sehr viel von seiner Freizeit in einen Jabber-Client investiert hat, bin ich mittlerweile der Meinung, das ist nicht für das, also XMPP ist vom mobilen Web oder von mobilem Internet überrollt worden und ist dafür eigentlich nicht geeignet. Und da müsste man irgendwie irgendwas bauen, wo die Clients nicht die ganze Zeit eine TCP-Verbindung offen halten müssen, wo es irgendwie Push integriert ist und sonst irgendwas. Und das bieten einem halt diese ganzen Dienste, die du gerade erwähnt hast, alle und halt Jabber nicht. Und Jabber saugt halt auf Dauer die Batterie leer, allein weil du halt eine TCP-Verbindung zu deinem Server aufrechterhalten solltest.
Und ja, aber bei Stream-Management brauchst du das halt nicht mehr die ganze Zeit.
Naja, das ist halt auch nur so ein Workaround, mehr oder weniger. Was du eigentlich möchtest, ist halt, du möchtest eigentlich eine HTTP-Schnittstelle haben, die dir Push liefert, und das könnte ja dann trotzdem Jabber im Hintergrund sprechen. Das Problem ist halt tatsächlich, ich glaube, die ganzen Clients, die es momentan gibt, die sind de facto vielleicht sogar fertig, und die werden aber auch nicht mehr großartig weiterentwickelt. Also ich bezweifle, dass Jabber, auch so cool ich das fände, wenn das, also Ingo, nimm's mir nicht böse, ich fände das total gut, wenn wir das hätten, diesen Zustand, dass wir irgendwie mit Jabber mit allen Leuten kommunizieren können, und das geht über unsere eigenen Server, aber wir können trotzdem irgendwie andere Leute adden von anderen Servern, und am besten es ist verschlüsselt und die Clients können das alles, aber ich glaube, dieser Zustand, der wird nie eintreten, und ich glaube, das ist, Jabber geht in Zukunft, also ich sag mal es mal so, ich sehe für Jabber keine rosige Zukunft voraus. So traurig das jetzt auch ist, weil da haben viele Leute sehr viel Zeit und sehr viel Grips rein investiert und im Zweifelsfall auch Geld. Aber ich glaube mittlerweile, das Protokoll ist nicht den Bedingungen, wie sie heutzutage herrschen, gewachsen. Und ich glaube, es gibt halt mittlerweile Lösungen, die besser funktionieren, die schon da sind. Auch wenn die alle proprietär und irgendwie böse sind.
Ja, dann ist es halt nichts für mich. So. Und also, ja, es ist halt, klar, es ist immer die Frage, was du willst. Ja, ist dir das wichtig, ist es nicht wichtig? Und klar, man kann sagen, ja, NSA, dann nimm da halt alle mal Daten. Aber wenn man das halt nicht will, dann brauchen wir halt eine Lösung dafür.
Ja, das Problem ist, es hilft mir ja nicht, wenn ich nicht mit irgendwie, also.
Ja, und wenn es keiner macht, dann wird es auch nicht besser. Diese Diskussion müssen wir jetzt aber auch gar nicht führen. Es gibt noch ein Projekt, was man sich mal angucken kann, was noch nicht ganz fertig ist. Das ist dieses Contalk. Die wollen halt auch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, setzen so ein bisschen auf Jabber auf, aber ist halt komplett was Eigenes dann. Also du kannst nicht mehr mit einem normalen Jabber-Client drangehen, aber trotzdem ist der Grundstack wohl ein Jabber-Server und dann da drauf alles Mögliche. Ich habe es mir jetzt noch nicht genau genug angeguckt, aber das wäre halt sowas, wo man so ein Grundteil nimmt, alles oben drüber richtig macht und es dann wohl funktioniert, ist alles Open Source. Also im Endeffekt das auch, was Text Secure machen wollte. Bloß bei Text Secure haben wir jetzt auch noch nichts gesehen, was wirklich funktioniert.
Bestimmt morgen da direkt. Mhm.
Ja, bei Contalk hast du jetzt zumindest mal diesen Client schon zumindest für Android, der fertig ist. iOS sind sie wohl noch in der Entwicklung. Dann brauchst du natürlich auch immer noch einen Desktop-Client, weil einen Desktop-Client willst du auch haben. Ja, haben wir auch bei unseren Messaging-Sachen schon ganz oft drüber geredet.
Ist egal, ich brauch's nicht.
Ja, okay. Gut, wenn du es nicht brauchst, ist ja auch okay. Aber ich brauche halt
du
schon.
Du brauchst es.
Ja, wenn du willst nicht nur die ganze Zeit mobil chatten.
Ach so, doch.
Nee. Nicht? Nee, sorry. Ja, gut. Nee. Du willst die Synchronisation zwischen deinem Desktop-Client und deinen mobilen Clients. Weil ich will nicht immer mein Telefon in die Hand nehmen, wenn ich mal schnell jemanden eine Nachricht schreiben will, und URLs willst du schon gar nicht so hin und her kopieren. Macht keinen Sinn. Also das wäre halt, das müsste man halt mal beobachten, ob Contact irgendwie in den nächsten hoffentlich Monaten irgendwas wird. Ich habe auch gerade wieder einen Twitter gesehen.
Auch morgen. Einen Tweet alles, gesehen. Alles direkt morgen fertig.
Dass da zumindest eine neue Version rauskommt. Kam gerade eben. ja, weiß ich nicht. Ja, ich setze jetzt meine Hoffnungen auf alles Mögliche. Wenn es Open Source und toll ist und funktioniert, dann nehmen wir das.
So ist es. Na. Schöne Sache. Schöner Abschluss, würde ich sagen. So.
Genau. Achso, bei iOS habe ich keinen Client gefunden, der diese Features unterstützen würde.
Also ich habe mal verlinkt, was ich so gefunden habe.
Chat Secure habe ich auch drauf, aber der kann auch fast nichts
von denen. Ja, und ich glaube Verbs, also ich muss ganz ehrlich sagen, für ein Mobilgerät brauche ich halt auch einen Client, der mir Push macht. Und ansonsten macht das irgendwie nicht viel Sinn.
Ja, da gibt's auch welche, die Jabber und Push machen, aber trotzdem halt nichts. Ja, das
Problem ist, die sind halt alle seit Ewigkeit nicht mehr upgedatet. Also ich benutze hier so einen, kommt tatsächlich auch, glaube ich, aus Stuttgart, die Firma. Die hat aber, ich benutze IM Plus.
Ja, genau.
Aber das ist halt irgendwie Augenkrebs. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, ich erwische mich mittlerweile auch immer mehr dabei, dass ich irgendwie Wochen und Monate lang in Jabber nicht mehr online bin und es keinen interessiert. Und ich dann irgendwie denke, oh, ich hatte doch früher mal Jabber-Client laufen, aber es schreibt mich halt auch keiner mehr auf Jabber an.
Oh, sind eine traurige.
Also, Leute, schreibt den Flydie auf Jabber an. Ja. Leute. Muss unbedingt wieder.
Der Flydie.
Also ich glaube, Jabber hat sich ausgejabbert. Da muss irgendwas kommen, was das ersetzt und irgendwie neu und frisch und irgendwie den neuen Bedingungen gewachsen ist. Und sei es nur als Transportprotokoll vom Client zum Server. Also ich könnte mir schon gut vorstellen, also für mich die Ideallösung wäre so, du hast ein System, das implementiert alle diese Features, die du gerade genannt hast, und das hat eine HTTP-Schnittstelle mit Push, gegen die du als App-Programmierer programmieren kannst. Und dann hast du halt quasi das stabile Jabber unter der Haube, kannst dich auch überall mit deinen Clients connecten. Das Problem ist bloß, die müssen dann halt auch alle dieses wie heißt's? MAM unterstützen, weil ansonsten kannst du deine Konversationen nicht mehr nachvollziehen und so.
Und ja, wie gesagt, vielleicht macht das ja Kontag. Müssen wir mal gucken. Ja,
da hört's dann irgendwann halt auch auf, weil das, also und dann ist es halt, das Zusatzding ist halt, dann werden halt deine Konversationen im Zweifelsfall unverschlüsselt auf deinem Jabber-Server gespeichert. Das ist okay, wenn du den selber betreibst, aber normale Leute, außer du und ich, jetzt betreiben halt keinen Jabber-Server.
Gut, ansonsten wird es irgendwo anders unverschlüsselt gespeichert. Das ist genauso praktisch.
Ja.
Ja, besser als wenn es wie bei Telegram nach Russland geht oder bei
WhatsApp. Und dort unverschlüsselt abgespeichert.
Facebook.
Naja, gar nicht. Im Zweifelsfall würden halt solche Anbieter dann, also.
Aber die können ja kein Deutsch. Das ist total einfach. So, total Problem gelöst. Ja, genau. Ich glaube, wir machen weiter, weil
ich glaube tatsächlich, die Lösung für Endkunden ist nicht, das auf eine verteilte Infrastruktur zu schieben, sondern zuverlässige End-to-End-Krypto zu haben. Und selbst die können normale Leute nicht verifizieren.
Ja, irgendjemand müsste das mal machen.
Ja, irgendjemand
müsste das mal machen. Einfach mal anhubeln.
Ja.
Machen wir weiter. Das bringt ja eh alles nichts.
Laserfu.
Laser.
Aber du bist so negativ.
Ich weiß.
Felix.
Ja.
Jetzt seid doch mal, ihr seid beide zu negativ. Ihr seht keine Zukunft. Sag mal, wie alt seid ihr eigentlich?
12?
Ja.
Na und? So.
So.
Schwierige Phase.
Ja.
So, das ich Leben. Bin dagegen. Ja, ich bin dagegen. Auf Streik bin ich, ja. Ich gehe nicht mehr zur Schule.
Gegen
so.
Bam.
Habt ihr davon. Echt.
Loser. Kritiker. Pack.
Einer muss ja.
Einer muss ja.
Einer muss ja. So, Learn Layout.
Ja, Learn Layout ist eine ganz nette Seite. Das ist so ein kleines Mini-Tutorial, was dir CSS erklärt, und zwar nur, wie du Layout mit CSS machst und jetzt nicht irgendwelche anderen fancy Dinge.
Ich finde schade, dass es nicht interaktiv ist, muss ich sagen.
Naja, du klickst dich durch und
du klickst dich durch.
Du siehst dann HTML und du siehst es erklärt und du siehst, wenn du dich weiter durchklickst, auch die Beispiele in CSS und du siehst dann, wie es unten drunter aussieht. Es ist nicht interaktiv. Du meinst, dass man in dem Code irgendwas rumfrickelt und sich dann auf der Seite gleich was ändert.
Ja.
Wäre cool.
Aber ist nicht. Aber sonst ist cool. Okay.
Aber ist halt ganz nett, weil es werden halt mal so die Grundtechniken erklärt, mit denen man Elemente auf einer Webseite irgendwo positionieren kann. Das gibt's auch in diversen Sprachen, unter anderem auch Deutsch. Also wenn man jetzt keinen Bock hat, irgendwie das alles auf Englisch zu lesen.
Dann sollte man anfangen, Englisch zu lernen hier.
Ja, ist wahrscheinlich im Internet auch keine schlechte Idee, aber wenn man unbedingt will, kann man es auch auf Deutsch oder Französisch oder auf Holländisch oder sowas lesen.
Hat man es nicht verdient.
Das hast du gesagt.
Ja, und?
Ist okay. Also,
bin auf Streik, ich darf sagen, was ich will.
Auf jeden Fall. Ich habe das vor einer Weile mal durchgelesen und ich glaube, ich bin jetzt klüger als davor.
Das ist eine schöne Sache.
Und dabei arbeitest du doch
von CSS-Elementen auf einer von HTML-Elementen auf einer Seite angeht.
Geil. Felix, du arbeitest doch gar nicht im öffentlichen Dienst, du musst doch gerade gar nicht streiken.
Ich habe gesagt, ich gehe nicht mehr zur Schule.
Ja, kannst ja gar nicht, weil die Lehrer ja gerade streiken.
Ja, richtig.
Ja.
Siehst du, bam, deswegen. Hast du davon.
Scheiße.
Schule, ja. Was ist das hier, Making of Alter?
Ja,
wem Adventures? Ist das?
Ja, das ist mal wieder hier von das mir, von der Spielefront.
Oh, jetzt.
Der Gamer.
Spiele, von
der
Gamer. Endlich.
Du musst die ganzen Gamer-News haben eigentlich. So, ja, das neue Assassin's Creed X300 kommt raus oder so.
Nee.
Nicht?
Nee, weil genau, sowas, Matt, unser Gamer.
Ja, Gamer Matt.
Nee, sowas spiele ich nicht.
Gamer Matt.
Nee, da geht es im Wesentlichen um ein iOS-Spiel. Ich glaube, das gibt es nur für iOS. Das heißt, Altos, ja, das ist wunderschön und super addictive. Das heißt Altos Adventure, das ist halt so ein Endless Scrolling, Snowboard, Springen, One-Button-Tab-Spiel, wie man es so kennt.
So wie Line Rider von damals.
So wie
nur alles. Ohne, dass man die Lines nicht
Ja, das ist halt sehr schön gemacht. Also man spielt halt so einen Snowboarder, der da so runterfahren muss und Tricks machen muss. Aber im Wesentlichen ist halt auch die Landschaft außenrum sehr schön gemacht. Und ich habe da halt einen Artikel gefunden, der den Entscheidungsprozess zu vielem da beleuchtet. Gar nicht so sehr jetzt speziell aufs Design, sondern eher so auf den Aspekt sozusagen Preisgestaltung von dem Spiel. Weil das Spiel kommt zu einer Zeit raus, wo es eher unüblich ist, einfach nur in Anführungszeichen für ein Mobile-Game Vollpreis zu verlangen, und damit ist es das. Ja, es gibt keine In-App-Purchases oder sonst was, sondern das Spiel kostet einmal $2 und das war's. Und dann kannst du so viel spielen, wie du willst. Und nicht so wie alle anderen Spiele, die dir ständig für alles irgendwie In-App-Purchase, hier mehr Coins und dieses und jenes
dann verkaufen wollen. Musst du nicht 30 Minuten warten, bis du wieder spielen darfst oder so.
Oder so ähnlich, ja. Oder halt einfach nur Zahle, um zu gewinnen, ja. Sondern das ist halt da nicht drin, und da haben die mal mit den Entwicklern geredet, die von Snowman, die halt so erklären, warum sie das auch so machen wollten, diese dann zum Beispiel sich auf Monument Valley als Referenz beziehen, dass das ja funktionieren kann und so weiter.
Also Zahlen, um zu gewinnen beim endlosen Scroller, ist auch schon ein bisschen weird, muss ich ja mal sagen.
Ja, vielleicht also dann nicht das beste Geschäftsmodell, aber ich finde, das ist halt ehrlich, so einfach zu sagen, ey, zahl dieses Geld und dann bekommst du die App für immer und kannst du so viel spielen.
Das ist fast so wie damals.
So wie damals. Du hast einfach, weißt du, du hast
gekauft ein Spiel und dann spielst du das Spiel.
Du hast Geld auf den Tisch gelegt und dann hast du irgendwie, keine Ahnung, eine Kassette oder eine CD oder sonst irgendwas.
Und dann hast du Diablo 2 gespielt, konntest es einfach zocken. Die
ganze Zeit.
Zeit, und zwar im Internet. Die ganze fucking Zeit.
Ja, auf jeden Fall.
Finde ich gut. Ist auch von Vice, also ich hätte jetzt...
Ja. Gut. So ist das.
Ja, gut, von Weiß.
Von Weiß.
Die machen ja normalerweise irgendwie über irgendwelche Drogen und andere schlimme Sachen.
Ja, aber Spiele sind ja auch sozusagen
quasi billige Drogen. Drogen und andere schlimme Sachen, quasi also beide Sachen.
Weiß beschäftigt sich mit allen möglichen Dingen, die irgendwie abgefahren sind.
Ja, Mobile Games sind ja auch viel schlimmer als
Drogen. Ja, schlimmer. Schlimmer,
ich glaube, da wird mehr Geld verdient und es süchtiger machen.
Meinst du?
Viele Menschen schon zu Schaden gekommen sind, weil sie halt irgendwie so ein Spiel gespielt haben, durch die Gegend gelaufen sind und vor ein Auto gerannt sind oder so.
Ich weiß nicht so viele, glaube ich.
Ja, aber die spielen doch die ganze Zeit First Shooter
und First Shooter, Second Shooter.
Ja. Die Beschaffungskriminalität im Speziellen so bei Inner Purchases und so ist.
Hey. Hast du mal ein Credits?
Ja, es war Coins.
Coins, wer ist das? Google Credits oder wie die heißen?
Amazon Coins gibt es auch.
Wallets.
Hey, Amazon Coins. Amazon Coins.
Hast du mal?
Hier, iTunes Gift Card. Psst, niemand weiter sagen.
Das Gift.
Black Market
Gift Card. Ist ja schon im Namen drin. Giftkarte.
Ja, so ist das. Schön. Felix weiß warum.
Ja, machen wir weiter in Lesedinge.
Yep.
Docker Rails.
Docker und Rails und Docker. Docker, Docker, Docker.
Docker, 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 Docker.
Jetzt ist ein ganz, also ich hab mich letztens mal wieder so ein bisschen so, zumindest momentan nur noch auf so einem theoretischen Level, da können wir dann später vielleicht, wenn ich mal was damit gemacht habe, auch mal irgendwie praktisch drüber reden, mal so ein bisschen mit dieser Docker-Toolchain auseinandergesetzt und da ist mir dieser Blogpost vor die Füße gefallen, was halt so ein Tutorial ist, was man so erklärt, wie man so jetzt mal Docker mit Rails und Docker Compose, also auch mit Linken von Containern und wie man dann so einen Container für eine Datenbank, einen Container für deine Applikation baut und das Ganze, das ist einfach mal so ein Tutorial, was so mal relativ simpel erklärt, wie man sowas aufsetzt, in dem Fall jetzt für eine Rails-Applikation. Kann man sich mal angucken, wenn man sich dafür interessiert. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich spannend, weil ich glaube, so dieses Docker-Ökosystem, da passiert momentan sehr viel Interessantes und ich glaube, da könnte auch so die Zukunft von Deployment von irgendwelchen Applikationen und Diensten hingehen.
Also ich bin ja immer noch hart enttäuscht von Docker, weil ich habe gedacht, so ist geil, das ist quasi so ein Change, quasi so ein richtiges Jail für deine Library mit deiner Applikation drin. Pustekuchen, fucking aber. Ein komplettes OS musst du installieren, Mann. Du hast ein OS in deinem OS. Ja. Quatschkram. Total enttäuscht einfach.
Ja, aber das Einzige, was es dir ja wegnimmt, ist ja Plattenplatz, oder?
Nee, es geht einfach darum, quasi um diese Experience. Du hast gedacht, so, okay, geil, ich brauch bloß noch diese eine Library und dann brauche ich noch einen Python-Interpreter und die Libs dazu. Aber dann hast du eine fucking Shell. Du hast eine Shell in deinem fucking Container, wo nur Python laufen soll. Das ist doch wohl super Quatsch einfach.
Naja, die Toolchain sieht halt voraus, dass du
Befehle... Ja, nee, du brauchst mich nicht zu erklären. Ja. Ich war einfach nur total desillusioniert.
Also für die Sachen, die ich mir es jetzt vorstellen könnte, sieht's interessant aus. Ich habe es selber noch nicht verwendet. Deswegen ist es jetzt alles nur so auf einem theoretischen Level. Aber ich bin gerade mal so ein bisschen dabei, zu versuchen zu verstehen, wie dieses Ökosystem funktioniert und was da so die Best Practices und die Patterns sind, die man so haben möchte. Und dafür sieht's eigentlich ganz interessant aus.
Okay, ja. Nee,
aber ist vielleicht dann nicht das, was du haben möchtest. Aber
ja, also das, was ich mir halt gewünscht habe, ist ja mal
so. Also ich habe tatsächlich auch gar nicht so das richtige Problem mit in Anführungszeichen Bloat, wenn es das Richtige tut. Also ich benutze zum Beispiel auch irgendwie für Dinge Chef oder ich benutze auch für Dinge irgendwie Vagrant, auch wenn das irgendwie nicht so ideal und streamlined ist, wie es denn sein könnte, aber es tut halt das Richtige.
Ja, also speziell bei diesem ganzen Virtualisierungszeug sehe ich das eigentlich gerade eher, dass du schneller und flacher virtualisieren kannst, anstatt dass du da in dein Betriebssystem quasi verkrebelst. Mhm. Dass du quasi das KVM und QEMU schnell genug wird, dass du da irgendwie, keine Ahnung, 5% Verlust nur noch hast, quasi zum Durchreichen. Und dann ist es vollkommen egal, dann kannst du darüber auch dann einfach dann was auch immer booten. Und das ist, du hast dann nicht so, ja, das ist jetzt irgendwie noch der gleiche Kernel und es läuft zwar irgendwie in einem Jail, aber nicht so richtig und du musst dich um diese ganzen Sachen kümmern. Aber also speziell Docker hat ja relativ viele Probleme gehabt mit diesem ganzen Security-Kram, dass du dann als User quasi die Box weg-on konntest und so. Und da sehe ich das dann eher, dass du einfach den Leuten ihre KVM-Schüssel gibst und dann können die da ihr Windows booten, ist ja vollkommen scheißegal.
Naja, das Ding ist halt eine andere Sache. Das, was du sagst, ist Virtualisierung. Docker könnte ja auch...
Ja, wenn du in Docker ein Betriebssystem hast, dann ist es auch quasi nur, dann ist es auch eine Paravirtualisierung.
Richtig. Nee, das Ding ist ja bei Docker, also so wie ich es verstanden habe, geht es bei Docker nicht um Virtualisierung oder nicht primär um irgendwie Sicherheitsfeatures oder Abschottung. Es geht um Deployment. Also ich sehe Docker als Deployment-Tool, als standardisiertes Tool, um Applikationen auf Server zu bekommen, wo sie in einer kontrollierten Umgebung laufen, wo du die Umgebung auch jederzeit wieder komplett zerstören und wieder neu aufbauen kannst mittels dieses Docker-Files. Also ich glaube, es geht viel mehr um Reproduzierbarkeit und um einen Standard für Deployment zu haben, als dass du jetzt da das als Ersatz für, was weiß ich, VirtualBox oder sowas benutzt.
Okay,
also ich glaube, das ist nicht. Also ich würde es zumindest als Tool für einen anderen Einsatzzweck sehen, der zwar in gewissen Punkten sich mit dem, was du, glaube ich, machen willst, überschneidet, aber ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass man sagt, okay, wenn das Virtualisierungszeug schnell genug ist, dann benutzt man Docker als Deployment-Tool für eine XenVM oder für KVM oder sowas.
Okay, ja, also vielleicht.
Und da fände ich mal interessant, wenn das Tooling außenrum mal besser wird, weil, also ich glaube, gerade dieses Docker Composer in dem Fall, das hat ja jetzt auch die Möglichkeit, dass du sagst, okay, du hast jetzt hier einen Container, da ist eine Datenbank drin und du linkst den automatisch zu deinem App-Container und so weiter und so fort. Also das ist ja schon so mehr, als man jetzt mit einer VM macht.
Ja, okay, und jetzt Flydi, lass es raus. Wann kauft Microsoft Docker?
Genau, du hast doch, du weißt das doch.
Du findest es doch schon. Du findest es doch ganz nett. Das heißt, das ist ja quasi das Richtige, das ist ja schon das richtige Zeichen.
Flydi hat es gesagt.
Flydi hat es gesagt, bei uns, habt ihr es gehört.
Also tatsächlich, Azure supportet ja schon Docker und die haben der Firma hinter Docker schon zusammengearbeitet.
Zusammengearbeitet.
Docker, ja, ja.
Docker auf Azure hinzubekommen.
Docker, Azure, also, Azure, Docker.
Azure, Docker.
Docker, Docker, Azure,
Docker,
Azure.
Docker, 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 Docker,
kann mal, Docker. Kann mal was verlinken. Also
kann mal ein Press-Statement
ja,
verlinken.
Ja, genau, ich kann mal, das Press ist zwar noch nicht, ist noch auf der Azure Cloud, genau. Ja.
Da kommt noch ein 404, wenn ihr jetzt drauf geht.
Aber in 2 Minuten.
Naja.
Ja. Habt ihr bei uns gehört?
Genug Spaß gehabt. Ist tatsächlich schon offiziell, ist schon
offiziell gekauft. Schon offiziell gekauft. Gibt keine Docker mehr.
Microsoft kauft Docker sowas mittlerweile mit Bitcoins.
Ja. Wir haben ja irgendwie noch diese 300 Supermillionen Bitcoins. Aber was soll man mit dieser Azure Cloud auch sonst anders machen, als der Bitcoins meinen? Halt. Okay, haben wir das auch geklärt. Gehen wir weiter.
Ja.
Sehr gut. Wo waren wir?
Ich habe gleich noch kurz was.
Azure Docker.
Ich muss gerade noch kurz diesen Artikel, diesen
dieses Press Statement.
Nächster Blogpost ist Tired of Conditionals, State Pattern Could Help. Finde ich ganz nett. Das ist so eine Erklärung von einem ganz netten Design-Pattern. Wenn man sagt, okay, ich habe jetzt irgendein Ding, ein Objekt, und das soll erstmal irgendwie sich auf eine Art verhalten, und wenn es dann einen Status ändert, dann soll es sich auf eine andere Art verhalten.
Oh shit. State Machines, wir kommen wieder. Richtig. Alles kommt wieder aus der Vergangenheit.
Richtig. Und das ist halt einfach ein Pattern, wie man halt sowas in einer Finite State Machine implementiert, und das wird dann halt anhand von Ruby erklärt und so ein bisschen einen kleinen Überblick gegeben, was sind denn Finite State Machines und wie kann man dieses Problem lösen. Und halt als Beispiel finde ich ganz nett, werden die Pac-Man-Geister angesprochen, die nämlich auch eine Finite State Machine implementieren, und ist cool.
Okay.
Und hat auch nette Grafiken und einen schönen Syntax gehighlightet und kann man lesen. Ist gut.
Voll praktisch. Was war das?
Ja.
Die Pac-Man-Geister.
Ah, die Pac-Man-Geister, alles geil. Das konntest du gerade nicht sehen, vielleicht, ihr was. Pac-Man-Geister sind gekommen.
Einfach. Enactment.
Ja. Weiter.
Ich weiß nicht, wer.
Achso, ich hab Dix. Directly Inject CSS. Und zwar,
Dixit.
Dix heißt es. Wirklich. Hier, Directly Inject CSS. Und es ist eigentlich nur so eine ganze Verarschung von diesem, irgendwelche Dongles, vom Dongle Gate, wenn ihr euch da noch dran erinnert, dass, wo einer doch so fertig gemacht wurde, weil er irgendwie mit seinem Freund darüber geredet hat, dass er seinen Dongle irgendwas damit machen wollte.
War das nicht irgendwas mit Fork My Dongle?
Genau, Fork My Dongle war es, Dongle Gate. Und das ist quasi hier jetzt mal auf die Spitze getrieben, und wie du die Dicks dann irgendwo reinstecken kannst und wieder rausziehen kannst und deine Protection aktivieren kannst und die Höhe auf 100% und solche Sachen. Ist sehr lustig zu lesen, darf man natürlich nicht allzu ernst nehmen.
Okay. Okay.
Jedenfalls sieht auf jeden Fall gut aus. Braucht man. Man braucht Dicks für alle Projekte, überall reinstecken.
Überall reinstecken.
Ja. Mhm. Zum Beispiel kannst du dann auch das in Backbone reinmachen, dann sind es Bone Dicks, und mit Knockout.js ist dann Cox geschrieben und quasi alle guten Sachen.
Ach, ich weiß nicht. Das ist kann man schon machen.
Kann man schon machen.
Aber muss man nicht unbedingt.
Nee, muss man nicht. Ich fand's lustig auf jeden Fall.
Okay.
Aber ich habe auch einen kaputten Humor von der Pasta.
Nee, das ist schon nett.
Machen wir weiter. Du hast ja noch drei andere Sachen.
Genau. Flighty.
Ich versuche da kurz drüber zu gehen. Also das nächste ist ein Artikel, wo es um Concurrency, auch wieder Patterns geht. Concurrency Patterns, und zwar, was man alles so lustige Dinge mit Semaphores machen kann, wenn man multithreaded programmiert und auch mit lustigen Bildern von irgendwelchen Bouncern in irgendwelchen Clubs, die dann sich bestimmt irgendwie verhalten.
Der Trick an Semaphoren ist einfach, das von Ebene darunter machen zu lassen. Zum Beispiel, du hast dann dahinter eine Datenbank. Bam, fertig. Kein Problem. Bam. Keine Semaphoren irgendwo.
Erledigt. Keine Semaphoren. Nee, das ist aber ganz nett, weil da werden so ein paar Use Cases irgendwie erklärt und wie kannst du jetzt diesen Use Case mit einer Semaphore implementieren? Und ist ganz nett geschrieben. Kann man sich mal angucken, wenn man sich für sowas interessiert. Also jetzt nicht, weil ich es unbedingt selber implementieren möchte, sondern einfach nur, um mal so Dinge zu verstehen.
Okay. Ja, nee, ist cool.
Auf jeden Fall. Dann habe ich noch mal einen Artikel zu diesem BEM, also Block Element Modifier. Das ist so das Ding, wie viele Leute heutzutage CSS strukturieren, sodass es einigermaßen wartbar bleibt. Ist auch nochmal ein netter Artikel dazu. Dann habe ich noch Web Typography for Non-Designers. Ist auch ganz nett, wenn man sich irgendwie mit Web-Frontend-Zeug beschäftigt. Und dann nochmal einer, wo es um Farbgebung geht, nämlich vom Thoughtbot-Blog It's Only Color. Kann man sich alles mal angucken. Sind alles ganz nette Artikel.
Okay, voll gut.
Oh, ja. Sehr nice. Das war doch jetzt schnell, oder?
Das war super gut, ey. Dafür kriegst du ein Like von mir. So.
Sehr gut. Freue ich mich. Ich habe ein Like von Felix.
Yay. Ja. Gut, dann müssen wir dich jetzt aber bei Mimimi aber eins runtersetzen, oder? Sonst heulst du jetzt gleich wieder.
Direkt los. Mach's ganz
normal. Nee, ich will ja nicht direkt losheulen, das geht ja nicht.
Ja,
nee,
nach so vielen tollen Sachen, die du uns gerade vorgestellt hast.
Ja.
Ja. Unfassbar.
Unfassbar.
Weißt du, davor war ich ja furchtbar negativ.
Ja. So. Und jetzt bist du wieder.
Ich musste die ganze Negativität wieder durch Artikel ausgleichen.
Ja, jetzt bist du mir zu positiv, jetzt ziehe ich dich mal runter. Und zwar.
Und zwar.
Wir haben ja schon gehört, Zigbee ist total toll. Und
auf jeden Fall, maximal.
Ja, nee, ich glaube, es ist mittlerweile allgemein bekannt. Ich bin so ein totaler Fan von diesen Philips Hue-Lampen und ich habe jetzt Haushaltsauflösung von einem Bekannten noch mein insgesamt drittes Hue Starter Kit. Das heißt, ich habe jetzt mittlerweile so ungefähr 90% meiner Lampen in der Wohnung sind Hue-ifiziert.
Kann das jetzt sein, dass du ungefähr 1000 Euro an Hue-Lampen in deiner Wohnung verteilt hast?
Das könnte
oder
sein.
Sind die mittlerweile
billiger? Nein.
Oh Gott.
Das könnte sein.
Das sind ganz, das ist ganz schön viel Geld für Lampen, muss ich
auch
sagen.
Ja, beeindruckend. Ja, wie auch immer.
ich war so traurig geworden gerade.
Genau.
Oh ja, so habe ich es jetzt auch noch nicht gesehen.
Ich habe 1000 Euro. Ich habe die geschenkt bekommen.
Alle.
Nein, ein Teil davon. Wie dem auch sei. Die hat man ja im Wesentlichen, damit sie auch schön farbiges Licht machen.
Hm.
Das Doofe an der Sache ist, wenn man die einfach nur so anmacht, machen die kein farbiges Licht. Also hat man eine App. Die App ist ganz toll. Nein, ist sie nicht. Die App von Philips ist echt der letzte Rotz. Das muss man mal so ganz klar hinstellen. Also
ja, nicht umsonst gibt es zigtausend Apps, die irgendwie dasselbe machen, bloß besser.
Ja, wenn ich gerade 5 Minuten am Tag habe, dann arbeite ich auch an meiner privaten, weil ich einfach da eine... ich habe da halt spezielle Anforderungen dran und das will ich erstmal für mich selber so bauen. Und das Problem aber mit so einer App ist immer, bis diese Felix Apple Watch da ist.
Oh nein, jetzt fehlt uns die Apple Watch, dann wäre alles fertig.
Bis
der
dahin.
Der Matt steuert demnächst sein ganzes Licht nur noch über seine Apple Watch.
Ja. Yeah. Jeder tinkert halt auf seine Weise.
Nee, ich find's geil. Ja.
So dreimal klopfen macht grün, viermal klopfen.
Runterschmeißen.
Nee, was? Oh. Also, was ich toll finden würde, hättest du so ein
oder,
Rad, so ein
ja, das, ja, ja.
So, nee, hätte ich gern, aber geht
guck mal, nicht. So was? Schnell, je nachdem, wie Watch schnell geht. Du deinen Arm drehst.
Ja, du kannst shaken und, ja. Egal. Ja, was alles
geht. Oder so Kreise, große Kreise machst oder so.
Ja, es gab doch früher so Sportuhren, die so ein drehbares Rad dran hatten, was so geknackt hat, wenn man es dreht.
Du meinst eine Lünette.
Die Farbe regeln
Lünette?
Kann.
Lünette ist das Teil oben auf einer Taucheruhr, das hilft dir, die Atemzeit zu kontrollieren.
Ja, sowas.
Ja.
Ja.
Ja, das. Taucheruhren.
Lünette.
Ja. Egal.
Lünette.
Wieder was gelernt. Das Kinder, Problem. Merkt euch Lünette.
Lünette steht übrigens für kleiner Mond.
Das Problem an der Sache ist einfach das, solange man diese Watch noch nicht hat oder andere Dinge, muss man immer die App auf dem Telefon benutzen. Das heißt, du musst das Telefon entsperren, du musst die App starten, du musst in die App rein, die App muss die Verbindung zur Lampe herstellen. Das dauert irgendwie 10 Sekunden, 5 Drücker und Touch-ID und so ist ja eh Krampf, also funktioniert immer dreimal nicht und so. Ist aufwendig. Jetzt gibt's eben die Möglichkeit, das mit der Uhr zu machen. Die Uhr gibt's eben noch nicht, aber man arbeitet dran. Und dann gibt's von Philips noch was ganz anderes Tolles, und zwar diesen sogenannten Hue-Tab. Das ist ein Schalter. Und das ist Lichtschalter. Wow. Das glaubt man gar nicht.
Ja? Das ist ja verrückt. Oh. Das ist ja fast so wie mit normalem Licht.
Genau. Und das Tolle ist, du kannst draufdrücken und dann passiert was. Ja. So.
Kannst du da auch, kannst du ihn auch streichen und geht anderes Licht?
Na, so ähnlich.
Kannst du ihn irgendwie so unten streichen, dann macht er so rotes Licht oder so?
So ähnlich. Ich komme gleich dazu. Also der Gedanke ist der, das ist halt ein Lichtschalter, aber natürlich ist es ein programmierbarer Lichtschalter. Das Ganze läuft so. Der hat insgesamt 4 Buttons, einen großen und 3 kleinere obendrauf verteilt. Und je nachdem, wo man drauf drückt, wird sozusagen ein anderes Programm ausgelöst. Aufgrund
der Button hat Buttons.
Der Schalter hat 4 verschiedene
Schalter.
Knöpfe wiederum obendrauf. Und zwar ist das Ganze so gebaut, sozusagen, dass der ganze Schalter ist ein Ding, das du reindrückst. Ja. Das musst du auch immer komplett reindrücken, weil das sorgt aufgrund der genialen Idee, die Philips hatte für Energie. Nämlich, sie haben sich gedacht, wir packen da mal keine Batterie rein, ist ja viel zu profan. Ja, nicht irgendwie Knopfzelle oder Batterie oder so, dass man einfach wechseln könnte.
So ein Schalter kostet übrigens 60 Euro.
Ja, genau, der kostet 60 Euro, weil sie haben was total Geiles reingebaut, nämlich ein Piezo-Element. Das heißt,
wenn du drückst
und das Drücken erzeugt über ein Piezo-Element wie in so einem Feuerzeug genug Energie, um kurz den Impuls abzuschicken, sozusagen das Funksignal rauszuhauen.
Ja, okay.
Total überflüssig. Warum nicht einfach eine Batterie reinmachen?
Ich find's geil.
Ja, ist von der Idee her nicht schlecht, hält aber, glaube ich, nur irgendwas um die 10.000 Auslösungen und dann ist auch kaputt. Ist einfach nur unnötig komplex. Plus bringt den Nachteil mit sich, die Bedienung von diesem Schalter.
Kannst du es schütteln?
Nein.
Oh.
Das bringt mit sich, dass du musst immer, egal welchen von den 4 Knöpfen du drückst, du musst immer diesen kompletten Schalter runterdrücken, weil nur das löst sozusagen dieses Piezo.
Quasi weil die kleinen Buttons und nicht reichen.
Genau. Und man macht es halt in der Regel so, dass man den großen, also das gesamte Gehäuse drückt, macht man als den großen Ausschalter. So einfach nur draufdrücken, macht aus. Die anderen machen dann irgendwelche Programme. Das erkennt er aber nicht sauber, weil du drückst ja auch den großen gleichzeitig mit. Und dann erkennt er manchmal das nicht sauber und macht einfach alles aus, während du es eigentlich so alles gedimmt haben wolltest oder was auch immer. Das ist das eine. Also der Button ist der Schalter, der Switch ist sozusagen schon physikalisch oder technisch irgendwie fehlerbehaftet. Deshalb, ich wollte es auch mal nur ausprobieren. Es geht so einigermaßen. Noch behinderter ist aber die Einrichtung davon, weil, wie richtest du das ein? Also du musst ja der Schalter, der sendet ja einfach nur für alles immer das gleiche Signal aus und dann musst du der Bridge mitteilen, guck mal, wenn auf diesem Schalter dieser Button gedrückt wird, dann mach bitte folgendes Programm. Yeah. Das musst du der Bridge synken. Und das musst du wiederum über diese behinderte Philips Hue App machen.
Shit.
Und die ist einfach nur kackbehindert. Kann's nicht anders sagen.
Okay.
Ich habe irgendwie...
Scheißverein!
Ich hab eine Woche gebraucht, bis ich gerafft habe, wie ich es hinkriege, mehr als nur eine Funktion auf diesem Button zu belegen. Ja. Saftladen.
Ich glaube, die wollten einfach, dass du mehr von diesen fucking Schaltern kaufst für 60 Euro.
Auf jeden Fall. Also der Schalter ist an sich ganz cool, weil du kannst den halt gleich so mit Tape auch an die Wand machen.
Ja, und du brauchst nicht irgendwie ein Kabel oder sowas.
Ja, aber ich hätte auch mit Batterie genommen.
Mit Batterie,
egal. Also bei Philips ist das eben so, dieses Hue-System, muss ich mal so als Fazit, mittlerweile Zwischenfazit sagen, die Lampen und die Technik, was die haben, ist ziemlich cool. Die Apps dafür sind Schrott. Und da merkt man halt irgendwie, wo bei diesem Konzern die Präferenzen
sind. Aber die haben auch eine API und so für das Zeug. Und die sah ganz anständig aus, wo ich mir angeschaut habe.
Die haben eine REST-basierte API.
Ja, genau.
Und die haben auch fix und fertige Android- und iOS-Libraries dafür, die man auch verwenden kann. Das Problem ist hauptsächlich, du musst anfangs erstmal diesen ganzen Schisselfu mit Authentifizieren an der Bridge und so hinkriegen.
Gesehen,
das heißt, du kannst nicht mal so in 5 Sekunden loslegen.
Du kannst nicht einfach REST dagegen sprechen und mit dem Passwort
Derp oder so. Sondern du musst erstmal so, okay, du musst die Bridge finden, dann musst du der Bridge sagen, hey, mach mal Pushlink, dann musst du an die Bridge ranrennen, musst einmal auf den Knopf auf der Bridge draufdrücken, damit dieser Request jetzt authentifiziert wird.
Okay.
Soweit bin ich mittlerweile mit meiner App und ich kann schon Lampen ansteuern. Schauen wir mal, wie es weitergeht.
Okay, aber ist ja schon mal was.
Immerhin.
Aber ich finde, die Lampen sind ein bisschen zu teuer.
Die sind ein bisschen arg teuer, ja.
Die sind zu teuer.
Sie könnten für das, wie teuer sie sind, das ist das Einzige, was mir an den Lampen echt nicht passt. Sie könnten eine Funktion haben, nämlich das. Sie sollen sich merken, verdammt nochmal, wenn ich sie physikalisch, also über einen echten Lichtschalter, ausschalte, sollen sie sich merken, welchen Zustand sie hatten und beim nächsten Mal wieder so angehen.
Ja, das ist ja
das ist, doch, gehört, das ist der Hauptgrund, warum ich diesen Schalter ja wollte. Also ich habe eine so eine Lampe halt als meine Nachttischlampe und wenn ich dann halt nachts irgendwie das Licht kurz brauche,
ja,
und ich die Lampe über den normalen Schalter ausgemacht habe und sie wieder anmache, dann geht sie halt Full Beam an, in normal. Anstatt, dass sie halt irgendwie sich merkt, auf welchem Level
sie zuletzt
gedimmt hatte. Ja, Philips und
ja, Bug Reports. Also das Problem ist ja, dass die wahrscheinlich gar nicht die Logik haben, sich solche
Sensoren zu halten. Die hat keinen Speicher oder
irgendwas. Ja, also eigentlich hat die schon
halt
Speicher, aber die nimmt es halt nicht
so viel. Ja, die geht dann halt aus und die kann ja nicht senden. Die kann ja nur von der Bridge empfangen. Die kann also nicht beim Angehen erstmal an die Bridge senden, hey, was war zuletzt gespeichert, sondern die geht dann halt mit.
Also die haben keinen Speicher, den man dafür
hernehmen kann. Das ist ein Hard Reset für die, ja, genau. Ja,
das ist schon shit. Also zum Beispiel die ESPs haben genug Speicher, um sowas machen zu können.
Ja, also ich meine, das sollte eigentlich bei so einer Lampe in dem Preissegment auch möglich sein.
Könnte man schon mal die, wie viel, ein Kilobyte ROM sich quasi, oder
Für diesen einen Farb- und
Helligkeits- für das, was sie das letzte Mal war.
Ja,
und quasi,
aber ist auch egal. Das wird uns dann in Version 2 von den Lampen verkauft. Mhm. Die kosten dann das gleiche oder mehr nochmal.
Nee, kostet mehr, weil es kann ja mehr.
Ja, technischer Fortschritt.
Überleg mal.
Ja. Wobei man das auch dazu sagen muss, also wirklich gute und auch helle LED-Lampen, die sind auch nicht unbedingt günstig. Die kosten jetzt nicht so viel wie so eine Philips Hue, keine Frage, aber die kosten dann halt
10 Euro.
Ja.
Eine Million Yen.
Also ich glaube, also kosten jetzt 10 Euro. Wenn
du willst, die jetzt mal so eine 90 Watt Glühbirne ersetzen will,
90 dann gibt's noch gar nicht. 90 gibt's glaube ich noch gar nicht.
Doch.
Ja, also es
gibt welche, aber die sind nicht
du
günstig.
Du kriegst also vergleichbar zum Beispiel so GU10 Spots gibt's ja mittlerweile auch. View-System kriegst du so LED GU10 Spots für einen Zehner und die kosten halt auch, die U-Lampen kosten halt 60 oder 70 oder so.
Also es gibt hier so eine 90 Watt halt Pflanzenlampe. Pflanzenlampe.
Lalala. Grow LED UFO.
Wobei geht sogar mittlerweile. Es gibt mittlerweile auch so den einen oder anderen Hersteller, der so.
Ja, so 60, also 60 Watt oder sowas.
Aber das reicht ja auch für die meisten.
Reichen ja auch.
Ja auch für die meisten.
Und die kosten halt so 10 Euro. Bisschen drunter wahrscheinlich sogar.
Ja, mittlerweile. So zwischen 10 und 15, je nachdem, was man denn so nimmt.
Ja, Pflanzenleuchten,
also
Vollspektrum.
Wir haben jetzt auch fast alle Glühbirnen umgestellt auf LEDs und
Ja, also bei mir auch.
Ist auf jeden Fall der richtige Ansatz.
Ja. Also ich habe hier gerade mal sowas gepostet, das ist dann so eine, die behauptet, so hell zu sein wie eine 100 Watt Lampe.
Ja, natürlich angelogen.
Du bist ja überall angelogen die ganze Zeit.
Ja,
aber auch, ja, also 12 Euro, also. Ich hab diese Osram LED Star Warm White, die kosten irgendwie 8 Euro.
Ja, und
die
sind sowas genau. In der Art habe ich mittlerweile auch ziemlich oft verbaut.
Die sind ja auch so rund innen und die leuchten echt extrem hell. Ja. Also im Gegensatz zu einer normalen, ich glaube, ich habe eine normale 60 Watt Glühbirne gegen diese LED Star ausgetauscht und es ist wesentlich heller, du glaubst es gar nicht. Das ist krass. Und
halt für einen Bruchteil der Energie.
Ja.
Das hast du halt so schnell wieder drin.
Ne.
Also bei mir das
Flurlicht ist gerade Halogen und das ist mir ist so eine davon verreckt.
Die okay. Ging jetzt meine LED.
Die Technik da drin, also gerade diese Osram LED
Star. Der Treiber verreckt.
Die ging plötzlich einfach nicht mehr an oder nur noch so langsam. Du hast sie eingeschaltet, so dann konntest du 10 Minuten warten und dann ging sie plötzlich an.
Ja. Okay. So. Ja, das ist zum Beispiel ein Merkmal jetzt gerade für diese Startzeit ist bei billigen LED-Lampen wesentlich länger. Also
aber noch nichts gegen die
shitty Lampe.
Stromsparlampen, genau.
Ja, also klar,
die fucking 2,5 Minuten.
Ey. Ja, der Unterschied ist, die LED-Lampen gehen halt voll gleich, also die haben so eine kurze Startzeit, aber dann gehen sie voll an.
Ja.
Und die anderen, die werden halt so langsam, du merkst gar nicht, du denkst so, wird's irgendwie, ist es heller
das Problem
geworden?
Problem ist halt dass das Gas da drin warm werden muss. Das Dieses Heizelement muss ja auch erstmal heiß werden.
Die LED-Lampen sind auch nicht ganz so giftig wie die.
Oh, ich schläg da nicht so viel drin rum.
Ich weiß nicht.
Ja, es geht darum, halt, wenn sie kaputt gehen.
Gerade wenn du jetzt Haustiere oder kleine Kinder oder sowas hast, da ist halt Quecksilber unter anderem mit drin und das willst du halt nicht, dass es irgendwo, wenn das mal runterfällt, dass es in deiner Wohnung verdampft.
Ja. Also. Könnte schlimmer sein.
Weiß nicht, ist mir jetzt, also ich.
Ist mir jetzt persönlich
in
nicht so wichtig.
In meinem Leben noch nie passiert.
Was, dass es dir runtergefallen ist?
Nö.
Ja?
Tatsächlich noch nie. Kann ich mich nicht dran erinnern.
Ja, aber es musste ja auch nur einmal passieren und dann ist halt schon scheiße.
Ja, mir passiert
ja, aber dann machst das Fenster
Kind.
Halt
ach, das
auch.
Kind.
Denk doch mal an die Kinder.
Ja, nö, genau. Nö, so eine Quecksilbervergiftung ist nicht lustig.
Was nicht? Nee, ist nicht lustig.
Weil man muss jetzt schauen, wie viel Gas du da wirklich reinschnuppern musst. Ob du das Teil direkt in die Nase schieben musst oder aufmachen musst.
Ja, aber wenn das Kind so eine LED nachher verschluckt.
Das kommt auch irgendwann wieder raus. Das kommt auch irgendwann wieder raus.
Dann kommt es halt zum Lego wieder raus.
Die Entsorgung.
Vom Kind?
Von dem Kind. Ich auch gerade gedacht. Ja, wenn das mal so ein LED geschluckt hat, ja, wo machst du das dann hin? In Mülleimer?
Ja, ja.
Kommt komisch.
Nach dem Motto, was ist fies? Ein Kind in eine Mülltonne. Was ist fieser? Ein Kind in zwei Mülltonnen.
Gott, Ingo. Oh, jetzt sind wir ganz zu tief. Jedenfalls. Ich wollte sagen, so ein Kind kannst ja auch nicht einfach ins Klo machen. Es geht ja nicht unter.
Nee, ich wollte jetzt eher so über diese Quecksilber-Dings hier Lampen.
Ach so.
Da ist halt die Entsorgung halt auch ein Problem, weil das Zeug kannst du halt nicht einfach in Restmüll werfen, weil das ist halt giftig.
Ja, die LED-Teile darfst du auch nicht einfach in Restmüll werfen.
Nee. Musst du alles immer extra entsorgen.
Ja.
Nur alte Glühbirnen dürfen in Restmüll.
Ja, wobei LED-Birnen halten die länger? Ich weiß es gar nicht. Ist auch egal.
Ja. Gut, weiter okay. Mimimi. Samsung Remote Apps.
Ja, ganz furchtbar. Ich habe ja so einen Samsung-Fernseher.
Oh,
das tut uns leid.
Mein Beileid, warum machst du denn Quatsch?
Ist eigentlich ganz okay. Man darf halt nicht die ganzen AGBs akzeptieren, weil der Fernseher sonst mitlauscht. Aber,
Und Cookies speichert.
Ja, am besten einfach alles ausschalten,
alle Kekse speichern,
nur noch den Fire TV ran.
Am besten einfach
deaktivieren.
Also mein einfach Fernseher, der bräuchte eigentlich, also ich glaube, ich mache demnächst auch mal das Netzwerkkabel wieder weg, weil der ist eigentlich nur ein dummes Anzeigegerät. Also das ist irgendwie Schwachsinn, dass der überhaupt Internet hat.
Genau.
Genau das. Also ich habe den Fernseher, ich bin soweit eigentlich auch zufrieden damit. Das Problem ist aber, also was heißt das Problem? Das ist jetzt so ein Smart TV und der hat dann irgendwie so das Feature, er könnte jetzt auch mal mit einem Smartphone ferngesteuert werden. Ist nichts, was ich ständig brauche, aber manchmal findet man gerade die Fernbedienung nicht. Das bekannte Problem, was Ingo schon mal erläutert hat. Und dann hätte ich das Feature mal gern, dass ich da einfach eine App auf dem Telefon habe, mit der ich mal lauter, leiser machen kann oder sonst was, weil dann habe ich nämlich alle Fernbedienungen auf dem Telefon, weil ich habe dann die Kindle-Fernbedienung, wenn sie denn mal funktioniert, und ich habe die Fernbedienung für den Fernseher und ich muss mir nicht mehr Gedanken machen, wo denn all diese Fernbedienungen liegen. Jetzt ist halt das Problem, es gibt zwei so Apps, die irgendwie in Frage kommen, denn es gibt zwei von Samsung, die sind beide furchtbar und funktionieren nicht. Also die eine ist für ältere Fernseher und meins ist ein neuerer Fernseher, da muss ich dann irgendwie Version 2 benutzen. Die will dann von mir irgendwie, dass ich da eine PIN eingebe, dann verbindet sie sich und dann disconnectet sie jedes Mal sofort wieder und es hat noch nie funktioniert.
Ist ja blöd.
Und die andere Version, also es scheint eine Third-Party-App für Samsung-Fernseher zu geben, die ist auch im App-Store ganz gut bewertet und die scheint zu tun, die unterstützt jetzt nur diese neue Generation Fernseher nicht, die irgendwie ein anderes Protokoll implementieren. Deswegen gibt's jetzt momentan keine, die ich benutzen kann. Das ist mein Mimimi.
Okay.
Jo.
Gut, ich wollte meinem Roundcube Kaldav beibringen. Und das ist auch
gescheitert,
ja. Ja, ich bin gescheitert.
Scheiße,
ja. Also Roundcube ist ja so eine Mail-App, hatten wir schon ganz oft. Benutze ich auch, wenn ich Webmail benutze, halt Roundcube. Und kann eine Menge, kann Kontakte speichern, bladiblub. Und ich hätte auch gern Kalender. Es gibt ganz, ganz früher gab es eine Kalender-App, die war dabei. Es gibt jetzt auch immer noch welche, die könnten halt zumindest lokal in eine SQL-Datenbank speichern, aber ich würde halt gerne Kalender nehmen, die schon irgendwo anders liegen und mir die einfach per CalDAV reinziehen. Also einfach
was bedeutet woanders liegen?
Ja, zum Beispiel auf
einem. Also auf über CalDAV, oder?
Ja, ja, genau. Die werden per CalDAV zur Verfügung gestellt und ich hätte halt gerne einen CalDAV-Client in meinem Roundcube.
Jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich. Du möchtest quasi, dass dein Mail, dein Web-Client auch Kalender anzeigt.
Genau.
Und zwar Kalender, die du irgendwo gehostet hast.
Genau. Genau.
Okay.
Und das gibt's nicht. Jedenfalls nicht in funktionierend. Und das ist mein Mimimi.
Ja, dann sollte man das mal machen,
TM. Ja, irgendjemand sollte das mal machen. Ja.
Also es gibt einen, der das irgendwie probiert.
Bounty Hunter, oder wie heißt die jetzt?
Ja, vielleicht Bounty soll ich es Bounty Source.
Source Bounties.
Ja, irgend sowas. Vielleicht, also einen habe ich gefunden. Den nehmen wir halt den Kalenderteil von Colab. Colab oder die Firma Colabsys fördert ja mittlerweile auch Runcube, haben halt so ein Kalender-Plugin und da gibt's ein paar Leute, die schrauben irgendwie an der CalDAV-Version, aber die ist jetzt halt auch schon länger nicht geupdatet worden und hat irgendwelche komischen Bugs und zeigt dann irgendwie meine Kalender 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mal an. Das ist halt auch nichts, womit man arbeiten kann. Und dann gibt's noch so ein komisches anderes Projekt, was irgendwie Geld dafür haben will, wo ich aber das gerne schon vorher mal richtig testen würde wollen.
Du willst erstmal eine Shareware dann das mal ausprobieren.
Ja. Dann, das wäre auch okay.
Ein Shareware-PHP-Plugin.
Es gibt irgendwie nichts, falls da jemand was hat. Was es gibt, ist tatsächlich CardDAV, also dass du Kontakte irgendwo anders herziehen kannst. Das funktioniert.
Ja.
Aber CalDAV, Kalender habe ich irgendwie nicht gefunden und das wäre ganz cool.
Okay.
Weil ich will, wenn ich mal unterwegs bin und mich irgendwo einlogge, will ich halt meine Kalender, meine Kontakte und meine E-Mails sehen. So.
Schön. Oder nicht schön.
Na, nicht schön, dass es das nicht gibt. Drecks. Zeug.
Ja. Okay, jetzt Headset.
Ja, Headset. Also der Felix hat sein Headset vergessen und ich auch.
So sorry.
Ja,
das deswegen, ist echt eine traurige Geschichte.
Das ist eine traurige Geschichte. Du weißt gar nicht, was meine Ohren hier erleiden müssen.
Ja, diese fucking 15-Euro Headset. Ihr
könnt da mal ein Foto machen.
Ich mach das, das ist schon ein bisschen lustig.
Es tut so weh.
Wie der Ingo so davor hängt.
Ja, erstens, ich bin es nicht gewohnt, Mikrofondisziplin zu üben. Das heißt, wenn ich plötzlich immer mal deswegen wieder lauter und leiser war hier in der Sendung, liegt es daran, dass ich hier so ein komisches Mikrofon vor mir liegen habe und
ihr kriegt Fotos.
Mich einfach weggedreht habe, weil ich zum Bildschirm geguckt habe statt zum Mikrofon.
Ja,
ihr hört es manchmal, dass ich dann einfach leiser werde. Und zweitens habe ich so ein scheiß billig Kopfhörer auf.
Gott, der billigste Kopfhörer der Welt.
Der kann nicht mehr als $0.03 gekostet haben.
$0.03 Das billigste überhaupt, $0.03.
Ja, was weiß ich, $0.3 Periode. Es tut auf jeden Fall weh.
Was ja jetzt quasi schon wieder fast 2 Euro sind, muss man ja auch sehen.
Ja, also eigentlich müsste man von diesem Herstellern, von diesem Kopfhörer Geld verlangen.
Schmerzensgeld
verlangen. Weil es geht einfach gar nicht. Ich will, dass die Sendung dringend vorbei ist.
Dafür haben wir eine ganz schön lange Sendung heute gemacht.
Weil ich sonst die Schmerzen
Ohrenkrebs direkt bekomme.
Erdulde. Und nächstes Mal, also nicht, müssen wir mehr Headsets besorgen.
Ja. Irgendwie.
Weil es geht
so nicht. Kriegen wir hin. So, jetzt der Flyer.
Ja.
Coral Aftershock.
Genau, wir haben letzte Sendung gerätselt, wie das Programm hieß.
Richtig, ich habe nämlich die Sendung gehört.
Oh Gott, warum macht er so was?
Dann habe ich mir gedacht, dieses Programm habe ich mir doch aus Versehen mal gekauft.
Auszusehen.
So schön.
Ich habe vor kurzem irgend so ein Bundle-Gedöns gekauft, da war halt auch Aftershot dabei. Also ich wollte das eigentlich wegen ein paar anderen Apps und habe dann gedacht, ach, das ist doch so Fotobearbeitung, das gucke ich mir doch mal an. Es ist die schlimmste App der Welt.
Die schlimmste
App. Also, wirklich, ich habe das Ding aufgemacht und also mein Privat-Laptop ist ein 13-Zoll Retina MacBook Pro. Und ich weiß nicht, was sie mit dem User-Interface gemacht haben, aber es ist einfach nur auf einem Retina-Display, kann man es nicht angucken, ohne Augenkrebs zu bekommen.
Und das Lustige ist, ich
habe das für eine Foto-App.
Ja, und das für eine Foto-App. Das muss man mal dazu sagen. Und das Lustige ist, ich habe es jetzt gerade mal hier in meinem, also ich habe ja mein MacBook, das steckt gerade in meinem Thunderbolt-Display und an dem Thunderbolt-Display, da hängt jetzt nochmal ein weiterer 24-Zoll-Monitor und aus irgendwelchen Gründen ist in diesem Multimonitor-Setup ist diese App nicht mal, also kann man die nicht mal mit der Maus irgendwo hinziehen, sondern die springt ständig in der Gegend rum und macht ganz komische Dinge. Also es ist eine App, die ich irgendwie, ich weiß nicht, was, also ich glaube, die hat niemals jemand überhaupt auf dem Mac getestet oder benutzt, oder?
Nö, das ist so ein bisschen so wie PhoneGap, ist quasi einfach mal fertig auszusehen und dann verkaufen sie halt mit.
Ja, sowas. Ja, ich meine, PhoneGap ist ja zumindest auf dem Dings hier Apache Super Graveyard.
Open Apache Graveyard, ja.
Aber das ist halt echt lustig. Man kann diese App nicht mal so sinnvoll irgendwie mit der Maus hin und her dragen, ohne dass es irgendwie Krebs verursacht. Mhm. Allerdings sieht das User Interface auf dem Nicht-Retina-Display nicht ganz so furchtbar aus wie auf dem anderen, aber ja.
Hat halt also keiner mehr, ja. Ja. Muss mir auch sehen.
Achso, ich habe übrigens noch mal ein Mimimi in die Zukunft. Ein Proxy-Mimimi in die Zukunft. Der Ingo wird keinen Spaß haben, meine Audiospur zu schneiden, weil ich bin vorhin, ich weiß nicht, ob man es mitbekommen hat, ich war vorher kurz mal ein, zwei Minuten weg, weil ich bin an meinem Schreibtisch in der Gegend rumgelaufen und hab
dann... Und dann umgefallen.
Nee, ich bin am Kopfhörerkabel hängen geblieben, hab mein Audio-Interface vom Tisch abgeräumt und dann hat auch mein Recording aufgehört zu recorden und jetzt gibt's da halt irgendwie eine Lücke, die...
Ist bestimmt nicht super.
Zu füllen ist.
Ich glaube, ich nehme einfach den Zusammenschnitt. Mal gucken. Weil das schaffe ich nicht alles so.
Yes, gut.
Zu krass. Bleiben wir noch bei Coral Aftershot, weil passend dazu kommt mein nächster
Polar.
Pick. Genau, Polar ist quasi das, was Coral Aftershot auch macht oder das, was Lightroom macht, bloß im Browser.
Kann das auch RAW-Files?
Ich hab's nicht ausprobiert, ganz ehrlich.
Ich glaube ja nicht. Es braucht nämlich dann irgendwie 20 Minuten oder so, um fucking Betos zu lernen, oder?
Ja. Ist ja gar keine Ahnung. So das wäre, aber eigentlich musst du, ich hab's tatsächlich nicht ausprobiert. Aber du hast hier ein Testbild, kannst Farbe verändern. Was ich ganz lustig fand, du kannst es importieren und exportieren in da Cloud. Das heißt, du kannst es dir irgendwie von Dropbox, Flickr, Facebook, Google Drive, Picasa, OneDrive, selbst von Microsoft kann man
es auch. OneDrive auch.
OneDrive, OneNote.
Ja. Oh, und
Evernote. Nicht OneNote, Evernote.
Doch, OneNote gibt's auch.
Nee, OneNote ist von Microsoft.
Ja, aber ja. Es kann kein Storage.
Aber Evernote. Yes.
Aber Evernote.
Ever.
Also, da kannst du deine Bilder herholen und da kannst du es auch wieder hin exportieren. Wer das Ganze nicht sich installieren will und vielleicht nur so ein paar Sachen machen möchte, kann auch mal Polar ausprobieren.
Also, ich wollte mir ja tatsächlich demnächst vielleicht mal Darktable angucken, weil das der Ingo jetzt schon öfters mal gepickt hat. Ich habe ja immer noch keine richtige Solution für meine Fotosachen. Also die Sachen, die ich irgendwie mal aufhübschen will, die mache ich dann einzeln irgendwie in Pixelmator auf, weil das irgendwie ein Tool ist, was ich einigermaßen beherrsche. Aber das ist jetzt halt auch keine Lösung, um so große Mengen an Fotos zu sortieren und zu verwalten. Muss ich mal gucken. Ansonsten, Matt, was benutzt du gerade?
Fotos?
Ja, Foto RAW bearbeiten und so.
Mache ich nicht mehr.
Machst du nicht mehr, sondern du machst keine Fotos mehr, oder?
Ich mache Fotos
Instagram, oder?
Nur noch mit dem iPhone.
Einfach nur noch Instagram, lass den Filter drauf und dann ist fertig.
Nee, nicht Instagram, so also auch manchmal, aber ich mache Fotos eigentlich nur noch mit dem iPhone. Ich hab so eine Canon EOS 400D und die ist einfach zu alt mittlerweile und ich schlage mich seit 2 Jahren rum, endlich mal die neue zu kaufen. Jetzt gibt's eine neue 57D, ich überlege.
Also ich habe eine Nikon D40, die ist mit Sicherheit älter.
Ja, aber ja.
Älter geht immer.
Ja, aber nee, ich verstehe das Problem. Bei mir ist es halt so, ich sehe es halt dann auch nicht ein, irgendwie für ein Kamerabody irgendwie 700-800 Euro auszugeben und dann ist das Ding halt zu schwer und ich nehme doch lieber mein iPhone mit. Ich bin da auch noch zu keinem guten Ergebnis gekommen, wie ich es denn hinkriegen könnte, wirklich gutes Kamera-Equipment dabei zu haben, was ich aber auch mitnehmen will, weil momentan ist es halt so, wenn ich jetzt nicht gerade explizit irgendwie im Urlaub bin und da meine Kameratasche mitnehme, dann habe ich halt die Spiegelreflex im Normalfall nicht dabei. Ja. Aber das ist, glaube ich, ein Thema, was wir irgendwann mal anders besprechen können.
Also für mich reicht halt mittlerweile für das, was ich nachher aus den Bildern raus beziehe, reicht mir die Qualität dessen, was das iPhone aufnimmt, vollkommen aus. Und dann schleppe ich dann nichts mit mir rum und dann investiere ich da auch nicht irgendwie Geld hinein noch mehr. Ja.
Ich hätte halt manchmal gern mein lichtstarkes Objektiv mit Festbrennweite und manchmal hätte ich halt auch gerne ein Zoom-Objektiv und das hast du halt beides beim iPhone nicht.
Ja, ja, also das große Problem bei, finde ich jedenfalls bei diesen Kameras in deinem Handy ist einfach, dass die, dass der Sensor zu klein ist und dass es im Dunkeln immer shit wird.
Ja.
Ja, es fängt halt im Dunkeln sofort an zu rauschen und du hast halt auch nicht die Möglichkeit, ein lichtstarkes Objektiv drauf zu machen, wo du deine Blende aufmachen kannst. Und du kannst halt auch so lustige Blur-Effekte im Hintergrund nicht machen, wenn du das mal haben möchtest.
Ja.
Also man kann halt mit einer ordentlichen Kamera doch deutlich mehr aus den Bildern rausholen und auch bei geringem oder bei wenig Licht ist immer so ein Problem. Und dann ist es meistens so, dann sehe ich irgendwas, denke, oh, das wäre jetzt ein schönes Motiv und dann habe ich die Kamera nicht dabei, weil sie halt schwer ist. Ja.
Ja. Naja, und, aber ich meine, der Vorteil ist, ich erspare mir zumindest jetzt gerade die sozusagen die ganze Debatte und auch den Aufwand, welches Tool ich verwende, um meine ganzen Fotos dann zu organisieren. Ich habe halt eine Fotoroll auf dem iPhone und ich scrolle halt einfach länger.
Jo,
gut, im Zweifel. Ja. Ja. Ist nicht ideal, keine Frage, aber
ja, also bei mir ist es so, ich nehme mir dann immer mal vor, ich lerne jetzt mal irgendein Tool und letzten Endes läuft es darauf raus, dass ich die ganzen Bilder in iPhoto importiere und dann halt
so weit ist es so gekommen,
ist halt wirklich so. Also ich meine, im Zweifelsfall tut es dann auch iPhoto, auch wenn das nicht besonders gut ist und nicht besonders schnell und nicht besonders toll benutzbar, aber das ist irgendwie das Tool, was ich gerade da habe.
Ja, ja,
mein Bein. Also wie gesagt, ich wollte mir mal Darktable angucken. Vielleicht kann das ja was. Ja.
Also die rudimentären Sachen kannst du auf jeden Fall. Ob das
Bilder für deine anzeigen.
Ja, nee, RAW-Fotobearbeitung. Ob das für deine Fotosammlung, Sortierung ausreicht, das musst du halt mal probieren.
Ja, oder einfach um mal mehrere Fotos direkt hintereinander, ja, ohne jedes Mal ein neues Fenster da aufzumachen und so, weil ansonsten kann ich halt auch genauso Pixelmator benutzen, da weiß ich auch, wie man Sachen nachbearbeitet.
Nee, das geht. Und du siehst auch die ganzen Schritte, die du gemacht hast, dann kannst du sie auch rückgängig machen, so Not und so.
Jo, ja, mal gucken. Gut. Dann yet another irgendwas, oder? Wenn es mit Y anfängt.
Ja, yet another irgendwas. Und zwar ist es yet another
Python-Formatter.
Python-Formatter, genau.
Ja.
Und der formatierte deine Python-Files und der macht es besser als die anderen PEP8-kompatiblen Formatierer. Das heißt, der kann zum Beispiel, wenn deine Zeile zu lang ist, dann kann er an der richtigen Stelle splitten und es dann so richtig hinsortieren. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber es sah ganz nett aus, weil ich
jetzt... Ich finde es ja echt interessant, dass es in Python dann auch Standards gibt, wie man seinen Code zu formatieren hat.
PEP8 halt,
so eine. Ja, genau. Und das, also ich finde das interessant, und dass es jetzt irgendeine Wertung ist, weil so ähnlich sich die Sprachen sind in der Ruby-Welt, ist es halt alles anders. Da gibt es irgendwie 1000 Wege, seinen Code zu formatieren und jeder denkt irgendwie, er macht es richtig und so.
Ja, also man kann ja, man muss sich ja nicht an das von der Sprache vorgegeben halten, sondern es gibt ja auch von Google spezielle Vorgaben, wie was aussehen soll. Und die gelten natürlich dann, ich weiß nicht genau, aber es gibt es garantiert dann auch für Ruby. Also halt Google-Vorlage, wie dein Ruby-Code auszusehen
hat. Ja, es gibt halt zum Beispiel die Guidelines von GitHub oder so.
Ja, genau. Und daran kann man sich schon halten. Also
daran kann man sich halten und die machen auch alle Sinn, aber es ist halt trotzdem nicht so, dass es jetzt irgendwie, es gibt hier PEP 8. Also weißt du, es gibt keinen Standard.
Es gibt keinen de facto Standard.
Also es gibt nicht mal einen de facto Standard, sondern jeder macht mehr oder weniger seinen eigenen Standard und adaptiert halt, was für ihn irgendwie funktioniert und so. Aber es ist halt nicht so, es gibt halt auch keine Tools, die dieses Ruby-Zeug automatisch formatieren. Also es gibt sowas wie Rubocop, habe ich irgendwann schon mal gepickt, glaube ich. Rubocop ist halt auch so ein Tool, wo du dann halt so bestimmte Sachen ein- oder ausschalten kannst. Also zum Beispiel möchtest du jetzt für Hashmaps, möchtest du Hashrockets benutzen oder die Ruby 1.9 Syntax und dann enforce er das halt und jedes Mal, wenn du das Tool halt laufen lässt, modst der dann halt rum, wenn du irgendwelche Dinge nicht einhältst. Aber das ist halt auch sowas, das ist sehr konfigurierbar und sehr für deinen persönlichen Zweck anpassbar, aber es ist jetzt nicht so ein de facto Standard wie PEP 8.
Ja, also ich finde es mit PEP 8, das muss man sich ja wirklich anschauen, ob man das alles haben will, weil also es ist schon schlimm genug, wie picky der Interpreter ist. Ja, dann muss der nicht noch sagen, ja, lol, dir fehlt ein Leerzeichen nach deinem ist gleich, ansonsten bin ich Burst und dann mag ich die nie. Ja. Also, aber es ist natürlich also einfacher dann auch dem Projekt zu sagen, so, wenn du contributen willst, dann muss PEP 8 sein, das ist fertig. Mhm. Und sonst halt nicht. Naja. Ja, aber das war's auch für ein anderes, mal wieder darüber zu reden.
Ja, ich hatte letztens den Fall, dass Leute, die ich kenne, aus Versehen Dinge von einer SD-Karte gelöscht haben.
Oh, warum machen die sowas?
Weil, ich weiß es nicht, es ist passiert und dann kamen die zu mir und haben gemeint, ups, wir haben hier Fotos verloren. Die sind eigentlich, die wollten wir eigentlich gerne wieder und so.
Und dann hast du gesagt, was sind die euch denn wert?
Ja, nee, und ja, es sind zwei Tools, die ich immer mal wieder gerne einsetze für sowas, ist PhotoRec und TestDisk. Sind beide, glaube ich, Open Source und Free Software und kann man irgendwie auf Linux und auf
und auch schon 1000 Jahre alt oder so.
Und auch schon 1000 Jahre alt und super abgehangen und schon ewig nicht mehr upgedatet, aber es funktioniert irgendwie immer noch.
Aber TestDisk wird immer noch weiterentwickelt.
Also ja, TestDisk. Irgendwie das hier auf der Webseite steht, das letzte Stable Release ist von Juli 2013, also ist fast 2 Jahre alt.
Ist doch aktuell für Debian-Verhältnisse.
Also TestDisk, warte.
TestDisk.
Ja, 2013, voll frisch einfach.
Voll frisch. Nee, ich meine, das tut ja auch.
Wahrscheinlich noch nicht mal in Debian Stable mit reingekommen, so frisch.
Zu frisch, ja. Zu frisch für Debian Stable.
Ja, ist halt ein ganz nettes Tool, wo man mal schnell irgendwie so sein Zeug wieder herstellen kann und das geht halt durch dein Filesystem durch und guckt halt nach Dingen, nach Blöcken, die zusammengehören, aber nicht mehr irgendwie referenziert sind und dann kannst du es halt wieder herstellen.
Ja, geil. Nee,
funktioniert. Also wenn man irgendwie auszusehen mal Dateien löscht, funktioniert auch für Festplatten übrigens. Ich benutze es halt, hab's bis jetzt bloß für SD-Karten benutzt.
Okay, weiter.
Less Elements.
Less Elements ist ganz nett. Das ist so ein bisschen so, sind so.
So ein bisschen so wie Dicks.
So in der Art. Also das sind, es ist eine Library von Less-Funktionen, die man benutzen kann, um Dinge zu tun. Also um zum Beispiel Gradienten zu zeichnen, um Drop-Shadows zu machen, um Border-Radius zu machen und so weiter. Und die, was diese Funktionen implementieren, ist, sie machen einfach alle Dinge mit allen Präfixes und sonst was in CSS, so dass es auf den meisten Browsern funktioniert. Das heißt, die machen dann minus Webkit Präfix oder minus Mods Präfix oder ohne Präfix oder was es da alles für Variationen gibt, so dass es halt maximal kompatibel ist, diese CSS-Geschichten.
Na, einfach Browser weichen und dann sagen, only works in Firefox 33.
Hey, das ist ja das Schöne, du kannst ja da
aber du musst dich
ja drum kümmern. Du kannst es ja mit Fallback machen und die Sachen, die am coolsten sind, ganz unten hin machen und wenn der Browser die supportet, dann überschreibt es den Rest.
Ja, okay.
Macht dann CSS ein bisschen größer, aber ist dann eigentlich auch vernachlässigbar und sowas gerade, also wenn du irgendwelche Dinge per CSS rotieren willst oder transformieren willst oder sowas, ja, dann ist das halt ganz nett. Wenn man Less verwendet, wenn man SAS oder SCSS oder sowas verwendet, da gibt's mit Sicherheit was Ähnliches.
Okay, cool.
Ja.
Super gut. Gute Sache, wenn man das. Dann brauchen wir das nächste. Wer ist der nächste? Aha. Gute alte Nokia-Handy-Zeit. Mhm. Es sind einfach.
Ich erinnere mich dran.
Es sind einfach nur Bilder, wo Nokia quasi der King von allen Handys war und sie haben einfach mal die stylischsten fucking Handys gebaut.
Vor allem das Engage.
Es ist Engage-Handy. Nee, also es ist so geil. Das sind einfach so geile Handys, so mit so einem runden Ziffernblock. Und so ein Touchscreen, was aber kein wirklicher Touchscreen ist, eigentlich nur Tasten sind. Und das, darunter genau das N-Gage. Und dann das Nokia N93, was quasi eine Handykamera ist, aber auch gleichzeitig ein Handy. Und
also ein Camcorder.
Ja, genau, ein Cam-Handy vielleicht.
Ja. Und sie haben alles vorausgenommen, sie hat schon Prism.
Ja, genau. Und Nokia 7280, so ein was du irgendwie ausklappen konntest. Ja,
du kannst es irgendwie ausklappen und es sieht dann aus wie so, es gab doch früher so Kameras, die so aussahen.
Ja, eine Minox.
So eine genau. Ich find's geil und es wird nie wieder da sein. Es werden für immer diese schwarzen Bricks sein, wenn sie aus sind.
Und das 3310.
3310.
Das hatten wir alle, oder?
Alle hatten es.
Nein.
Du hattest wahrscheinlich dann ein Alcatel One Touch, oder?
Du hattest 32. One Touch Easy? Du hattest 5110.
Nein.
Du hattest Siemens.
Hallo, Siemens, genau.
Ich hatte immer ein S35 hatte ich mal.
Ein S35i.
Ja, mit der Kamera unten zum Anstecken.
Ja.
Und ich hatte dann sogar das M35.
Der Schwarz-Weiß-Kamera. Ja,
ich hatte das M45 und das ist mir beim Autoputzen in den Putzeimer gefallen.
Hat wahrscheinlich aber das waren die, da waren ja so ein bisschen diese Outdoor-Handys.
Ja, das war ein Outdoor-Handy, das hat ihm aber nicht geholfen, den Putzwasser zu überleben. Ja.
Dann war, also hättest du ein Nokia 3310 gehabt, hättest du das überstanden. Muss man jetzt mal dazu sagen.
Schon. Egal. Wahrscheinlich schon. Und es aber ich wollte ja die deutsche gegangen. Wirtschaft unterstützen.
Deswegen hast du dir direkt ein neues Handy gekauft.
Immer.
iPhone.
Ja, danach bin ich tatsächlich aufs iPhone umgestiegen.
Von was? Von Siemens?
Ja, vom Siemens. Dann hatte ich noch kurz das N95 und dann ein iPhone. Ja. Also ich hatte nur ein Nokia-Handy.
Immerhin. Ich hatte tatsächlich mehrere. Ich hatte relativ lange so ein 6630. Das ist auch so ein komisches mit so einem runden Dings. Das war eins der ersten UMTS-Telefone, was es da gab. Hatte ich auch echt lange, 5 Jahre oder so.
Krass.
Ja. Gute alte Zeit. Kann man auch lange drüber reden.
Ach, apropos gute alte Zeit. Erinnert euch an Firefly?
Nein.
Ja.
Genau, und ihr erinnert euch an 2 Charaktere daraus. Oder
das war doch diese eine Serie, die schon nach der ersten Staffel abgesetzt wurde, oder?
Ja, noch nicht
mal. Ja, die kann doch nicht gut sein.
Doch, eine der besten Science-Fiction-Serien der Welt. Und Nathan Fillion und Aaron Tudyk wollen wieder eine neue Serie machen, nennt sich Con Man und haben auf Indiegogo eine Kampagne gestartet. Und Conman, sie wollen so ein bisschen erzählen, was auf Conventions so passiert und haben dazu eine fiktive Serie, die sich, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, Spectrum nennt und in Spectrum gibt es natürlich einen Captain und jemanden, der das Schiff steuert und diese Spectrum-Serie ist leider nach viel zu kurzer Zeit schon abgesetzt wurde von einem bösen Network. Der Captain ist irgendwie ganz berühmt geworden, zumindest der Schauspieler. Und naja, der andere nicht so. Auf jeden Fall ganz witzig gemacht und die sammeln jetzt Geld ein, damit sie dieses Projekt umsetzen. Ist schon overfunded, aber
da geht noch mehr.
Da geht noch mehr, einiges. Da kann man immer noch und mehr
machen. Guck mal machen. Hier, die haben auch noch, wenn du ihnen ganz viele Likes gibst, ist besser. Mehr Achievements oder so.
Auf jeden Fall mehr Achievements. Also wer die beiden mag, also es kommen auch ganz viele andere Leute aus dem Science-Fiction-Universum dann davor, die auch Episoden bekommen sollen und damit machen und der Kanal wird auch fleißig bespielt und es gibt ganz viele lustige Videos gerade. Unbedingt unterstützen, weil wir brauchen mehr lustige Science-Fiction.
Mehr lustige Dinge.
Ja,
schön.
Lustige Dinge.
So, Everyday Update.
Genau, ich habe, glaube ich, vor einer Weile schon mal Everyday gepickt. Das ist so eine ganz nette App, mit der man so Bilder von sich selber machen kann. Also das ist so, du machst jeden Tag ein Selfie und dann generiert dir die App ein Video daraus, wie du so rummorphst und dich veränderst und sonstige Dinge. Da kam jetzt vor ein paar Tagen ein Update und das ist ziemlich cool geworden. Also ein Feature, was ich sehr cool finde, ist, man kann jetzt unendlich viele Timelines anlegen, wenn man 2 Euro zahlt. Also so ein In-App-Purchase-Gedöns einmalig. Und ja, ist ganz nett, weil dann kann man auch andere Dinge fotografieren und die haben jetzt auch so einen Alignment-Guide, dass man irgendwelche Linien in der Gegend rumzieht, wo sind denn die Augen, wo ist deine Nase, wo ist der Mund, sodass du dich ungefähr immer gleich positionierst vor der Kamera. Ist eine schöne App und ist ein schönes Update gewesen und damit ich dem Felix einen Grund geben kann, dass er sich über mich lustig machen kann, ich habe die In-App-Purchase nur getätigt, damit ich eine zweite Timeline anlegen kann, um
Bilder von deinem Penis zu machen.
Nein.
Okay.
Schlimmer.
Oh mein Gott.
Selfies.
Ich bin gerade ein bisschen dabei, so Cappuccino-Latte-Art-Zeug zu üben. Latte. Und dann kann ich jeden Tag ein Foto von meinem Kaffee machen und sehen, ob es besser wird oder nicht.
Also ich fände meine Idee besser, muss ich sagen. Kannst du noch eine dritte? Aber du hast ja unlimited Timelines. Jetzt kannst du ja das auch noch machen.
Ja, könnte ich auch noch machen, aber mein Penis, der verändert sich jetzt nicht so.
Das weißt du nicht. Das weißt du nicht. Du wirst langsam alt. Vielleicht, du wirst langsam alt.
Oder
du denkst, der sieht immer gleich aus, aber in Wirklichkeit, wenn du es auf dieser Timeline anschaust, ja, dann wirst du sehen,
der schrumpelt.
Und der wird kleiner.
Zu sehen, wie tief denn
du könntest einfach, du könntest Banana for Scale zum Beispiel, ja.
könntest du jeden Tag die gleiche Banane daneben halten. Und
du
dann
halt irgendwas Genormtes. Du kannst ja dann
ja, was denn wohl? Banane ist ja wohl genormt, ja. Banana for Scale.
Unterschiedlich groß.
Nein, Banana for Scale ist immer richtig.
Aber man könnte ja auch aus Versehen auf so eine E-Mail klicken, die einem solche Verlängerungen.
Genau, da kannst du schauen, ob es funktioniert. Du könntest Warte. Du könntest diese ganzen Sachen, diesen, keine Ahnung, es gibt so irgendwelche Penis-Zieh-Geräte oder so ein Quatsch oder so Vakuumpumpen und dann machst du einfach Fotos und zeigst der Welt, ob es funktioniert. Und dann kannst du das auf Reddit hochladen und die Leute werden dir danken. Also mir werden sie danken, dass du es gemacht hast quasi.
For Science,
ja. Ja,
gut.
Ja.
Okay.
Und was auch ganz nett ist, man kann jetzt mittlerweile auch alle Bilder, die man da mit dieser App gemacht hat, automatisch
in die Dropbox
schieben, sodass sie nicht in der App gefangen sind, dass man auch woanders was damit machen kann.
Geil.
Jo. Also, sollte man das haben wollen.
Ja.
Sollte man das haben wollen.
So.
Okay. Ihr merkt, es ist spät. Der Matt schläft schon. Der Matt
schläft schon. Ich muss ihn aufwecken. Es ging nicht anders. So,
mit solchen Bildern in meinem Kopf.
So vielen Bildern, ja?
So, nicht nur ein Bild. So schläfst du wenigstens so nicht viele ein.
Bilder. Ja. So, mein Pick ist Trusted Buds. Und das ist ein neues Feature bei Android, wo quasi du deinem Telefon sagen sollst, dass es mal nicht ständig locken soll, wenn es eh in deiner Hosentasche drin ist. Und es hört sich ein bisschen komisch an, wenn man es das erste Mal hört, aber ich glaube, es ist das Richtige. Es ist quasi, du holst es aus deiner Hosentasche raus und du unlockst es das erste Mal und dann tust du es wieder in deine Hosentasche rein und dann holst es wieder raus und du musst es nicht wieder unlocken, weil du es ja quasi nur aus deiner Hosentasche geholt hast, weil deine Hose ja wohl sicher genug ist, dass da dir nicht ständig irgendwelche Leute den Shit rausklauen. Und das ist so die Grundidee.
Und muss ich kurz aus dem Lego-Film zitieren. Wo ist meine Hose?
Wenn die Hose nur auf dem Boden liegen würde, dann wäre es auch wieder gelockt. Also es achtet quasi über den
Körperkerntemperatur.
Nee, über Bewegungssensor. Also quasi er schaut nach, ob es sich bewegt hat in der letzten 10 Sekunden oder so. Und wenn das dann hier auf dem Tisch liegt,
shake it,
dann wird es halt gelockt. Das heißt, wenn jemand das dann wegnimmt, dann ist es immer noch gelockt. Und das ist ja eine ganz nette Sache eigentlich.
Kann es meinen Hüftschwung von dem von anderen Leuten unterscheiden? Nee.
Das heißt, wenn es jemand anders in die Hand gibst, dann ist es immer noch geunlockt. Das muss man wissen. Das ist Physik, muss man wissen. Ja. Anyways. Also ich finde es ein ganz cooles Feature und kann man mal ausprobieren. Vielleicht funktioniert es ja für einen. Und ich finde es persönlich ganz nice, quasi nicht ständig mein Telefon zu unlocken zu müssen, wenn es eh in meiner fucking Hosentasche ist. So.
Ja. Und ihr merkt, es wird immer später. Wir werden komisch.
Nö, wir sind schon immer komisch.
Ach so, okay. So. Wir sind schon immer komisch, aber der Flighty darf trotzdem noch
seinen letzten. Flighty darf seinen letzten Pick.
Den verschiebe ich auf nächste Woche, weil ich ein bisschen ausholen. Gut. Kann ein bisschen länger drüber reden dann, und das ist jetzt, glaube ich, zu spät.
Okay, gut, dann machen wir das nächste Woche. Und ja, dann ist es nur noch einfach spät und wir sind schon immer komisch und.
Dann passt ja, dass die letzte und vorletzte News quasi lustig waren.
Total. Eigentlich war alles lustig.
Bam. Nee, es war auch drin schon traurig.
Ja. Und vor allem wart ihr so negativ zwischendurch.
Durch schlechte und gute Zeiten zusammen haben wir es geschafft in diese Sendung.
Durch diese Sendung.
Ihr mit uns, wir mit euch. Also wir hören euch nicht wirklich, aber ihr hört ja uns. Das heißt eigentlich, das ist eine relativ einseitige Sache.
Aber ist auch schön. Aber wir haben ja zusammen wenigstens. Ja, genau. Also ich musste dich ja auch ertragen, sozusagen. Ja,
ich weiß. Ja, ich musste mich auch ertragen. Musste auch so.
Ja. Ich habe gesehen, wie schwer dir das fiel. Ja.
Ich weiß.
Ihr konntet das nicht sehen da draußen, aber ich habe das gesehen.
Diese ganzen Tränen, die ich verschüttet habe wegen mir.
Mhm, ja. Genau.
Unfassbar.
Sei es drum. Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf.
Habt Spaß.
Am Gerät.
Trusted Buds.
Schlafen.
Trusted Buds, auf jeden Fall.
Ja. Und macht's nicht so viel mit Pferden.
Nicht so viel mit
Pferden. Alter.
Nee, das muss man mal sagen.
Ja,
muss mal gesagt werden. Das traut sich ja sonst keiner.
Genau. Sonst kommen nur komische Buchtitel und komische Sachen in meinen Kopf rein. Deswegen lasst es einfach.
Ja, okay.
Okay.
Bis zur nächsten Sendung. Falls ihr uns dann noch hören wollt.
Waren wir heute so schlimm?
Ja.
Ich glaube nur ihr.
Okay. Ja, der Felix hat ja alles ertragen, sogar sich selber. Ja. Und von daher. Also.
Ist zu frisch für Debian Stable, würde ich sagen.
Genau. Okay. Tschüss.
Ciao.
Gute Nacht.